Schön, euch zu sehen erstmal.
Ja?
Ja, gleichfalls.
Ja, so. Ja, komm, wir legen einfach los hier.
Okay.
Geht doch.
Audiophil. Der Hörerinnen-Podcast. Hören. Verstehen. Verzweifeln.
Guten Tag
und hallo.
Hallöchen.
Herzlich willkommen bei Audiophil, dem einzigen Podcast, bei dem man einen Mundschutz braucht. Nein, keine Ahnung.
Wir haben so lange nicht gesprochen, da sind Dennis Jokes schon platt.
Ja, es ist nicht mal, das klappt mehr. Ich lebe in so einer anderen Welt, nicht mal die Gags sind dieselben. Christian, ich habe es eh mit meiner gesamten Freundeskreis verschissen, hätte ich was gesagt, niemand kann mich mehr leiden.
Was?
Weil ich jetzt immer Schüsseldorf in San Francisco sage, egal wo ich bin. Und alle hassen es. Es finden alle abstoßend, widerwärtig.
Ist doch toll.
Und gehen jetzt immer extra früher. Ich sehe eh nicht mehr so viele Menschen. Aber wenn dann, bevor ich mich verabschieden kann, sind sie immer schon durch die Tür.
Ja, das haben wir alles
die Konferenz immer auf direkt.
Das haben wir alles unserem Fanboy Erik zu verdanken. Der hat mich da influenced, das zu sagen.
Ja. Gut. Ich habe also keine Freunde mehr. Wie geht's euch?
Ja.
Sehr gut. Habt ihr auch was erlebt?
Ja.
Nichts?
Nein.
Doch.
Christian, du machst noch Homeoffice oder ist eure Universität wieder auf? Darfst du schon wieder hin?
Nee, die hat immer noch, also was heißt, die hat zu, die ist für die meisten Angestellten immer noch geschlossen. Das heißt, das Personal, das irgendwie den Laden am Laufen hält, das darf hin und Mitarbeitende der Uni ansonsten mit einer Ausnahmegenehmigung, die ich aber für meine Tätigkeit nicht brauche, deswegen bin ich immer noch zu Hause.
Ich kriege gefühlt jeden Tag irgendeine neue Ausnahmegenehmigung zugeschickt von meiner Leitung. Im Autofahren mit Menschen. Autofahren mit Maske, nee, das glaube ich nicht, das darf man in NRW generell nicht, wegen den Blitzern.
Verstehe. Ach so.
Ja. ja, ich kriege auf jeden Fall die ganze Zeit neue Upgrades, was ich nun darf. Ja.
Ja, und sonst?
Bei mir ist alles super. Ich bin einer der wenigen Corona-Profiteure vermutlich.
Du bist Krisengewinner, erzähl bitte.
Ja, es läuft da immer noch mit dieser Sache. Es ist so viel passiert, ne? Es überfordert mich etwas.
Du bist jetzt dick im Podcast-Geschäft.
Nee, dick noch nicht, aber.
Du bist Produzent, du bist.
Ich mache halt Editing und dieses ganze Zeug, ne? Audio, Musik.
Hast du schon so einen grauen Anzug und so eine Krawatte gekauft, so eine stylische?
Nein, das habe ich noch nicht. Es
so
ist eigentlich genauso, wie ich jetzt hier sitze. Es geht ja alles irgendwie über Remote, aber ich werde wohl nach Berlin ziehen.
Und so Krokodilslederschuhe brauchst du denn?
Das habe ich ja.
Und so eine fette Zigarre.
Das habe ich noch nicht. Also ich habe andere Sportzigarren.
Ah ja.
Nennt man die, glaube ich.
Also dein Podimo-Job läuft.
Ja, der läuft ganz gut gerade tatsächlich. Und macht auch super viel Spaß. Ich lerne extrem viel. Ich glaube, ich habe in den letzten anderthalb Monaten mehr gelernt als in meiner Durststrecke im letzten Jahr, wo ich ja relativ wenig irgendwie so zu tun hatte an Audio-Dings. Und ja. Jetzt werde ich wohl nach Berlin ziehen irgendwie.
Was jetzt echt?
Ja. Verrückt, ne?
Das hast du mir gar nicht erzählt.
Ach so, ja, siehst du.
Wie krass, echt?
Ja. Ja.
Oh, das ist so eine schöne Wohnung. Kann ich da einziehen? Ich ziehe nach Bochum. Wann jetzt direkt?
Wie, so schnell, wie es geht.
Ich bin jetzt überfordert.
Ja, ich auch. Ich habe das einfach mal so beschlossen. Ich dachte mir, wieso nicht? Mir ist halt aufgefallen, dass eigentlich alle meine Jobs, die ich gemacht habe, in Berlin stattfanden. Und remote arbeiten geht zwar, aber so wie man das so kennt, Frank meinte zu mir, er hätte alle seine großen Deals auf dem Parkplatz mit Händeschütteln abgeschlossen. Also ein Gesicht bringt halt doch viel. Also dieser Netzwerkeffekt oder wie man das dann nennt, wahrscheinlich irgendwie, ist
ja,
nicht zu unterschätzen. Ach ja, und wieso nicht? Ich habe mich hier eh nie so hundertprozentig eingelebt und dann dachte ich mir, ja, machst du es einfach mal, ne?
Genau. Das Krasseste, was ich gehört habe in den letzten Wochen. Und mir dachte wieder vorher keiner, weißt du, fahre ich ja live wieder in der
ja,
Aufnahme.
Ja, wolltest du doch. Du hast doch immer gesagt, wir sollen da nicht drüber reden. Christiane ist gar nicht so überrascht.
Ich weiß es schon.
Der habe ich dann in einem anderen Chat mal erzählt. Aber ich dachte, Danny, finde ich extra, dass wir auch einen Surprise haben. Ja,
ach, wann das jetzt genau stattfindet. Ach, und du suchst auch jetzt schon nach Wohnung
ja,
und so?
Ja, vielleicht habe ich sogar was, muss ich mal schauen.
Du hast eine Wohnung in Berlin, kannst direkt wieder verkaufen, du brauchst gar nicht mehr hinziehen, brauchst gar kein Geld mehr, weil du eine Wohnung halt einfach untervermieten.
Ja, nee, ich habe die noch nicht gemietet, aber das sieht gerade ganz gut aus, dass das vielleicht klappen könnte, irgendwie in der Rummelsbucht, direkt zwischen, in der Spree quasi, auf so einer Landzunge, am Treptower Park daneben. Aber mal schauen, ob ich die kriege. Also die Lage ist tatsächlich, würde mir zuspielen, weil diese Berlin-Action, deswegen ziehe ich ja da definitiv nicht hin. Ich habe gerade Schiss, dass ich meine Spur nicht aufnehme, doch. Aber ich bin ein bisschen laut. Genau, also wegen der Action ziehe ich da nicht hin. Und deswegen würde mir das natürlich zuspielen, wenn ich da so eine bisschen ruhigere Gegend bekommen würde. Und Wasser ist natürlich auch ganz cool, ne? Und Balkon. Alles, was ich jetzt nicht habe. Und Fahrstuhl sogar.
Wow.
Das wäre für den Umzug total angenehm.
Du wirst ein komplett anderer Joscha sein. Joscha 2.0. Ja. Joscha, aber jetzt werden ja viele Menschen auf dich zukommen, die eine Frage stellen. Und du wirst viele abwimmeln müssen, viel mitteilen müssen. Und Freundschaften werden zerbrechen, Bekanntschaften werden sich entfernen. Und deshalb möchte ich es direkt tun, bevor es die anderen tun. Joscha, wenn ich mal in Berlin dann zu Besuch bin, kann ich dann bei dir übernachten?
Na sicher.
Sehr gut. Ich habe schon einen Fuß in der Tür. In der Hauptstadt immer gut.
Ja, genau.
Du wirst viele neue Freunde finden, jetzt wo du in der Hauptstadt wohnst.
Ja, mal abwarten, ne? So mit so vielen Freunden habe ich es jetzt ja nicht so.
Aber denk dran, Joscha, in der Großstadt ist doch viel Unfug, Kriminalität, Drogen, Alkohol. Pass auf dich auf.
Ja, mache ich. Aber ich glaube, da bin ich eh schon, aus der Zeit bin ich schon raus.
Ja, das haben viele Dorfkinder gesagt. Alle
zu. Stimmt. Aber meine ganze Techno-Zeit habe ich ja echt hinter mir. Also ich hätte jetzt kein großartiges Interesse da.
Joscha, aber du wirst bald 40 feiern. Und dann kommt die Midlife-Crisis. Und dann denkst du, ich müsste wieder tanzen gehen. Und schon kaufst du wieder einen Bauhelm, eine Rettungsweste, Schlaghosen und Buffalos.
Meinst
und
du, das kommt wieder? Ja.
Die Rolle.
Die Buffalos sind schon wieder da.
Oha. Ah ja, stimmt, das habe ich. Woher weiß ich
vielleicht
das?
Sind die auch mittlerweile schon wieder weg. Ich mein,
das könnte auch sein. Ja.
Das geht, ja immer das geht schon zu schnell.
Ja.
Ja. Ist auf jeden Fall super cool. Ich, was total spannend ist an dieser Auftragsarbeit, ist irgendwie mal in so einem Team zu arbeiten, also so ein Audioproduktion nicht alleine, beziehungsweise einfach nur halt dieses, was wir irgendwie machen, dass wir uns zusammensetzen und reden zu machen, sondern halt wirklich dieses Geschichten erzählen und das dann auch in Zusammenarbeit mit einer Produzentin und einer Autorin irgendwie, wo ich dann für mich nochmal merke, oder was ich jetzt vor allem gemerkt habe, was so alles geht noch mit Audio irgendwie, ne? Gar nicht spezifisch auf diese Projekte, die wir da machen, aber ich habe dann natürlich auch irgendwie gefühlt Marktforschung betrieben und einfach extremst viel neu abonniert und gehört und ja, und ich war halt auch ein bisschen müde von dem ganzen Gelaber. Ich kann die ganzen, ich war echt überfordert eine Zeit lang, gerade mit diesen, weil es überall nur noch um Corona ging. Wir haben das ja letztes Mal schon mal so ein bisschen gehabt und das ist ja auch Thema. Aber ich konnte diese ganzen Informationen und weiß ich nicht, was alles nicht mehr hören. Gerade so im einfachen gesprochenen Wort, so. Ich wünsche mir mehr Stories gerade irgendwie und da muss ich mich dann leider, irgendwie ist mir aufgefallen, doch größtenteils im Ausland bedienen. Weil es das irgendwie in Deutschland nicht so wirklich gibt.
Ja. Geht's Podcast ohne Corona oder Story-Podcasts?
Story-Podcast vor allem.
Ah.
Also,
kannst du mal erläutern, was genau du mit Story-Podcast meinst?
Ja, einfach eine Geschichte erzählen mit Audio. Also in dem Sinne, dass ich halt nicht einfach nur 1, 2, 3, 4, 5 Hosts habe, die quatschen, sondern dass ich halt irgendwie andere Mittel noch nehme, die mir zur Verfügung stehen, wie Musik, wie Sounddesign vor allem, also Foley, so ganze Atmosphäre-Sachen, dass man halt quasi eine Szene nachbaut, die halt da auch passiert. Funktioniert natürlich besonders gut bei Reportagen oder sowas. Aber das habe ich so in so einer schönen Art, zumindest in Deutschland, wenig bis gar nicht. Bin so ein bisschen überlegen, woran das liegt, ob das irgendwie dadurch wahrscheinlich, dass wir irgendwie keine wirkliche Radiokultur in Deutschland haben, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen daran liegt und kein Geld. So, weil das.
Aber was meinst du mit keine Radiokultur? Wir haben doch 1000 Radiosender, ja, wir haben in Deutschland.
Aber das sind halt alles nur immer dieser Sender, da läuft halt Musik, dann läuft da zwischendurch beim Deutschlandfunk auch mal ein Feature oder sowas. aber es ist.
Und der Flitzerblitzer.
Genau, sowas. Also es ist sehr auf. Ja, es ist sehr formatbegrenzt. Und das hast du zumindest jetzt irgendwie, wenn ich mir die BBC oder auch die amerikanischen Sachen, dadurch, dass die da ganz viel Public Radio haben, haben die irgendwie einen anderen Fokus, vor allem auf Reportagen und sowas. Das wird in Deutschland, zumindest ist das mein Gefühl, ne, da kann mir gerne wer widersprechen und mir irgendwie Sachen zeigen, die total toll sind. Aber ist mein Gefühl, ist der Fokus sehr auf Schrift und auf TV, also auf Dokumentationen mit Bild. Aber weniger, dass du Dokus oder Reportagen, ob es nun über Politik, ob es über Corona, sonst was ist. Es ist irgendwie immer sehr, sehr, sehr inhaltlich gefühlt. Und weniger, dass darum eine Geschichte noch erzählt wird. Das ist mir zum Beispiel bei PBS werden wahrscheinlich die meisten Aufwachen-Hörer, die hier zuhören, auch irgendwie aus den Dings kennen. Da gibt es ja diese relativ langen Reportagen, wo die TV-Sachen nehmen, und die haben auch zum Beispiel einen Podcast-Feed, wo es erstmal die ganzen Reportagen einzeln als Audio gibt, was auch ganz spannend ist, wo die einfach den Filmton genommen haben und den als Audio rausgerechnet haben, was auch gut funktioniert, aber die haben halt auch ein kleines Ding, das heißt The Frontline Dispatch ist von PBS, wo die einfach immer so 20 Minuten Reportagen machen, wo du wirklich irgendwie eine Geschichte von einer Krankenschwester zum Beispiel in Brooklyn hast. Also die sind da irgendwie gefühlt immer näher an diesem Geschehen dran und weniger auf dieser reinen Informations- und Faktenebene. Fakten sind natürlich wichtig, aber es ist wenig so, dass die Story quasi auditiv erklärt wird. Und das finde ich so ein bisschen schade. Oder mir fehlt das einfach so, ne? Deswegen mache ich das jetzt einfach. Versuche ich.
Ja, also ich kenne mich damit zu wenig aus, um dir wirklich zu widersprechen. Aber ich meine, es gibt ja noch andere Feature-Formate als nur das vom Deutschlandfunk.
Absolut,
ne?
Es gibt ja auch Zündfunk und die haben auch schöne Sachen. Aber ich finde, was mir aufgefallen ist, das ist oft alles sehr, wie soll ich das sagen, konservativ gestaltet. Also es ist wenig erfrischend. Das hört sich eigentlich immer noch so an, wie es sich vor 10 Jahren auch angehört hat, schon die Features mehr oder weniger. Sind meistens immer dieselben Standard-Synchronsprecher, die man so aus Radio und Fernsehen kennt, was ja auch wieder logisch ist, so, ne, weil die werden halt dafür bezahlt. Zudem sind es natürlich auch, also ich will da jetzt gar nicht an die freie Podcast-Szene gehen, weil sowas kann man natürlich frei nicht machen, weil dafür brauchst du einfach für irgendwie eine vernünftige Reportage brauchst du dann halt einfach 8.000 bis 10.000 Euro oder so, wenn da 4 Leute dran arbeiten, um so ein 30, 40 Minuten Stück fertig zu machen. Das dauert halt einfach seine Zeit und kostet entsprechend Geld. Deswegen ist mir schon klar, dass das aus der freien Szene nicht entstehen kann. Mich wundert so ein bisschen, dass zum Beispiel der Spiegel oder die Zeit, dass die im Prinzip genau dasselbe machen, was die Freien in Deutschland so machen. Also einfach nur setzen da 2, 3 Redakteure hin und lassen die über ein Thema reden. Was auch spannend sein kann. Aber ich verstehe nicht so richtig, wieso der Spiegel sich nicht denkt, wir nehmen 2-mal im Monat unsere Top-Reportagen, das kostet dann 20.000 Euro. Dafür hängen wir 10 Plakate weniger mit den AfD-Leuten auf. und nehmen das halt einfach als Werbeding so. Können da meinetwegen ja vorher und hinterher auch noch irgendwie, macht die New York Times ja auch da irgendwie Werbung einspielen, und man muss sich ja auch nicht an diesem Times-Modell orientieren, dass man gleich jeden Tag was rausbringt. Das wird dann natürlich wirklich teuer. Dafür haben die wahrscheinlich nicht die Reichweite, dass das finanzierbar ist. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Geld nicht wirklich da ist. Weil das war jetzt so das, was ich immer mitgekriegt habe von meiner lieben Lena, die meine Produzentin, die mir immer den Wind aus den Segeln nimmt und sagt, Joscha, nee, kannst du vergessen, kann man nicht machen, gibt's kein Geld für. Das ist ein bisschen frustrierend, aber es ist auch ganz gut, da jemanden zu haben, der in diesem Journalisten-Business so relativ drin ist und einem dann einfach auch mal wieder erklärt, wie das alles so funktioniert da. Weil da bin ich dann doch, da lebe ich wieder in meiner schönen Welt, wie du schon mal gesagt hast, in meiner Heimat.
Also vielleicht kannst du noch mal, wenn du dir noch mal deutsche Features angucken möchtest, die vom SWR 2 anschauen.
Ah, da hörst
also
du da was.
Die, finde ich, sind ein bisschen mehr dran am Menschen so, also mehr in Richtung Reportage als Dokumentation. Und daher stammt ja auch mein Lieblingsfeature, was ich vor ein paar Monaten mal vorgestellt habe. Falls du das nicht gehört hast, würde ich dir das auf jeden Fall nochmal.
Das war das Spitzbergen?
Genau, das, wo sie auch in Spitzbergen waren, genau.
Ja, ja.
Was ja auch mehr in Richtung Storytelling ging.
Ja, voll. Nee, ich will das auch nicht. Das war jetzt natürlich, ich neige ja dazu, auch immer ein bisschen zu pauschalisieren bei uns hier im Podcast. Das kann man natürlich nicht ganz so allgemein sehen. Es gibt definitiv, aber es gibt so wenig, finde ich. Und das wundert mich so ein bisschen. Oder eigentlich nicht. Deutschland ist klein, Amerika ist groß. Das erklärt natürlich schon einiges. Ja,
aber da kommen wir dann im Laufe der Sendung ja auch nochmal drauf, ne?
Genau.
Wir reden ja noch über die Kuh.
Ja.
Freue ich mich schon drauf.
Genau, ja. Genau, dann war das so das von mir, ne? Also mir geht's eigentlich tatsächlich echt gerade ziemlich gut. Ich bin happy. Und gespannt, wie das jetzt irgendwie alles in den nächsten Monaten verläuft mit Umzug und so weiter. Leicht überfordert auch, aber ja, so ist das halt, ne?
Ich bin ja schon mal mit dir mitgefahren. Ich hoffe, dein Auto schafft es bis nach Berlin.
Achso, mein Auto will ich, falls einer ein Skoda Fabia Baujahr 2009 kaufen wird. Danny, das war gerade keine gute Werbeansage übrigens.
Entschuldigung, der kleine Rad. Joscha, erst du brauchst das sicher, wenn du nach Berlin gehst, gar kein Auto. Genau. Du hast doch einen totalen Skoda Fabia. Ist der nicht 2009? Ist ja fast wie neu.
Fast wie neu, ja.
Willst du den nicht dann verkaufen? Wow.
Fast 1000 Euro reingesteckt, damit er wieder heile ist, und jetzt will ich ihn verdicken. Ja, genau, den brauche ich ja nicht da. Von daher, was soll ich dann noch damit, ne? Dann kann ich noch verkaufen irgendwie. Habe ich Geld für einen Umzug.
Wie ist das Internet so in Berlin? Hast du dann so eine 56K Modemleitung oder gibt es da DSL?
Ich hoffe.
Man weiß es nicht so richtig, ne?
Wobei diese, das, was ich da gerade in Aussicht habe, ist definitiv kein Altbau. Das ist so, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall neuer aus. Keine Ahnung, wann das gebaut wurde. Irgendwann in 2000ern rum. Von daher, vielleicht gibt es da ja schon Fiber. Hier, Glasfaser. Glaube ich nicht, ne?
Fiber.
To home auch noch. Das wäre natürlich geil, ne? Ah, endlich schnelle Uploads. Ich verstehe das nämlich überhaupt nicht. Es gibt ja immer dieses Argument, ja, wozu brauchst du das denn? Lad mal ein Spiel schnell runter und spiel das schnell, dann weißt du, wozu du schnelles Internet brauchst. Mittlerweile sind die Daten ja alle so riesig. Letztens wollte ich spielen? So ein Billigspiel. Team Fortress runtergeladen. Dauert 3 Stunden, bevor man es dann spielen kann. Nee, Quatsch, Team Fortress ging schneller. Das hat 1 Stunde oder 1,5 gedauert. Aber selbst das, wenn man halt instant spielen will und dann, naja. Schnelles Internet für alle.
Die Botschaft des Tages. Christian, darf ich noch was fragen?
Mhm.
Kannst du, wenn ihr jetzt zu Hause, also erste Frage, dürft ihr in Sachsen wieder raus oder seid ihr immer noch eingesperrt?
Wir dürfen schon die ganze Zeit raus. Also ja, raus dürfen wir immer.
Ich dachte, bei euch gab es doch so enge Beschränkungen im Gegensatz zu MRG.
Ja klar, man durfte nicht weit weg eine Zeit lang nur um einen gewissen Radius um die eigene Wohnung rum, aber man durfte immer raus. Man durfte sich eine Zeit lang auch nicht mit Leuten treffen draußen, das darf man jetzt wieder, aber ich glaube nur mit einer bestimmten Anzahl. Aber ganz ehrlich, habe ich mich da schon länger nicht mehr informiert, weil ich bin jetzt hier irgendwie in meinem Modus drin und ich finde die Lockerung auch irgendwie zu vorschnell, auch wenn jetzt irgendwie seit Tagen hier in Leipzig kein neuer Fall mehr aufgetreten ist, habe ich ein bisschen die Sorge, dass die Leute das alles zu leichtfertig nehmen. Deswegen bleibe ich einfach dabei, halt die Maske zu tragen und gehe auch nicht viel weg und insofern.
Aber das doch eh, oder? Maskenpflicht ist doch weiterhin da, ne? Oder
ja, ist also ja, oder zumindest fast im Supermarkt oder im öffentlichen Nahverkehr.
Ja, ja, das macht ja auch Sinn. Also draußen trage ich sie jetzt auch nicht eigentlich, wenn ich irgendwie spazieren gehe. Ich bin immer erstaunt, wo die Leute dann Masken tragen tatsächlich. Beim Fahrradfahren habe ich schon welche gesehen, wo ich dachte, macht das Sinn? Frage.
Ich war wandern im Mittelrhein 3 Tage.
Ja.
Und hab zwischendurch eine Maske getragen, was die andere Wanderer total komisch fanden und dachten, der hat sie nicht mehr, alle stiefel durch den Wald mit Maske. Aber ich hatte so schlimm Heuschnupfen, ich hatte so schlimm, weil da die Gräser gerade geblüht haben, da war gerade Gerste angebaut und in Raps und überall wuchsen diese Gräser am Rand, dass ich echt so eine Heuschnupfen-Attacke hatte, dass es echt sehr gut geholfen hat, diese Maske einfach mal 2 Stunden aufzusetzen. Das war wunderbar, meine Augen hörten instantan auf zu tränen. Genau, und dann habe ich mich entschieden, ich werde jetzt einfach 2 Stunden mit Maske durch den Wald laufen. Und alle, die mir entgegengekommen sind, dachten natürlich, der hätte sie nicht mehr all. Ja.
Na gut,
aber ich hab's ausgehalten, ist
ja
egal.
Ja, das ist ja auch, aber das ist ja eine gute Erkenntnis.
Und ich glaube, so geht's den Leuten auf dem Fahrrad auch. Es gibt, glaube ich, viele Leute entdecken jetzt den Vorteil der Maske.
Schon kriegst du keine Fliegen in den Mund, ne?
Keine
Fliegen. Man muss sich auch nur halb schminken, ne? Man muss nur die obere Seite irgendwie. Das ist echt praktisch.
Ja. Also bei mir ist es tatsächlich auch schon völligste Routine geworden. Ich ziehe das an, wie ich Schuhe anziehe, das Ding.
Ja.
Also ich habe das halt einfach, wenn ich rausgehe. Wobei letztens bin ich einmal, gegenüber ist ja dieser Supermarkt bei mir, gehe ich hin und kurz davor stehe ich und merke auch, nö, jetzt hast du das Ding vergessen und muss ich nochmal zurückgehen. Aber eigentlich fällt mir das relativ leicht, das Ding einfach immer anzuziehen. Und ich habe das dann so um den Hals hängen und wenn ich halt irgendwo reingehe, ziehe ich es halt hoch. Funktioniert gut.
Ich bin am, was Maske angeht, bin ich am allerwenigsten resilient, stelle ich fest. Also ich komme mit vielem klar, ich sitze den ganzen Tag zu Hause, mache nichts, treffe keine Leute oder nicht viele, da bin ich ganz chillig mit. Aber dieses Maske aufsetzen in der Öffentlichkeit, da, jedes Mal, ich mach's, aber jedes Mal denke ich mir, Scheiße, was für ein Scheiß. Also da kann ich mich nicht dran gewöhnen, ganz im Gegenteil. Ich finde es immer schwierig, ja, vor allem, dass man die Leute nicht sieht, du weißt nicht, lachen die jetzt,
weinen. Das finde ich auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Irgendwie, man tauscht ja doch mal Blicke aus, so, ne, und das... Da fällt jetzt einfach mal die Hälfte weg halt.
So. Es geht so zur Geste über, habe ich festgestellt. Also ganz viele Leute benutzen jetzt ihre Hände. Man macht so ein bisschen viel mehr Gebärden, so, ne? Mit Daumen hoch, Daumen runter, links, rechts. Und im Supermarkt auch. Stelle fest, man bewegt sich mehr. Man redet mehr mit dem Körper. Aber wie gesagt, diese Maske ist das, was für mich am schwierigsten wirklich noch. Also es kriege ich keine Routine rein.
Ja, doch, das
die Hälfte meiner Zeit verbringe ich wieder nach Hause zu gehen, weil ich die Maske vergessen habe.
Aber ich glaube, bei mir lag es natürlich auch viel daran, einfach weil ich das durch die Arbeit sofort anziehen musste, das Ding. Also ich war ja schon relativ früh waren wir dabei, dass wir Masken gekriegt haben irgendwie. Und dadurch habe ich dann, glaube ich, diese Routine gekriegt einfach so, ne, dass ich da eh immer aufziehen musste und wenn ich rausgehe, gehe ich arbeiten. Was soll ich sagen? Das hört sich traurig an. Aber natürlich aus Quarantäneschutzgründen. Ja. Aber ansonsten war ich auch schon, ich habe mich auch schon wieder mit ein paar Leuten mal zwischendurch getroffen. Noch geht's mir ganz gut.
Wir haben ja eben viel zu Hause rumgehangen. Meine zweite Frage, Christiane, also habt ihr denn, also funktioniert die Universität jetzt noch oder bist du einfach jetzt quasi arbeitslos eigentlich und weißt nichts?
Nee. Ich habe im Moment tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit, weil unser Sonderforschungsbereich, der ist natürlich angelaufen und die Leute sind jetzt alle so langsam eingestellt und wir haben jetzt ganz viel Arbeit damit, die irgendwie zusammenzukriegen und so ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen und Workshops online abzuhalten, dass die irgendwie ins Arbeiten kommen und die Plattformen zum Austausch kennenlernen und so weiter. Insofern bin ich sehr gut mit Arbeit versorgt und das läuft auch alles weiter. Und also selbst wenn es da irgendwie zu einer Pause käme oder so, würde ich mein Geld ja trotzdem weiter kriegen. Also die Arbeitsverträge, die laufen ganz normal weiter an der Uni.
Das ist sehr gut. Also
jetzt bei euch eine Perspektive, wann ihr mal wieder hin darfst?
Wen meinst du jetzt?
Dich,
Christiane.
Ach so, keine Ahnung. Also der letzte offene Brief des Rektors, der hatte noch kein Datum, wann wir irgendwie wieder damit rechnen können, die Uni zu betreten. Wobei man sagen muss, die TU Chemnitz nimmt das auch alles sehr, sehr ernst. Also da wurde schon sehr früh quasi das Homeoffice ermöglicht und auch sehr streng durchgesetzt, was jetzt auch, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, was nicht überall auf Gegenliebe traf, eben natürlich nicht die Leute, die Kinder zu Hause haben und ihre Kinder hüten müssen, weil die Schulen und Kindergärten ja auch zu sind und dann zusätzlich noch arbeiten müssen, das finde ich alle so gut, da bin ich in einer privilegierten Position und von mir aus kann es gern so weitergehen. Also gerade finde ich es ganz gut, ehrlich gesagt.
Ja. Apropos privilegierte Position, sind wir ja alle hier irgendwie. Aber ist mir auch letztens aufgefallen, dass öfters mal so diese Worte kamen, ja, das tut unserer Gesellschaft ja auch ganz gut, dann kommen alle mal wieder ein bisschen runter und wir können uns wieder besinnen. Was ich persönlich auch eine sehr privilegierte Aussage finde, weil es gibt dann ja doch eine Menge Leute, die da wirklich wirtschaftlich auch drunter leiden, ne? Irgendwelche kleinen, ob es nun irgendwelche Künstler sind oder sonstige Selbstständige oder sonst Fleischarbeiter, was auch immer, denen es halt gerade richtig kacke geht. Ist mir so ein bisschen, ich hatte letztens mit einem Kumpel, der in New York jetzt ist, darüber gesprochen, der ist in der Werbebranche und ist natürlich irgendwie definitiv so einer der oberen Gesellschaft da, die relativ gut verdienen Und er hat das auch so leichtfertig gesagt, irgendwie so, ne? Wo ich mir auch gesagt habe, ja, aber ne, das ist ja alles schön und gut in deiner heilen Welt. aber es gibt halt dann definitiv auch noch einen Großteil von der anderen Sicht, die das, glaube ich, nicht so entspannt sehen können, ne? Weil die einfach Kohle brauchen und jetzt irgendwie, wie scheiße das sein muss, wenn du jetzt noch irgendwie zum Amt gehen musst, dann zusätzlich und das irgendwie aufstocken musst durch irgendwelche Sozialhilfen.
Mhm.
Furchtbar. Da sollte es mal irgendwas Pauschales geben.
Ja.
Genau wie diese Künstlerhilfen, Danny, du hast das auch beantragt, oder? Diese 9.000 Euro oder was das war?
Ja, das ist jetzt, das in NRW gibt es eine völlig neue Entwicklung. Also man konnte ja diese 9.000 Euro beantragen, die waren aber nur für Betriebskosten, das war etwas unklar. Das heißt, es gibt ja, ja. Künstler, die weder ein Atelier haben, weder ein Studio, aber immer gut verdient haben, was ich Stand-Up-Komiker, Musiker, Bands, so, ja. Die haben das dann auch beantragt, durften das Geld aber quasi nicht ausgeben, weil sie eben keine selbst,
genau, sind keine,
das, Versorgungskosten, keine, ja. Genau.
Sie müssen sich und quasi nur den Unterhalt bezahlen, darum geht's.
Genau, ja. Den sie aber nicht haben.
Genau.
Ne? Ja. So, Investitionen waren ja auch ausgeschlossen, das heißt, du konntest jetzt nicht für die 9.000 Euro eine neue Fender-Gitarre kaufen, ja. Und sagen, wie geil, die kann ich später mal gebrauchen. Ja, genau. Und jetzt in NRW darfst du jetzt aber irgendwie 2.000 Euro von diesen 9.000 Euro ansetzen für Privatausgaben.
Ah, das muss ich meiner Cousine mal sagen. Weil die hatte gerade
was, wenn du den Antrag vor dem 9. April gestellt hast.
Hat sie, glaube ich. Ich meine, ja. Die hat das ganz
dann an das Geld bekommen hast, darfst du es halt nicht verwenden. Was natürlich für viele Leute sehr hilfreich ist, für andere so Mittel. Also es gibt echt Leute, ich habe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis einen Speaker, einen Moderator, der lebt davon, auf Messen, Veranstaltungen Sachen zu präsentieren.
Ja, mit dieses
und der Jahr hat gut nicht. Verdient. Ne? Ich meine, wenn du auf der Köln-Messe so einen Abend machst, seine 1.000, 2.000 Euro kriegst du dafür, also er hat schon gut verdient.
Ja.
Und Gott sei Dank was zurückgelegt. Aber wenn du jetzt relativ neu im Geschäft warst, dann und nicht viele Rücklagen hast, dann hast du auf fällst du ja quasi von einem gut verdienenden Menschen auf ein Niveau zurück, wo du am Ende auf Grundsicherung angewiesen bist. Ja. Aber du hast dein Leben natürlich so eingerichtet, dass deine Wohnung, Auto, was auch immer. Und dann hast du halt ein fettes Auto, weil du deutschlandweit zu Messen fahren musst und hast aber keine Einnahmen mehr. Und vor allem jetzt wahrscheinlich bis Ende des Jahres, nächstes Jahr, es gibt ja nichts, keine Tendenz, dass das Messegeschäft wieder aufblüht.
Nee,
oder genauso Leute im Theater. Ich meine, Leute, ich kenne so viele Leute, die mittelerfolgreich in Theatern spielen, so bis 500 Leute, weißt du? Die also wirklich erfolgreich sind, 80, 90, 100 Termine im Jahr spielen, vielleicht auch 200, und die jetzt auf null resettet sind, da helfen dir 2.000 Euro auch nicht viel für das nächste Jahr. Also
nee.
Aber gleichzeitig hast du natürlich aber einen Lebensstil, zu Recht ja auch, weil du bist ja ein erfolgreicher, eine erfolgreiche Person sozusagen in deinem Beruf und hast jetzt keine Möglichkeit mehr, was zu machen, außer was völlig artfremdes, weil das natürlich nicht mehr geht. Das ist schon hart dann. Und natürlich auch alle Gewerke, die dranhängen, ne? Wenn du jetzt ein Künstler bist, ich meine, guck dir an, Joscha, ich meine, alle Bühnenbauer, ja, alle Messenbauer, ja, alle Techniker. Die ganzen,
also das muss man ja. Alles mit bedenken, da hängt ja ein riesiges Business dran, ne, und das sind dann tatsächlich, ich hatte es, mein Onkel hatte mir das irgendwie erzählt, der irgendwie einen Bekannten hat, der normalerweise, der hat eine Firma und die machen so für so Riesenkonzerte, machen die halt die ganze Technik, ne, so, also die auch wirklich quasi Millionen umsetzen, einfach einen Umsatz machen dadurch, dass die irgendwelche Riesenfestivals, Rock am Ring und so weiter ausstatten. Und die haben aber natürlich alles vorkalkuliert, schon Ausgaben gemacht und so weiter so. Und sowas geht dann einfach mal ganz schnell den Bach runter, ne? Weil solche großen Rücklagen hat man dann ja nicht. Gerade wenn man so ein Jahr, gerade in diesem Veranstaltungsbusiness ist es ja so, da werden die Jahre ja wirklich vorkalkuliert. Also da wird jetzt ja quasi gefühlt schon das Rock am Ring Festival in 2 Jahren geplant, angefangen jetzt irgendwie so, ne? So, und für solche, also dann auch wirklich große, normalerweise irgendwie große Unternehmen ist das tatsächlich auch sehr schwierig dann scheinbar, ne? Mal gucken, was
ja, die ganz kleinen auch. Ich habe so viele Bekannte, so Musikstudenten, die nebenbei, deren Nebenjob war halt immer in kleinen, freien Theatern die Technik zum Beispiel zu fahren, ja. Ne? Oder sowas. Und wenn das natürlich jetzt alles wegfällt, über Monate auch, oder vielleicht ja, dann. Und es gibt ja sonst keine Nebenjobs für Studenten im Moment. Die ja. Gastro hat zu, braucht keine Leute, die Supermärkte. Also was willst du als Student machen? Der Grundsicherung steht dir nicht zu.
Genau, diese ganzen Minijobber fallen ja quasi komplett weg, ne? Die Minijobs jetzt. Weil mein Kumpel, der hat eine Kneipe und er meint halt auch, die ganzen Studenten, er weiß halt nicht, was er machen soll. Ne? Er hat das noch möglichst lange versucht, die irgendwie anzustellen, aber er kann, das Budget ist halt einfach nicht da, dass er die noch weiterhin bezahlen. Und die kriegen dann ja auch keine zusätzlichen Hilfen, ne? Die quasi verdienen sich ihre 400 Euro da, um noch zusätzlich beim Studium so gerade über die Runden zu kommen. Und ich glaube, die fallen ja aus diesen Hilfen auch komplett weg, ne?
Genau. Und andersrum aber auch. Ich habe einen Kneipier, also für mein Lieblingsrestaurant um die Ecke, mein Fädelsrestaurant, der sagte auch, er hatte Probleme, jetzt auch Leute zu halten und zu finden. Als Minijobber, weil natürlich Studenten das auch in der Gastro machen, weil sie Bock drauf haben. Mit Leuten, bisschen, ne, schnacken, abends arbeiten. Also es sind ja ein bestimmter Schlag Mensch, der gerne, ja, in der Gastro arbeitet. Aber die haben natürlich keinen Bock mit Abstand, mit Mundschutz, mit, man kann die Leute nicht mehr guten Tag sagen. Also es funktioniert, das ganze System des, der Geselligkeit ist halt im Moment heruntergefahren. Und ohne Geselligkeit macht weder Theater noch Gastronomie Spaß.
Ja. Helge Schneider hat abgesagt, ne? Er hat gekündigt. Er hat gesagt, ja, er hat keinen Bock vor Autos zu spielen. Das wird er niemals machen. Ja, schade. Aber wer weiß, vielleicht kommt er nochmal wieder. Jetzt macht er ganz viel YouTube-Quatsch irgendwie immer zwischendurch mit Alexander Kluge zusammen. Sehr, sehr schön, kann ich nur empfehlen.
Ja, da bin ich total hinterhergerissen mit diesem YouTube-Gedöns. Im Moment war einerseits natürlich es schön, unterhalten zu werden und Support, aber andererseits ist es auch ein komischer Blick auf die Kultur, jetzt das alles so hobbymäßig zu sehen, als wenn wir alle absolut nur irgendwie bunte YouTube-Videos machen würden, ja, um das Volk zu unterhalten. Also ja, es springt ja, ja, halt wenig für den Künstler und die Künstlerin rum.
Gar das ist im natürlich Prinzip, ne? Das ist ja nur eigentlich eher wahrscheinlich so ein Hilferuf, hallo, ich bin noch da. So,
ja, Public also, Relations auch, also so, es ist so ein bisschen Werbeeffekt, dass ja, man in die Vergessenheit gerät, genau, aber man,
das,
es darf nicht langfristig Eindruck entstehen mit, ja, weiß nicht,
das machen wir also Spaß, das ist ja definitiv ja, kein Ersatz für ein normales Konzert, ja, oder so, ne? Also auch diese,
ja, ganzen, auch in Zugriffszahlen, ich gebe dir Erfolg, ich habe in der Comedy-Branche viel gesehen, Leute, die Zehntausende Hallen voll machen, machen dann Instagram-Live-Videos mit 120 Zuschauern, weißt du, so, das funktioniert halt digital nicht so, weil die Leute ja, halt eine Erwartung ans Theater auch haben, weißt du, die Leute ja, gehen ins Theater, weil sie einen entspannten Abend haben wollen, guck, wie wir zu Mincorrect gegangen sind, Joshua, weil wir wollten eine Ablenkung haben, wir wollten einen geplanten Abend haben, wo man abschaltet, wo man zusammen ein Bierchen trinkt und ja, nachher erzählt, wie es war und nicht eben zu Hause sitzen vorm Rechner und sich im Unterhemd einsaufen, weil es ist halt was anderes. Und das kann das nicht abbilden.
Nee. Von daher war die Lösung da von dem Helge Schneider, gut, der ist natürlich auch schon ein bisschen älter und er kann es sich auch erlauben, aber dann halt zu sagen, nee, sorry Leute, ich spiele auf keinen Fall vor Autos und ich mache ja auch keine YouTube-Konzerte oder so, ne? Der macht manchmal dann irgendein Telefoninterview halt mit dem Kluge zusammen oder sonst was, irgendwie irgendwelche kurzen, lustigen Sachen, aber sagt halt, nee, das geht so nicht. Und das ist tatsächlich auch, also das ist das, was ich gerade am meisten vermisse, ist, glaube ich, so dieses, das sind Konzerte. Ich würde total gerne mal wieder auf ein Konzert und ich weiß, dass ich dieses Jahr das vermutlich nicht machen kann. Also ich würde, glaube ich, dieses Jahr einfach auch nicht auf ein Konzert gehen, irgendwie aus eigener Panik. Und ich habe halt auch keinen
Bock. Was mir auch ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder euch, ist auch, im Moment fehlt mir auch die negative Überraschung. Also schlechte Konzerte oder ein schlechtes Bühnenprogramm ja, zu sehen und denken, oh, ich wollte eigentlich geil essen gehen, aber boah, war das schlecht, das Restaurant. Aber ja, da gehe ich nie wieder hin. Oder der Kellner war pampig und die Kellnerin oder was, ne? Weil das passiert im Moment nicht. Im Moment guckst du YouTube, sitzt zu Hause und wenn es dir nicht gefällt, klickst du weiter. Ja, ja, so. Und du hast nicht mehr dieses, ich muss das jetzt aushalten. Und man steht irgendwie in einem Konzert und denkt, boah, ich will hier raus. Wo bin ich hier gelandet? So, also es passiert, oder die Klos sind dreckig und stinkt und stehst in so einer Warteschlange, denkst, hol ich mir noch ein Bier, weil ich muss schon wieder aufs Klo, bevor ich es ausgetrunken habe, auf dem Weg, weil die Schlange so lange ist. Also sowas fehlt mir auch, dieses, dieses Unerwartete im Ablauf. So.
Ich glaube, was uns allen fehlt, ist Erinnerungen zu schaffen, weil wir werden uns nicht daran erinnern, boah, 2020 habe ich so geile YouTube-Videos geguckt und es fehlen halt diese Unternehmungen, an die man ja, sich erinnert ja, und die einen aus dem Alltag irgendwie rausreißen. Ne? Da kann noch, was weiß ich, keine Ahnung, Thom Yorke das geilste Konzert auf YouTube machen, so. Das ist, ich sitze halt trotzdem hier zu Hause und guck's mir an. Ja. Und das kann an jedem anderen Tag genauso passieren. Und deswegen, glaube ich, werden uns allen viele Erinnerungen fehlen. Beziehungsweise werden wir uns an genau diesen Alltag erinnern, der irgendwie diffus mit Maske und Ausgangsbeschränkungen bei uns im Kopf
stimmt, ne? Das könnte
gespeichert bleiben.
Meinst du, das wird dann so ein sehr undetailliertes Jahr eigentlich in den Erinnerungen?
Ja, ich
merke eigentlich ist es so ein Gleichlauf die ganze Zeit, ne?
Eben.
Ja. Ich habe das bei mir gemerkt, deshalb, Christian, das stimmt hundertprozentig, was du sagst. Ich war letztens schockiert, dass das ja fast schon 80 Tage geht. Mein Freund war 70 Tage nicht mehr arbeiten, seitdem er nach Hause geschickt wurde in Kurzarbeit. Und das verfliegt aber so, weil jeder Tag gleich ist, wie du sagst, ne? Es ja, schwimmt in so einer wabernden Erinnerungsmasse. Und auf einmal wird man so rausgesetzt, echt 70 Tage schon, das sind fast 3 Monate, so.
Und die Zeit vergeht aber, wie das immer ist, ja alles relativ, aber vergeht Gefühl, finde ich, total schnell. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt nicht so ist, ich sitze den ganzen Tag zu Hause und wann ist denn der Tag endlich vorbei, sondern irgendwie, ach fuck, es ist schon wieder 2 Uhr nachts. ich habe einen leicht anderen Rhythmus gekriegt durch diese Pandemie irgendwie, was mich tatsächlich gerade auch ein bisschen nervt. Ich bin echt viel zu lange wach und schlafe. Ich habe letztens bis 12 oder so gepennt. Das ist mir seit 10 Jahren nicht mehr passiert oder so. Das war mir richtig unangenehm.
Dein Organismus gewöhnt sich jetzt schon mal langsam an Berlin, Joscha. Das ist ja langsam.
Aber das ist psychologisch durchaus plausibel. Wir haben ja an der TU Chemnitz auch Zeitforschung, ne? Also Zeitwahrnehmungsforschung. Und da ist so ein Befund, warum einem mit steigendem Alter das rückblickend so vorkommt, als ob die Zeit immer schneller vergeht, ist, weil wir immer weniger neue Erfahrungen machen mit steigendem Alter. Und je mehr neue Erfahrungen, kann sein, je mehr neue Erfahrungen du machst, desto langsamer vergeht subjektiv im Rückblick die Zeit. Ja. Und gerade, ne, wie gesagt, haben wir ja nichts Neues, was wir erleben. Und deswegen, rückblickend, kommt mir das auch nicht vor, wie 3 Monate jetzt schon.
Nee, niemals. Nee, ich klicke den ganzen Tag auf meiner Maus rum. Klick, klick. Ja.
3 Monate, klick. Wenn wir also hygienisch sauber gearbeitet hätten, wie es von uns verlangt würde und wie es vorgetragen wäre, hätten jetzt schon 80 Gesichtsmasken in den Müll geschmissen, Einweg-Gesichtsmasken.
Ich habe keine Einweg-Gesichtsmasken.
Ich habe nur Einweg-Gesichtsmasken. Ich wollte diese Stofflappen, kann ich überhaupt nicht. Also,
echt nicht? Nee. Doch, nee. Die sehen noch ganz
schön aus.
Mit so einem Muster, ganz stylisch. Schrecklich. Oder Blumen, nee, schrecklich.
Ich habe Blumenmuster, nichts gegen Blumenmuster.
Also ich finde das schon echt demütigend mit dieser Maske. Aber jetzt mir vorstellen, ich müsste noch mit so einer Sonnenblumenmaske auf die Straße gehen. Nee. Dann ziehe ich wenigstens die medizinischen blauen Dinger an.
Aber zu mehr nee, kriegt die man nicht langweilig.
Mega langweilig, denn du musst das als Modeaccessoire sehen. Guck mal, das sage ich dir. Nein. Guck mal hier mit so stylischen, man sieht das gar nicht so
Joshua, richtig. Joshua, das sieht aus wie eine Babywindel.
Das sind Viren.
Das ist überhaupt nicht wahr.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich werde.
Die schmeiße ich einfach in meinen Kochtopf. Koch die aus und dann ist gut. Davon habe ich so 2, 3.
Ja.
Aber da muss man sich ja dran gewöhnen, die nächsten 10 Jahre jetzt. Also, ja. Ich glaube ja nicht dran, dass das wieder abgeschafft wird.
Ich lasse mir einfach eine tätowieren.
Stimmt, ne?
Ich glaube ja, jedenfalls Krankenschwester wird das unbeliebteste Karnevalskostüm in der nächsten Karnevalssaison. Früher so Arzt und Krankenschwester. Es gibt immer so Leute, die, weißt du, so die Arztkittel angezogen haben mit Stethoskop und so Mundschutz. Und so wird's, ich glaube, es wird
und
nicht
wieso
sehr
wird das jetzt unbeliebt? Weil.
Ja, wer will denn jetzt freiwillig einen Mundschutz tragen als Kostüm?
Ja, gut, aber der wird ja wahrscheinlich getragen werden müssen. Oder nicht? War das jetzt nicht so? Also, für mich ist das jetzt eigentlich schon so klar, dass es die nächsten Jahre so weitergeht.
Ja, aber wenn wir irgendwann einen Impfstoff haben, dann doch nicht mehr.
Ja, aber dann gibt es halt Covid-20.
Ach, jetzt sei mal nicht so pessimistisch hier.
Nee, ich sehe das gar nicht pessimistisch. Also es ist ja vielleicht, könnte man ja drüber nachdenken, ob das generell nicht sinnig gewesen wäre, so in so Supermärkten und so weiter sowas zu tragen. Weiß ich nicht. Im asiatischen Raum ist das ja schon lange gang und gäbe. Weiß ich nicht, aber ich bin ja kein Experte, was sowas angeht. Aber also ich finde die ganz fancy mittlerweile.
Ja, okay, genug von Corona. Stimmt, Danny, genau, was hast du denn sonst so erlebt?
Ich war viel im Atelier, habe mein Atelier aufgeräumt, ganz viel geputzt und aufgeräumt und geputzt und gemacht und gemacht und ein bisschen Kunst gemacht nebenbei, aber vor allem mal meine Räume aufgeräumt. Das hat mir sehr gut getan. Ich hatte mich so zugebaut mit der Zeit über langen Rahmen und Leinwände und Abschnitte und Farben und das habe ich mal die letzten 2 Tage alles auf Vordermann gebracht. Das wäre sehr gut. Ansonsten habe ich erzählt, mein MacBook hat ja das Zeitliche gesegnet. Alles war weg. Sollte mir jemand Signal-Nachrichten geschickt haben, ich habe sie alle nicht gelesen.
Und wir dachten,
bei Signal kann man nicht wiederherstellen.
Einfach.
Alles weg. Ja. Nee, es war alles weg und dann hat die Übersicht verloren und dann. Ach. Ja, und dann habe ich aber total cool, ne? Ich habe noch so ein iMac gehabt von 2010.
Mhm.
Damit habe ich aber lange nicht mehr gearbeitet, weil der war echt lahm geworden. Und mein Freund hat ihn ein bisschen benutzt. Der macht ja noch ein bisschen Bürokram und so. Und er hatte noch so eine alte Festplatte drin, die hat man sogar gehört. Der war echt lahm geworden. Jetzt habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt und habe einfach von meinem kaputten MacBook die SSD in diesen iMac getan.
Oh, ja.
Und also, wie neu, ne?
Wow. Ja, SSD also, ist unglaublich, wie viel das
bringt. Sensationell. Der fährt hoch in 20 Sekunden. Mein Freund benutzt den, sagt 10-mal besser als vorher, der kann wunderbar damit arbeiten. Ich glaube, dieser Rechner macht jetzt noch 10 Jahre hier im Homeoffice.
Ja, hardware-seitig wird der
und
sonst
ich habe es professionell,
sein,
wie es natürlich gehört, weil die SSD ist ja so klein und die alten waren ja so groß. Und da habe ich, Joscha, es wird stolz machen, weil wie habe ich die Festplatte im iMac befestigt?
Mit so einem Caddy? Also mit so einem
Gaffertape.
Ach so,
ich habe einfach mit Gaffertape die Festplatte in den iMac geklebt.
Ja, sehr gut.
Und super. 1A.
Da freut sich.
Kann ich Ihnen empfehlen?
Apple.
Ja. Ich habe es selber gemacht, ohne es kaputt zu machen. Ich habe den vor die Scheibe abgenommen, aufgeschraubt. Ich könnte IT-Technik-Nerd werden.
Mach mal, aber du hast ja auch mal aufmerksam Freakshow gehört und da wusstest du ja, dass das geht.
Ja, nur vom Freakshow kann ich das.
Ich auch.
Nur vom Zuhören.
Aber da kannst du kannst doch sogar diese M2-Dinger da jetzt reinbauen, ne?
Aber ich weiß nicht, was M2
ist. M2 sind noch mal schneller als die normalen SSD. Mittlerweile habe ich hier auch drin. Das ist tatsächlich ganz praktisch. Die gehen quasi direkt über den PCI Express Slot, wenn man so will. Und da gibt es irgendwie so einen Adapter. Aber so fährst du ja auch schon super, ist doch top. Und musst noch nicht mal was Neues kaufen, weil du die alte Festplatte, also bist auch noch nachhaltig quasi damit umgegangen.
Genau.
Aus zwei Mac mach ein.
Ich kaufe sowieso noch gebrauchte Macs. Ich kaufe immer gebraucht. Mein neues MacBook ist auch wieder 2 Jahre alt.
Mit der schlimmen Tastatur, die angeblich so schlimm ist.
Ja, Horror. Ja, es macht total laute Geräusche.
Echt, ist die wirklich so scheiße, oder was?
Klack, 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 klack. Wie als wenn jemand mit High Heels über meinen Laptop läuft. Wieso klingt das?
Wieso die das gemacht haben, ne? Komisch, ne?
Ja, keine Ahnung. Und ich habe immer Angst, dass sie kaputt gehen, weil ich habe gehört, die wird immer so oft kaputt gehen.
Ja,
genau. Ein Kumpel von mir erzählt, der musste sein MacBook 2 Wochen einschicken, weil die E-Taste rausgefallen ist.
Mhm. Freunde von mir hatte dasselbe. Mit einem 2016er.
Keine Ahnung, ich will davon nichts mehr hören.
Oder sowas, da war nämlich auch, dass die Tasten kaputt gegangen sind, nicht mehr richtig funktioniert hat und dann irgendwann der
Akku. Wir müssen mehr über Podcasts sprechen. Ja.
Ich habe so wenig.
Wir reden viel zu viel im Computer, ja, sind wir so ein Tech-Nerd-Podcast. Alle deabonnieren uns.
Ja, wir haben ja auch einen Tech-Nerd-Podcast gehört, deswegen.
Oh ja, deshalb bin ich noch voll im Modus. Aber den erzählen wir gleich drüber, über den Zufallspodcast.
Ich habe tatsächlich, wie ich das eben schon gesagt, irgendwie so ein paar Sachen. Ich habe ja sonst immer sehr viel diese ganzen Politikgelaber. Ich habe sogar einmal aufwachen. Hoffentlich hört Stefan das jetzt nicht. Ich konnte es nicht mehr hören. Dieses ganze Hans mit dem Zynismus. Das war mir alles irgendwie so ein bisschen zu viel dann in dieser einen Woche. Aber da war ich generell einfach so informationstechnisch total überfordert und konnte.
Ansonsten in Zeiten von Corona, mir kommt es ja sehr zu Pass, dass das im Moment nur einmal die Woche kommt. Jetzt schaffe ich das nämlich zu hören. Ich war auch, ne, wie als es noch zweimal die Woche kam, in letzter Zeit echt überfordert mit Bam, Bam, Bam und immer 4 Stunden hier, 4 Stunden das. Und ich wollte es ja immer hören, aber ich kam gar nicht mehr hinterher. Also jetzt dieser Ein-Wochen-Rhythmus finde ich
super.
Sehr
gut. Aber Hans soll nicht so komisch lustig sein die ganze Zeit. Ich finde das nicht lustig.
Echt? Ich finde, der macht die besten Scherze
überhaupt. Ich finde, mit seinen normalen Standard-Karlauern hat es mir völlig gereicht. So. Aber dieses, wo er dann mit Ken Jebsen und immer wieder auf diese Weltverschwörung zurückkam und das in so einem humoristischen Ding, da dachte ich mir, oh Mann, jetzt reicht's doch.
Brauche ich nicht. Nee, ich finde das sehr gut.
Ja, so sind die Geschmäcker unterschiedlich.
Alle Witze müssen raus.
Ja, ja. Genau, haben wir Aufwachen auch weg. Abgedingst. Nee, und sonst, ich habe echt viel von diesem Laberzeug, weil ich es nicht sonst gehört, einfach nicht mehr gehört. Lauer und Wehner und sowas alles weggemacht und nur so schöne Accounts.
Ja, das ist das Problem. Man sieht es ja auch an uns. Man hat alle Lauer-Podcasts, die über ihre Erlebnisse erzählen, was sie so machen, müssen sich zwangsläufig mit dem Thema beschäftigen und man kann es aber selber nicht mehr hören, weil mir ganz damit zugebombt wird. Ich habe in meiner eigenen Bekanntschaft noch eine Verschwörungstheoretik, die mir auf den Sack gehen, auf den sozialen Medien, dass alles von 5G und Bill Gates gesteuert ist. Also man hat irgendwann so überdrüssig diesem Thema, aber man kann nicht mehr in die schöne, heile Podcast-Welt entfliehen. Denn die Podcast-Welt hat uns doch immer einen kleinen eigenen Kosmos gegeben, der so abgeschirmt war von der Außenwelt.
Ja.
Und jetzt sitzen wir in der Bahn mit Mundschutz und müssen über Mundschütze was hören. Das ist ja blöd.
Ja, und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, obwohl ich doch eigentlich das Thema Corona jetzt hinter uns lassen wollte.
Eben. So, Christiane, willst du noch was erzählen? Hast du persönliche Erlebnisse?
Ja, ich dachte schon, mich fragt keiner mehr.
Du bist immer als letztes dran, fragst immer, wollte mich keiner fragen. Und ich denke immer, ich wollte gerade fragen, aber keiner glaubt es mir.
Ja, ihr wollt was über Podcasts hören und ich habe sehr viel Podcast aufgenommen. Also gehört habe ich auch nicht viel, deswegen habe ich heute mal wieder nichts mitgebracht und darf nur meinen Senf zu euren Sachen dazu beisteuern. Aber ich habe sehr viel selbst gepodcastet, deswegen wird das jetzt wieder hier ein kleiner Werbeblock, den ihr dann auch gerne überspringen könnt. Ich habe zum Beispiel mit meinen Studierenden gepodcastet. Ich habe ja ein Seminar, was sich mit dem Thema Alter und Technik auseinandersetzt. Und das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal angeteasert, dass ich das vorhabe und jetzt sind die ersten Aufnahmen gelaufen und ich habe 2 Folgen heute geschnitten. Ich war überrascht, wie gut das lief von der Präsentation her. Also das fiel, glaube ich, den Studierenden, die jetzt dran waren, ziemlich leicht, so in diesen Podcast-Modus reinzukommen. Also das hatte wenig, fand ich, von so einem Frontalvortrag, wo ich echt so meine Sorgen hatte. Hoffentlich spulen die das nicht genauso ab und es wird so wie man das halt kennt. Und da haben sie sich tatsächlich gut von lösen können und das hat gut geklappt. Von technischer Seite her hat das natürlich echt große Herausforderungen, weil die haben kein Equipment, ne? Joscha will was sagen.
Ich wollte eine Zwischenfrage stellen, weil du sagtest, dass dieses Reden und so fiel denen erstmal so leicht. Weißt du, ob die Podcasts selber hören?
Also wir haben so ein Forum, ne? Also das Ganze wird noch über so eine Online-Plattform quasi organisiert und da gibt's auch ein Forum, wo ich auch gefragt habe, erzähl doch mal, was ihr so hört, und da war die Resonanz doch sehr gering. Das ist sowas, da muss ich denen noch ein bisschen auf die Finger klopfen, dass sie sich da mehr einbringen. Aber von den Leuten, die da geantwortet haben, war das so durch die Bank weg ganz unterschiedlich. Also manche haben gesagt, die hören wirklich viel, manche haben gesagt, die hören nur englische Sachen und manche haben halt gesagt, die haben noch nie einen Podcast gehört. Und die beiden, die jetzt dran waren, die haben auf jeden Fall gesagt, dass sie noch nie was in der Richtung irgendwie gemacht haben. Also die eine fand ich super professionell, der habe ich auch hinterher gesagt, so ey, wenn du irgendwie Ambitionen hast, ich helfe dir da gern, weil die konnte so gut sprechen, ich war echt total beeindruckt. Aber sie meinte auch, nö, also habe ich noch nie gemacht und wir haben da offenbar ein paar Naturtalente bei uns. Ja, genau, aber ich war bei der Technikseite und ja, wir hatten ja auch für Randvoll schon mal eine Aufnahme, wo die Gästin nur ein Apple iPhone-Headset hatte, was das war die Spur, die du, Joscha, dann noch gerettet hast, weil das ständig übersteuert war. Und prinzipiell war das Signal aber ja ganz gut. Sie hätte es halt nur weiter vom Mund weghalten müssen. Und so mit dieser Einstellung, Apple-Headset reicht, halt es bloß nicht so nah ran, bin ich auch irgendwie rangegangen. Ich habe aber nicht bedacht, dass die Leute ganz unterschiedliche sonstige Hardware haben. Also wir hatten zum Beispiel eine Studierende, die hatte einen Uralt-Rechner und das hat so ein unfassbares Rauschen hervorgerufen, dass die Spur wirklich unbrauchbar war. Und sie war aber zum Glück nur sozusagen die Fragestellerin in diesem Podcast und hatte insofern nicht so einen Sprechanteil und hat sich dann immer gemutet. Also wir haben es auch über StudioLink aufgenommen, das ging dann. Und ich habe überlegt, so, ey, wenn die dann ihre Folge hat, wo sie das meiste sprechen soll, das geht nicht. Also das war wirklich, das Rauschen war im Grunde genauso laut wie das Sprechen. Und man hat es halt gerade so verstanden. Und dann ist mir noch eine Lösung eingefallen, die eigentlich auch ziemlich cool ist und die vielleicht auch für Podcast-Anfänger tatsächlich nicht schlecht ist, weil es gibt ja von Auphonic auch die App, ne? Die iPhone-App oder andere Smartphone-App, und die funktioniert so gut. Also wenn man einfach nur in sein Smartphone reinspricht und das dann in Auphonic, also zu Auphonic schickt und dann kriegst du es in dein E-Mail-Postfach dann zurück bearbeitet, und das klingt so gut, und da haben wir das dann einfach genommen. Ich habe ja gesagt, sprich bitte das, was du gesagt hast, einfach nochmal ein in dein Handy so, ohne diesen ganzen Umweg über StudioLink und so weiter, und dann baue ich das halt ein, und das hat echt gut funktioniert.
Quasi so dann, also wirklich gar nicht ohne Kopfhörer oder so?
Ja, genau. Ach
so.
Ja, gut, mit Headset war es tatsächlich noch schlechter, als wenn sie so direkt reingesprochen hat.
Fast, weil die Mikrofone oft hier drin sind, oft besser als von diesen mitgelieferten Headsets.
Genau, und insofern war ich da ganz froh, dass wir da noch eine Lösung gefunden haben, und beim nächsten Mal machen wir das halt so, dass wir uns über StudioLink trotzdem zusammenschalten, aber dass sie sich halt nebenbei in ihr Handy dann quasi selbst aufnimmt. Ja, insofern hat mich das auch wieder einiges gelehrt, was so Podcast-Technik angeht, aber ich würde da echt Mut machen für irgendwelche Leute, die sich vielleicht auch Gedanken machen, ob man vielleicht nicht Podcasting in der universitären Lehre mal einsetzen könnte oder Lehre allgemein. Würde ich nur Mut machen und unterstützen, das geht. Man muss natürlich ein bisschen Toleranz haben, dass sich das nicht anhört, wie jetzt unser Podcast hier, ist ja ganz klar, oder noch professionellere Aufnahmen. Aber ansonsten fand ich das bisher ziemlich gut.
Ist doch wahrscheinlich auch einfach total gut, wenn man sowas so macht, das selber die Arbeit zu reflektieren, ne? Stelle ich mir vor. Also ich meine, wenn man über was spricht und das so dann erklären muss und dann sogar aufnimmt und irgendwie gegebenenfalls sogar schneiden, machst du alles.
Ja, genau, das mache ich alles. Also das liegt aber auch an der Modulbeschreibung, ne? Die sollen halt laut Modulbeschreibung ihren 30-minütigen Vortrag halten eigentlich. Aber ansonsten könnte ich den jetzt auch vom Stundenumfang nicht aufhalten, das alles noch selber zu schneiden, weil die müssen das ja auch erstmal lernen und so weiter. Da müsste man dann nochmal ein ganz neues Seminar quasi gestalten, wo man das dann auch mit einbaut. Aber genau, ich mache das. Ich habe das jetzt am Sonntag gemacht. Ich hoffe, nächste Woche habe ich mal ein freies Wochenende. Ja, genau. Und ich lade das dann morgen hoch. Das heißt, sie haben es auch selber noch nicht gehört. Und da bin ich mal ganz gespannt, was sie dann dazu sagen, wenn sie sich das selber nochmal anhören. Und ja, genau.
Voll gut.
Ja, ansonsten habe ich viel selber gepodcastet, sowohl in eigenen Podcasts als auch in Podcasts, wo ich zu Gast war. Joscha hat ja beim letzten Mal gesagt, Christian hat einen neuen Podcast und ich habe jetzt wieder einen neuen Podcast, nämlich den Track 26 Podcast, der Neon Genesis Evangelion Podcast, wo auch ein gewisser Mensch das Intro gemacht hat.
Kenne ich nicht.
Also, ja, und das ist wirklich ganz, ganz, also ich habe da so einen Spaß dran, mich mal wieder in diese Welt zu begeben und da so tief einzutauchen und vor den Aufnahmen nochmal ganz viel zu lesen in irgendwelchen Foren, die seit 10 Jahren still brach liegen und man aber trotzdem noch ganz viele Informationen kriegen kann. Und das ist für mich irgendwie wie so eine kleine Zeitreise, aber mit Update, weil ich halt auch gewachsen bin und die Serie nicht mehr so sehe wie damals vor 15 Jahren oder so.
In 3 Sätzen sagen, was das für eine Serie ist?
Das ist eine Anime-Serie aus dem Jahr 1995, wenn ich mich nicht irre. Ich gab es mit Jahreszahlen nicht so. In der es vordergründig darum geht, dass 14-jährige Schüler nach einem katastrophalen Event, bei dem die Hälfte der Menschheit ausgestorben ist, in Riesenrobotern gegen Riesenmonster kämpfen müssen. Hintergründig und für mich aber viel wichtiger geht es darum, dass sich die Protagonisten dieser Serie mit ihren eigenen psychischen Problemen auseinandersetzen müssen und ja, lernen müssen, dass es im Leben vor allem darauf ankommt, dass man sich auf zwischenmenschliche Beziehungen einlässt und Intimität zulässt.
Ja.
Beantwortet genau. Das deine Frage?
Ja.
Genau, und die Serie hat 26 Folgen und wir werden diese 26 Folgen Folge für Folge besprechen und sind jetzt schon bei der 4. Das heißt, im letzten, weiß nicht, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen, 6 Wochen, ist da einiges passiert.
Oh ja.
Genau, dann war ich zu Gast bei der Gesche. Gesche hast du ja auch kennengelernt, Danny, auf dem Kongress.
Ja, ich wollte Gesche eigentlich besuchen gehen und sie interviewen. Ich hatte Schnapsidee mit der Gesche. Ich frage, weil ich habe ja mit Religion überhaupt nichts zu tun und sie ist ja nun Pfarrerin. Ich wollte mir die Woche besuchen und mit ihr jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen, wo ich immer ausquetsche, was das alles bedeutet, was sie da eigentlich tut und wie ihr Tag so aussieht. Und hat mir sogar schon konkrete Pläne. Aber dann
kam
ist ja das passiert, was passiert.
Ja.
Ei, Corona.
Ja, ich hoffe, dass ihr das irgendwann nachholen könnt. Das würde ich mir auf jeden Fall gerne anhören. Sie hat aber noch einen anderen Podcast, den Übergewicht-Podcast, wo sie ja Themen rund um das Thema Übergewicht sich anschaut, weil sie da auch selber schon ihr Leben lang mit zu kämpfen hat, so wie ich auch. Und deswegen haben wir uns da mal zusammengetroffen und diverse Sachen besprochen, unter anderem Selbstliebe und Body Positivity und so ein Kram. Und das war schon für mich ein ziemlicher Seelenstriptease, aber irgendwie auch cool, weil das bei mir selbst sehr viel Reflexion nochmal hervorgerufen hat und mir klar geworden ist, dass viele Dinge, über die ich mir so Sorgen mache, einfach nur Dinge in meinem Kopf sind, für die es manchmal gar nicht so eine Grundlage gibt. Insofern hat mir das auch einiges gebracht und es war einfach ein sehr schönes Gespräch. Und ja, genau, das war das. Dann war ich
ist
noch bei den
Klassen.
Das ist schon online, ja. Kannst du dir anhören. Dann war ich noch bei den Klassikern der Filmgeschichte. Das ist ein Podcast mit Becky, die ja in der letzten Folge hier zu Gast war. Und Erik, unserem Fanboy, und Christopher, unserem Kolumnisten, der doch irgendwie sehr, sehr,
macht sich
oh
rar.
Gott, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, sehr absent ist, also sehr
er macht sich rar.
Abwesend, danke. Christopher, wir brauchen mal wieder ein bisschen Input von dir. Auf jeden Fall haben wir dort über einen meiner Lieblingsfilme, Johnny Mnemonic, gesprochen, ein Keanu Reeves-Film aus den 90ern, und das war sehr, sehr spaßig. Ich finde, dieser Film wurde bisher in der Film-Podcast-Landschaft sträflich vernachlässigt und deswegen bin ich froh, dass ich da jetzt eine Lücke schließen konnte. Ja, und dann war ich noch im Enough Talk. Sorry, das ist jetzt auch der letzte Punkt. Enough Talk ist einer meiner Lieblingsfilm-Podcasts, der mich unter anderem auch dazu inspiriert hat, die Podcast-Studie zu machen, weil die sich immer sehr, sehr viel Zeit lassen bei der Filmbesprechung und sehr viel drumherum labern. Und da waren Julius und ich zu Gast und haben über den Film Nightcrawler gesprochen, auch ein sehr, sehr guter Film, kann ich nur empfehlen, mit Jake Gyllenhaal. Und das war wirklich sehr spaßig und ich hoffe, dass wir da nochmal zu Gast sein werden.
Der war mir fast ein bisschen zu heftig, der Film.
Ja, der ist heftig. Der ist echt, vor allem das Ende ist heftig, ja. Danny, willst du wissen, worum es geht?
Natürlich.
Wir hören dich nicht. Ach so, jetzt.
Oh. Natürlich.
In Nightcrawler geht es darum, dass ein Typ namens Lou Bloom, der wahrscheinlich psychopathische Züge trägt, sagt man das so?
Komm,
ja. Auf der Suche ist nach einer neuen Betätigung, um irgendwie Geld ranzuschaffen, und er mehr oder weniger per Zufall entdeckt er dann, dass man viel Geld damit machen kann, wenn man zu Unfall und generell Gewalt- und Kriminalitätsschauplätzen fährt und das Ganze fotografiert und an Nachrichtenfirmen verkauft. Und nach und nach, ja, entdeckt er, dass man noch mehr Geld machen kann, wenn man diese Schauplätze auch noch ein bisschen manipuliert und besonders schön in Szene setzt. Und so entspinnt sich da eine ganz, ganz zynische Version des American Dreams. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Beste Rolle von Jake Gyllenhaal in seiner Karriere, meiner Meinung nach.
Ist der Film alt oder neu?
Weiß nicht, 5 Jahre alt oder so, würde ich sagen.
Ach, das geht ja noch.
Ja.
Ja, das war's von mir. Mehr habe ich nicht erlebt.
Schön. Es heißt ja immer, es gibt so viele Podcasts auf der Welt, dass man nicht mehr in seinem Leben alle hören kann. Christian wird bald so weit sein, dass man Christianes Podcast überhaupt nicht mehr alle hören kann. Ich habe deine hier Vielzimmerwohnung, muss ich noch nachhören. Habe ich auch noch nicht geschafft. Ja.
Ja.
Die letzte Folge von Rand Fall habe ich auch noch nicht gehört.
Oh, die ist so gut, Danny.
Ja?
Wirklich?
Dann höre ich die jetzt, wenn ich wieder im Atelier bin.
Ich bin stolz auf uns, auf diese Folge.
Dann höre ich mir die bald an. So, haben wir jetzt alles erzählt, was wir erzählen wollten?
Ja, so. Es kommt ja immer noch was dazu dann irgendwann.
Dann steigen wir ein in Audio für den höheren Podcast. Jetzt geht's zum Podcast. Fangen wir an mit dem 1% Super Feedback Supporter Unterstützer Club. Schreibt uns einen Kommentar, ob gut oder schlecht. Und ihr seid Mitglied in unserem elitären 1% Podcast Club. Wir nehmen kein Geld, wir wollen eure Meinung, eure Stimme. Und ich bin so froh, dass wir ein paar Kommentare bekommen haben, nachdem es letztes Mal etwas mau war.
Ich habe übrigens noch einen Nachtrag, fällt mir gerade so ein. Die Leni, die uns letztes Mal das Intro geschickt hat, hat mir auch nochmal die Einzelspuren geschickt. Ich habe allerdings irgendwie keine Zeit bisher gehabt, da irgendwie was gemacht zu machen, wie es wahrscheinlich bei den meisten beim Intro aufgefallen ist. Da wollte ich nur noch kurz sagen, die hat nämlich auch noch einen Podcast, und den würden wir natürlich auch noch erwähnen. Der nennt sich Backstage Podcast, und da geht es so um Kunst und Kultur. Genau.
Das ist doch was für mich.
Ja, das ist was für dich. Also viel so um so Kleinkunst, wo sie, glaube ich, ich habe tatsächlich noch nicht reingehört.
Ah, dann höre ich rein und stelle den das nächste Mal vor.
Oh ja, mach das doch mal. Ist doch nett. Freut sie sich bestimmt.
Dann mach ich das. Da kann sich eine Pfeife anbrennen. Kann jetzt schon mal aufgeregt und nervös sein.
Schon, es geht so viel um Theater
ins Gericht
und so,
gehen.
Und sowas, ne? So. Aber ich glaube, sie interviewt tatsächlich immer irgendwie einzelne Leute. Jetzt lädt meine Podcatcher-App das ja nicht, aber werden wir natürlich verlinken, und dann wird Danny da vielleicht nächstes Mal drüber sprechen.
Das mache ich. Und du sollst keinen Second Screen während der Aufnahme haben. Du musst dich nur dem Podcast widmen.
Ich?
Ja, nicht immer im Handy daddel.
Ach so, da habe ich ja gerade geguckt, ob das da drin steht.
Ja, du sollst ja nicht. Du sollst dich uns widmen.
Na gut.
Ich habe doch noch einen Nachtrag. Mir ist doch noch was passiert.
Was denn?
Erzähl. Was Doofes. Ich habe einen Tennisarm. Ohne Tennis zu spielen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es herkommt.
Ach, aber deshalb hältst du immer so cool. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, ich dachte, dich juckt's.
Ja, nee, ich habe seit 2 Monaten Schmerzen in meinem Ellenbogen, und es wird nicht besser. Und deswegen muss ich meinen Arm immer ab und zu mal ein bisschen massieren und Dehnübungen machen und so, in der Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Aber das kann sich tatsächlich über Monate hinziehen. Und das ist so unfassbar nervig. Ich bin diesen Schmerz so leid, ne? Es ist nicht so schlimm, dass der permanenter ist, und ich muss auch nicht viel Schmerzmittel nehmen. Aber ich habe da so keinen Bock mehr drauf, ne? Ey, Props an alle Leute, die irgendwie chronische Schmerzstörungen haben. Ich mag mir nicht ausmalen, wie scheiße das ist. Echt, das ist einfach nur nervig.
Ist es auch ein Ruheschmerz oder nur bei der Bewegung?
Kommt drauf an, wie sehr ich den belastet habe. Also wenn ich den belastet habe, den Arm, dann habe ich auch Ruheschmerz. Ansonsten bei bestimmten Bewegungen, ja.
Herzlich willkommen bei dem Wir werden alt Podcast, dem
Hörerinnen-Podcast
von den ältesten Leuten, die Podcasts hören. In der Blüte ihres Lebens. Feedback. Yvonne, kurzer Disclaimer, ist Yvonne der erste Kommentar verwandt mit dir, Joscha?
Nee.
Okay. Weil sonst schreiben uns immer Joschas Verwandte so liebe Kommentare. Wer möchte
Yvonne vorlesen? Hat er halt auch wieder, der Oliver. Ganz zum Schluss. Ja. Was, dann soll ich vorlesen?
Vor. Ja, liest du mal Yvonne vor. Wir behalten das heute gendergerecht. Jeder liest die Kommentare vor, die das Geschlecht des Vorlesenden widerspiegeln.
Außer ich, okay. Ich kann nicht lesen.
Gut, Yvonne, hallo, ich kenne euren Podcast noch nicht lange, aber ich möchte euch loben. Ihr seid so sympathisch und endlich, sagt mal jemand, wie toll Alternativlos ist. Ganz kurz Zwischenkommentar von mir.
Endlich?
Endlich? Ich dachte, das ist etabliert in der Podcast-Szene, dass es ein mega Podcast sei. Naja, sie schreibt weiterhin. Ich höre Frank auch so mega gern reden. Schön, dass es Danny und Joscha auch so geht. An Becky möchte ich noch ausrichten, dass ich ihr Thema richtig gut finde. Und es ist wahr, Podcasten empowert mega. Ich kann dazu den 100-Frauen-Podcast empfehlen, den eine junge Frau namens Miriam macht und die sich quasi über ihren eigenen Podcast dem Thema Feminismus nähert. Finde ich klasse. Vielen Dank, Yvonne. Dieser Podcast ist auch schon seit Ewigkeiten auf meiner To-Listen-Liste und ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber werde das auf jeden Fall mal nachholen. Spätestens, wenn ich wieder zur Arbeit gehe, fahre, wie auch immer.
Ich glaube, Alternativlos ist der über-über-mega-Podcast der ersten Generation Podcaster. Deshalb war das, wenn man schon länger Podcasts hört, klar. Aber ich glaube, es ist so selbstverständlich, dass heute niemand mehr drüber spricht. Der Podcast wird einfach nicht mehr empfohlen, weil alle denken, dass den ja eh jeder kennt. Deshalb müssen wir immer das wieder in die Presse springen.
Ja, und so aktuell ist es dann ja auch nicht, weil es halt immer nur mal gefühlt ein-, zweimal im Jahr eine Folge gibt. Also es ist ja nicht sowas, was quasi immer wieder, wo man immer wieder drüber spricht, weil halt gerade die Folge irgendwie aktuell ist, sondern die machen es ja wirklich so, dass da kommt halt ab und zu mal was, ne? Ja.
Zum Thema Corona zurück. Nein, ja. Und vor allem Empowerment. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Mir an der Stelle gerade ein, um Frauen-Podcast geht nämlich um Katharina Nockhuhn und ihren Podcast. Mhm. Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Denkangebot.
Ihr wisst, welchen ich meine?
Denkangebot.
Fandet ihr es nicht auch so komisch? Weil ich kannte Katharina bisher nur von Podcast und ganz viel ihre Stimme, ein bisschen ein Bild von Twitter. Und jetzt ist sie ja permanent in den Nachrichten gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgerichtet habt. Ganz vielen Talkshows eingeblendet als
wegen
Gast.
Wegen dem Buch, ne? Wahrscheinlich jetzt.
Wegen des Buchs, ne? Gerade aktuellen Thema. Und ich fand das so krass, ihre Stimme da mal mit Gesicht, also mit Reden zu hören. War total
hast
unheimlich,
als wenn man einen Live-Podcast hört. Tatsächlich? Ich habe die hat doch beim CCC damals, beim Kongress auf jeden Fall irgendwie schon auch Vorträge gehalten, ne? Damals mit dem ersten
ja,
Buch, was sie
so,
geschrieben hat.
Ich fand das so im Fernsehen, es war so ein nicht Stilbruch, wie nennt sich das, Medienbruch. Ich fand's, hab's immer gesehen, dachte, ach, guck mal, im Fernsehen. Da hatte ich so ein wohliges Gefühl, weil ich wollte es auch nur erzählen. Wir sind ja ein Selbsthilfe-Podcast. Und das ist euch nicht aufgefallen. Okay, euch war das egal. Sehr gut.
Ich gucke auch keine Nachrichten, deswegen ist es mir nicht
bitte,
aufgefallen.
Bitte, was? Ich gucke immer RTL2-News.
Ach so, ja, das natürlich. Bisschen Promi-News, ne? Bisschen Gossip.
Stille.
Das war ein Scherz. Was macht der Gossip? Wer hat Let's Dance gewonnen? Christian?
Es gab Let's Dance mal wieder.
Okay, ich wollte dir nur eine Falle stellen. Ich dachte, du fällst auf einen, hast Let's Dance gewonnen, aber du hast es nicht gewonnen. Sehr gut. Nein. Ich bin stolz auf dich. Let's Dance ist das, wo die tanzen, auf RTL.
Ah.
Ja, so weit kann, bin ich dann nicht. Doch.
Das hätte ich mir fast gedacht, ja.
Okay.
Meckermork
hat ein paar Sachen zu kritisieren. Vorweg. Tolle Gästin, die ich oft gerne höre und die ich als große Bereicherung der deutschen Podcast-Landschaft empfinde. Ich bin auch in fast allem ihrer Meinung, aber hierzu muss ich mal etwas gegenhalten. Doppelpunkt. Warum ist es schon Gatekeeping, wenn man beim Podcasting Wert auf bestimmte technische Dinge legt? Es hat ja Gründe, warum ein Feed und gute Soundqualität als wichtige Basics gelten. Das hat zum Beispiel auch Accessibility zu tun. Natürlich ist das für den Anfang nicht entscheidend und selbstverständlich sollte man niemanden deswegen blöd anmachen, sondern dann lieber helfen. Aber Letzteres passiert in dieser Bubble auch viel, ohne dass man es unbedingt mitkriegt. Zweitens find's auch ein bisschen witzig, dass Becky sagt, man solle doch lieber helfen, ohne es eine große Glocke zu hängen, so wie sie es getan hat. Und das sagt sie in einem Podcast. Lachsmiley. Ich bin aus Hörersicht jedenfalls ganz froh, dass diese Tugenden hochgehalten werden. Auch und Jogginghosen gehören natürlich auch unbedingt dazu. Ach, Jogginghosen gehören dazu. Heute. Also diese Jogginghosen-Verschwörung lehne ich ab. Zu ersterem Möchte ich mal was dazu sagen? Stellungnahme?
Also wir können vielleicht noch Beckys Antwort dazu vorlesen und dann uns zum Thema, wie gut muss ein Podcast sein und so weiter, uns nochmal äußern. Genau, Becky hat nämlich gleich im Blog geantwortet und zwar folgendes. Ich würde sagen, du hast absolut recht. Es ist ein Dilemma. Während der Vorbereitung auf die Sendung habe ich länger überlegt. Erwähne ich die verschiedenen Dinge, die ich so tue? Unterlaufe ich damit nicht meine eigenen Thesen? Hilfe nicht in die Öffentlichkeit zu bringen? Ein bisschen sehr. Ich habe mich am Ende dafür entschieden, weil ich mich für die Hoffnung auf einen Nachahmer-Effekt entschieden habe. Ich hoffe, man merkt, dass es mir nicht um den Fame geht. Falls doch, muss ich mich und mein Anerkennungsbedürfnis vielleicht nochmal selbst hinterfragen. Und sie schreibt weiterhin zum Thema Gatekeeping und Audioqualität. Erstens, ja, gute Audioqualität ist gut für die Accessibility, 100% Zustimmung. Aber zweitens, was ich versuche in der Folge rüberzubringen, ist die Tatsache, in Klammern, ja, es ist eine Tatsache, habe es nun wirklich mehrfach beobachtet, dass es das Erste ist, was alteingesessene Podcast-Personen ansprechen bei neuen, in Klammern, emanzipatorischen, diversen Podcasts. Da rückt gerne mal der Inhalt in den Hintergrund oder man empfiehlt, in Anführungsstrichen, nur unter Vorbehalt. Man knallt AnfängerInnen mit Links zu, mit denen ganz einfach und günstig, das war auch in Anführungsstrichen, bessere Audioqualität möglich ist, ohne zu fragen, ob das gerade für die Menschen überhaupt Priorität hat, ob sie es sich leisten können oder ob sie diese Links nicht eher abschrecken, sich weiter damit zu beschäftigen, weil sie schon die ersten Sätze des Verlinkten nicht verstehen. Ich persönlich würde da erstmal einige Folgen des Podcasts immer mal wieder vertwittern und verinstagram empfehlen und dann, wenn eine in Anführungsstrichen Online-Beziehung zu den Podcastenden aufgebaut ist, mal per DM nachhaken, ob sie ein paar Tipps bezüglich Qualität haben möchten. Mich würde sehr interessieren, was Betroffene von solchen Prozessen dazu sagen, wie es für sie ideal gewesen wäre. So, Meinungen mein von Motto, euch dazu.
Hat sie mein Motto ganz ist, gut Podcasten ist kein Dudelsack-Spielen. Man muss nicht erst 7 Jahre üben und es gut können, bevor man damit rausgeht, sondern man fängt erst an zu podcasten und dann fängt man an zu üben. So wie wir. Erst mal raus, egal was die Technik hergibt, und sich dann darum kümmern.
Grundsätzlich sehe ich das auch so. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es natürlich auch immer ein bisschen auf das Format ankommt, was man macht.
Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen, also euren beiden Meinungen. Ja. Also ich bin da auch, also was heißt, ich bin da eher auf Beckys Seite, die beiden widersprechen sich ja im Grunde nicht. Sie gibt ihm ja auch recht, dass die Qualität auf jeden Fall wichtig ist, auch für die Accessibility, also die Zugänglichkeit eines Podcasts. Aber ich finde das halt auch schwierig und das habe ich halt selber auch erlebt, wenn dann neue Personen in Sendegate kommen und noch nicht wirklich einen Plan haben von der Technik und so weiter und dann eben auf Threads verwiesen werden, wo halt schon mit einem gewissen Tech-Sprech an die Leute und an die Sache rangegangen wird, dass das total überfordernd sein kann. Und dass es da doch vielleicht einfacher ist, erstmal die Inhalte auszuarbeiten, so ein bisschen anzukommen in dieser Podcast-Welt und sich dann im Nachhinein um die Verbesserung der Technik zu kümmern, wenn man vielleicht auch weiß, was ein Double-Ender ist oder so, keine Ahnung. Das musste ich ja auch erst lernen. Also das habe ich ja, glaube ich, in diesem Podcast hier gelernt durch Dirk Prims, was das ist. Also man wächst da auch irgendwie rein. Und insofern bin ich da bei Becky, dass man, wenn man neue Formate entdeckt und die inhaltlich irgendwie einen nach vorne bringen, aber qualitativ nicht so gut sind, dass man trotzdem die irgendwie pusht und dann vorsichtig nachfragt, ob man da nicht vielleicht irgendwie ein bisschen nachhelfen kann, ob das erwünscht ist überhaupt, da Hilfestellung zu geben.
Jo. Ja, und es ist, wir wollen ja alle Feedback aufgrund unseres Inhalts und das geht natürlich verloren. Das habe ich auch im Sendegate auch erlebt oder online auch oder auf Twitter. Man möchte ja gerne Feedback zu dem, was man gesagt und getan hat und nicht irgendwie, ob es jetzt geknackt und gerauscht hat. Und häufig passiert es dann natürlich wirklich, dass die Qualität so im Vordergrund steht, dass man als Sendender oder Sendende nicht mehr weiß, fand ich es jetzt trotzdem gut oder schlecht, was ich gemacht habe. Ne? Das ist natürlich schade. Also lieber die Motivation, im ersten Feedback zu kriegen, ja, inhaltlich halt. Dass das nicht untergeht. Genau. Was war ein Double-Ender nochmal? Wenn man beide Sachen, beides aufnehmen.
Das, was wir gerade machen, ja.
Ja. Zur Sicherheit. Sicherheitskopie, Backup. Sicherheitskopie.
Ja, aber alleine, also ein Double-Ender ist ja nochmal weiterhin. Alleine schon erstmal, wie Becky schon gesagt hatte, billig halt irgendwie ein Mikro oder günstig, angeblich günstig ein Mikrofon. Man braucht halt trotzdem irgendwie einen Wandler, der das Signal digital, also irgendwie 200 Euro ist man ja irgendwie dann doch letztendlich immer Minimum los, ne?
Ja, und aber man ja, wenn investiert du mit einer ja nur gewissen 200 Euro. Man will ja nur 200 Euro investieren, wenn das bei den Leuten gut angekommen ist. Wenn du aber gar nicht weißt, ob es angekommen ist, sondern nur sagst, hier, mach mal deine Technik besser und dann entscheide ich, ob es gut angekommen ist. Ich glaube, das ist dieses Gatekeeping. Also die Motivation, Leuten zu nehmen, weiterzumachen, weil man den Eindruck gibt, der interessiert mich nicht.
Ja, so war das auch gemeint. Also ich meine halt, dass 200 Euro ist halt ja doch irgendwie eine Menge Geld. Und da ist man ja dann doch einfach sehr, sehr schnell, wenn man sich halt Mikrofos und ein Interface kaufen will oder so ein Dual-Ding, was du da hast, Danny, oder sonst irgendwie, also ne, irgendwie noch ein Kopfhörer dazu und so weiter, wenn man jetzt gar nichts hat. Plus irgendwie Reaper kostet auch nochmal 60, also ja, es geht einfach sehr schnell, dass man da viel Geld ausgibt. Was vielleicht für den einen dann nicht viel Geld ist, aber ja, 100, 200 Euro können für manche Menschen schon richtig viel Kohle sein.
Richtig.
So, und aber grundsätzlich auf Dauer ist es natürlich schon so, finde ich auch, wenn man das halt länger macht, sollte man dann natürlich irgendwann auch mal sich mit Technik auseinandersetzen, so, weil dann wird es halt auch, ist ja auch nachgewiesen, es wird halt schlechte Soundqualität, ist natürlich auch anstrengender zu hören einfach, ne, es ist sehr schwer fürs Ohr und dann wird dein Ohr irgendwann müde und dann kann man dem halt nicht mehr so gut folgen. Aber das sind, finde ich halt auch wirklich Sachen, die irgendwie erstmal hinten anstehen sollten.
Mhm.
Ja.
Oliver hat uns eine Mail geschrieben. Ich fühle mich Oliver gendermäßig nicht zugehörig. Wer möchte das vorlesen?
Ich auch nicht.
Toll.
Ja, dann mache ich es ja. Joscha halt wieder, ist Joscha schon wieder kurzsichtig?
Ja, ich habe keine Brille auf und das Display.
Oliver lässt uns per E-Mail wissen. Erstens, es war eine große Freude, eurer Gästin Becky zuzuhören. Interessant auch ihr Hinweis, dass man Podcasts von marginalisierten Autoren verfolgt, um seine eigenen Standpunkte zu überdenken. Seit eurer Empfehlung der kanakischen Welle tue ich das in diesem Fall sogar recht regelmäßig und es erzeugt bei mir eine wirklich spannende Gedankengänge. Wirklich spannende Gedankengänge erzeugt, ja. Zweitens, an dieser Stelle erlaube ich mir euch ebenfalls ein, wenn auch englischsprachigen Podcast zu empfehlen. The Rabbit Hole. Verlinken wir großartig in den Show Notes.
Ja.
Worum geht's, Joscha, einen Satz dazu?
In dem Spin-off des New York Times Daily bezeichnet der Horst
Das ist lustig, weil jetzt verschmelzen Podcast-Identitäten mit Kommentaren.
Bezeichnet der Host, Kevin Rose, der ist in dem Fall Journalist bei der New York Times, den Weg des 25-jährigen Caleb durch die Untiefen der YouTube-Algorithmen nach, die dabei halfen, ihn systematisch zu radikalisieren. Wirklich fesselnd. Und das stimmt. In der aktuellen Folge davon geht es auch so um diesen PewDiePie, oder wie der heißt. Ich weiß nicht,
PewDiePie.
So der erfolgreichste, ich glaube so, das ist tatsächlich ein sehr lustiges Zitat, was mir hängen geblieben ist. In der Kevin Rose interviewt den halt in der letzten Folge und dann sagt er irgendwas von wegen, die New York Times hat halt von wegen Verantwortung, die man hat, wenn man spricht halt öffentlich, und die New York Times hat halt nur, hat halt 4 Millionen Abonnenten, und er sagt dann halt nur so ein bisschen, nur 4 Millionen, was natürlich für diese YouTube-Superstars, der irgendwie 100 Millionen oder weiß ich nicht was hat, ich glaube, das ist tatsächlich der erfolgreichste, meist abonnierteste Kanal, zumindest eine Zeit lang gewesen irgendwie. Das ist wirklich großartig. Also macht auch wirklich Spaß zu hören, weil es natürlich wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin sagte, ganz am Anfang, die stecken da halt Kohle rein und das hört man dann natürlich auch. Ne? Also da ist dann dieser Sprung zur Qualität, wie das geschnitten ist, wie es allein, wie es geschrieben ist und was da für Soundsnippets drin sind und so weiter. Das ist einfach großartig gemacht.
Da du das kennst, muss ich dafür den Daily Podcast abonnieren oder ist das ein extra Feed?
Es gibt das auch als ein extra Feed. Also du kannst den abonnieren, gut. Aber du, es gibt das sind glaube ich bisher 5 Folgen. Die machen eigentlich alle ihre Spin-Offs quasi immer noch als zusätzlichen Feed.
Ah, cool, okay.
Ja, ist wirklich gut. Also ich war sehr beeindruckt wieder. Ja.
Achso, ja, Anne. Achso, will da noch jemand was zu sagen? Weil das ist ja wieder Joschas Onkel in diesem Fall gewesen. Nicht, danke fürs Katzenbaby-Bild.
Ja. Meine Gitarre ist diesmal auch gestimmt.
Okay. Anne hat mal wieder eine Podcast-Empfehlung für uns. Sie schreibt, aufgrund der derzeitigen Situation gebe ich mich völlig dem Eskapismus hin. Leider hatte ich die meisten für mich interessanten Serien gesehen, daher war ich auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung. So widmete ich mich wieder meinem alten Hobby, Mangas und Animes. Nach mehreren Folgen kam ich endlich auch auf die Idee, auch nach einem deutschen Manga-Anime-Podcast zu suchen, neben Track 26. Und so kam ich auf Otaku, vom japanischen Wort Otaku, eine Beschreibung für Anime- und Manga-Liebhaber. Otaku wird derzeit von Mike und Verena wöchentlich veröffentlicht. Sie nehmen sich darin jede Woche einem Thema rund um Manga vor. In ihrer letzten Folge mit Gast Michi sprachen sie über unterschätzte Manga-Serien, die sie selbst gut finden, aber über die kaum jemand redet. Es macht viel Spaß und hat mir auch die Freude am Manga-Lesen wiedergegeben. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
Vielen Dank, ebenso.
Dankeschön.
Dankeschön. Was war Eskapismus nochmal? Die Flucht ins Nichts.
In Fantasiewelten also zum Beispiel über Ablenkung, ja, kann man auch so sagen.
Ich habe von wegen Serien, ich habe die zweite Staffel von Afterlife gesehen. Ne? Das ist ziemlich toll.
Ich muss immer noch lachen, dass du anstatt der Host, der Host gesagt hast. Der Host kennt
was ist Afterlife?
Afterlife ist von dem, wie heißt denn der nochmal? Dieser, der diese Grammy-Reden da immer hält und immer alle Prominenten beschimpft. Nee, war es Grammy oder Golden Globe oder sowas? Ricky Garvey.
Ach so.
Es ist wirklich eine schöne Serie. Der kriegt das total gut hin, diesen Sprung zwischen Lachen und auf einmal muss man heulen, die ganze Zeit hin und her zu machen irgendwie, dass du wirklich diese ganze Serie komplett emotional aufgewühlt bist und du eigentlich, ja, echt schön. Kann ich nur empfehlen, das zu gucken. Die zweite Staffel ist auch wirklich toll.
Wo kann man das gucken?
Bei Netflix läuft das.
Ah ja, okay.
Und es sind immer so halbe Stunden Folgen und halt so ein britischer Humor drin, der ja relativ schwarz und derbe ist so. Und dann, aber es geht darum, er hat seine Frau an Krebs verloren, der Hauptcharakter, und verarbeitet das quasi in der Serie oder kriegt es auch nicht wirklich hin bis dato dann irgendwie so. Und oh, es ist herzzerreißend wirklich teilweise.
Mhm.
Ja, kann ich nur empfehlen, wenn man auf so einem Emotionsgewitter steht. Ja.
Bitte Musik, Sascha. Emotionsgewittersmusik.
Ach ja, ich mach mal dieses Delay auf.
Das war die Rubrik, der 1% Superstar Schlitzer Club. Wenn ihr auch Mitglied in diesem Club werden wollt, schreibt uns einen Kommentar in unserem Blog, auf unserer Website, bei iTunes-Rezension. Ach so, ihr könnt uns alle mal wieder eine iTunes-Rezension und so machen, ne? Wo man so reinschreibt, 5 Sterne und mir gefällt das. Da freuen wir uns nämlich. Und hat es sonst Gründe, außer dass wir uns freuen? Bringt uns das irgendwas? Nee, ne? Nach uns sucht eh keiner. Also durch Zufall,
was? Doch,
ja
doch, klar.
Man kommt wahrscheinlich,
meinst du nie im Leben?
Nee, glaube ich auch
das
nicht.
Ich habe noch nie im Leben ein Mensch gedacht, so, ich habe Langeweile, ich würde gerne einen neuen Podcast hören. Was mache ich denn so?
Ich suche mal nach Audiophil.
Gebe ich irgendwas ein?
Wie schreibt man das überhaupt?
Nein, aber wir haben doch so ausführliche Shownotes und alles, was irgendwie in den Shownotes steht, wird ja auch als, also kann ja auch gefunden werden. Ne?
Aber dann würde ich doch die Shownotes hören. Ich würde doch jetzt, wenn ich alternativlos entdecke in den Shownotes, würde ich doch alternativlos hören und nicht uns.
Nein, aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Ricky Gervais oder so in den Shownotes stehen haben, dann taucht auch unser Podcast auf, wenn jemand danach sucht und denkt, oh ja, krass, gut, da ist ja ein deutscher Podcast, der irgendwas mit Ricky Gervais gemacht hat, das höre ich mir doch mal an.
Ich
nicht mal derselbe.
Gervais heißt er, habe ich gerade
gesagt. Das ist ein anonymer Aufruf. Sollte irgendjemand durch Zufall auf diesen Podcast gestoßen sein, ich gebe eine Flasche Sekt aus.
Ja.
Bitte schreibt uns in die Kommentare, wer das durch eine iTunes-Suche diesen Podcast. Ich habe noch nie in der ganzen Welt, seitdem es Podcasts gibt, ist jemals auf iTunes jemand.
Aber was
ich glaube, wir
ist,
waren unserem Zufallspodcast die allerersten, die meinen zufälligen Podcast gehört.
Aber was
die allerersten auf der ganzen Welt.
Was ist, durch Sterne kommt man natürlich höher ins Ranking. Und du kommst, wissen
was für ein Ranking?
Ja, einfach so, dass du dann durch Vorschläge, ich weiß nicht genau, ich habe ja kein iTunes-Apple-Zeug.
Niemand macht es. Ich glaube, es geht
aber, wenn du
nicht. Ich glaube, es existiert nicht.
Dass du dann hochgeschoben wirst und eventuell vorgeschlagen wirst von Apple. Soweit sind
und stell dir, vor, stell dir vor, jemand empfiehlt Audiophil und dann guckt er in seine Apple iTunes Podcast App und sieht, oh, nur 2 Sterne, nee, das höre ich mir nicht an. Deswegen brauchen wir 5 Sterne, damit die Leute denken,
so,
krass, das
stimmt,
ist ja wirklich ein guter Podcast.
Haben wir 2 Sterne
oder 1 Stern?
Nein, wir haben 5 Sterne, hallo, aber das soll auch so bleiben. Eine Person hat nur 4 gegeben.
What?
Das war ich.
Shame.
Weil ich wollte mich nicht selber, also weißt du, man muss abschalten.
Ich habe 5 gegeben.
Sieht man, wer was, sieht man das? Dass man, also kann man sich selber bewerten? Geht das? Kann
ja,
ich jetzt
klar, kannst selber? Du dich selber
ja,
bewerten.
Ja, du bist ja nicht da als Audio.
Stimmt, weiß ja nicht, dass ich das bin.
No.
Ich mache mir so eine ganze Horde Apple-IDs, 100 Stück. Und da schreibe ich immer, toller Podcast, Joscha, so geht's so. Seitdem in Berlin wurde, hat es stark verändert. Seitdem
ist abgehoben irgendwie. Den ganzen Tag am Koksen irgendwie. Scheiße.
Du wohnst in Berlin, es gibt nur noch Crystal. Viel zu teuer.
Nee, das ist billiger als Koks.
Da meine ich ja, es gibt keinen Koks mehr.
Ach so.
Du bist jetzt Berlin, so, nur okay. Noch nee, Pep und Crystal.
Und Keta, oder nicht? Das ist doch der. Das weiß ich, dass damals immer in Berlin, die haben sich immer Keta reingehauen. Das ist mir aber zu heftig.
Seid ihr gespannt auf unsere nächste Rubrik?
Die
meine Lieblingsrubrik in diesem Podcast. Joscha, spiel mal was Fetziges, bitte.
Ach, denn ich jetzt kommt die Rubrik. Drauf und weiß ich nicht, was.
Mach mal ein bisschen Funk hier. Komm,
ja, bam, es ist so hallig.
Meine Damen und Herren, live aus der Kirche, wo sich in Frankfurt 100 Leute mit Corona angesteckt haben. Wegen des Hals.
Kann ich sagen.
Unerhört, der Zufallspodcast. Wir wählen uns immer einen Podcast aus, den wir durch einen komplizierten, von künstlichen Gänzen unterstützten Algorithmus auswählen. Einen Podcast, den wir vorher alle nicht kennen, zufällig gefunden haben. Dann hören wir diese Folge, die wir ausgesucht haben und reden darüber. Und das haben wir auch diesmal wieder gemacht. Wer möchte erzählen, welchen Zufallspodcast wir beim letzten Mal durch Beckys Hilfe entdeckt haben?
Wir haben den Podcast Akronymisierbar entdeckt und haben uns die Folge 36 angehört vom 36C3. Deswegen ist der, glaube ich, nicht vergleichbar mit den üblichen Folgen. Und es handelt sich da um einen Tech-Podcast, in dem männliche Personen über technische Dinge sprechen.
Wow. Yay.
Ja. Erste Frage. Wissen alle, was ein Akronym ist?
Ja.
Okay. Ich überlege gerade, wie ich es erklären würde. Erklär mal bitte.
Naja, ein Akronym ist ja, mach mal.
Nee, mach du, ist bestimmt viel lustiger.
Ist das nicht
aber so? Du hast auf meine vorgefertigte Definition. Ich muss es mir jetzt aus dem Kopf irgendwie erklären.
Ja, eben, sag ich ja, ist viel besser.
Ein Akronym ist ein Wort, bei dem die Anfangsbuchstaben für andere Worte stehen. So, ungefähr. Oder? Oder verwechsel ich das gerade?
Ja, genau. Es ist eine Sonderform der Abkürzung. Also wenn die Anfangsbuchstaben bei der Abkürzung ein neu definiertes Wort ergeben, zum Beispiel Allgemeiner Deutscher Automobilclub, ist bekannt unter ADAC. Und deshalb ist ADAC ein Akronym, weil man kennt es quasi unter dem Begriff schon. Es hat sich die Abkürzung hat sich verselbstständigt.
Ja.
Wie bei Podcast. Oder?
Nee, weil Podcast ist ein Kofferwort. Das ist kein Akronym.
Aber ist es nicht auch ein Akronym, weil es eine Abkürzung ist? Oder dürfen es nur Einzelbuchstaben sein? Ich weiß es schon nicht. Oh Gott.
Was heißt denn das? Ausgesprochen.
Podcast? Naja, also von iPod und Broadcast.
Ach ja, stimmt.
Aber das ist
hast du die goldene Podcast-Blase etwa nicht gehört?
Ich hab das schon wieder vergessen.
Okay, also Abkürzung. Wie BUND. Ja. Für Bund, für Umwelt und Naturschutz.
Ja.
Jeder kennt BUND, weiß, was damit angefangen ist. Das ist ein Akronym, weil es ein eigenständiges Wort geworden ist. Wir haben also wieder was gelernt. Möchte jemand was zu der Folge sagen oder soll ich anfangen?
Fang mal an.
Es war ein Tech-Nerd-Podcast, wo ich wieder die Hälfte nicht verstanden habe, aber ich bin ja immer beseelt von solchen Themen, weil irgendwie interessiert mich das total, ich habe keine Ahnung davon, deshalb höre ich den Leuten immer gerne zu. Ich habe den Podcast also ganz gehört, während ich Bilder gemalt habe, es hat mich sehr entspannt, aber es hat mir gleichzeitig das Herz erwärmt, weil ich mich erinnere, den Podcast live gehört zu haben, aber gar nicht gewusst habe, dass er stattfindet. Er war auf dem 36C3 hinten am Sendegate, am Sendetisch und ich habe es nur gehört, dass ich dabei war, als sie ihn aufgenommen haben, weil zwischendurch Applaus kam. Und weil der Nachbar stand, nämlich neben uns, die Nachbarkajüte, da fand irgendeine Verleihung statt und alle Leute haben geklatscht. Und das wusste ich noch, weil ich dachte, oh, das stört die bestimmt bei der Aufnahme. Und deshalb hat es mir wieder das Herz erwärmt. Ich dachte, ach, das war so schön auf dem 36C3, den wird es ja nie wieder geben. Außer mit Mundschutzmaske. Und deshalb, ich habe das böse Wort wieder gesagt, ja, habe ich mich zurückversetzt gefühlt in eine schöne Zeit letzten Jahres.
Du warst quasi live dabei dann so gesehen, ne?
Genau.
Nochmal, ja, nicht schlecht.
Ja. Ich war quasi aber auf so einem Meta. Ich habe gehört, wie der Podcast aufgenommen wurde, ohne ihn zu hören, bin jetzt zufällig wieder drauf gestoßen. Das ist doch mega.
Ja. Also ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Also das war halt, ja, so ein, ich fand, die waren irgendwie alle ganz sympathisch. Da wirkte jetzt keiner irgendwie doof von. Also nicht so, also ja, aber viel mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Ich könnte jetzt halt nicht so viel, ich meine, ich wende mich ja eh gerade dem ganzen Gerede etwas ab. Daher würde ich das wahrscheinlich nicht noch zusätzlich abonnieren. Irgendwie, da reicht mir persönlich dann tatsächlich die Freakshow alle 2, 3, 4, 5 Wochen, wann auch immer da jetzt dieser Rhythmus, wie auch immer der Rhythmus da ist, für solche Sachen dann. Ja, aber generell war das irgendwie, scheinen die alle ganz nett zu sein, ne?
Dem würde ich mich anschließen. Ja. Also ich muss beichten, ich habe den nicht ganz gehört. Ich habe irgendwie die ersten 20 Minuten gehört. Ja, weil ich habe, also die Themen haben mir überhaupt nichts gesagt, nicht mal ansatzweise. Ja. Deswegen dachte ich, ja gut, warum soll ich mir das jetzt weiter anhören, wenn ich nicht mal verstehe, wovon die eigentlich reden. Und es ist halt wirklich für Leute gedacht, die in diesem Tech-Ding total drinstecken, die, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr drinstecken als jetzt. Also Freakshow konnte ich mir ja auch schon mal anhören, so. Und da hat mir einfach der Zugang so komplett gefehlt. Am Anfang, das, wo sie so über den Kongress geredet haben, da habe ich mich verstanden gefühlt, so, weil die davon erzählt haben, wie sie ankamen und wie das so auf sie gewirkt hat und was anders ist im Vergleich zum letzten Jahr. Aber als es dann wirklich um die Tech-Themen ging, da war ich halt raus.
Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, was man wahrscheinlich, wo man sich wieder mehr mit identifizieren muss. Also, dass du deine Charaktere da findest und so weiter, ne, die du dann magst und so weiter. Also eigentlich so ein ganz klassisches deutsches Format für mich gewesen. So von dieser ersten Welle oder zweiten, wenn man so will. So irgendwie, ja. Also deswegen, du hast im Prinzip auch nichts verpasst, nur dass halt so vom Aufbau her, sondern dass halt einfach noch ein paar mehr von solchen Themen abgehandelt wurden. Aber im Prinzip ein Fluss, so keine Steigerung, kein Drama drin oder sowas.
Ja, okay. Ja.
Eine lustige Geschichte ist mir da in Erinnerung geblieben, dass sie ja Engelschichten, also Ehrenamtsschichten da in der Lost and Found hat doch jemand gemacht und da kam wohl jemand, der eine halbe Flasche Bier abgeben wollte als Fundsache. Und wie es bei Nerd so ist, ist die Diskussion halt nicht darum gegangen, jetzt in dem Podcast, dass das total blöd ist, sondern wie lange man eigentlich Bier stehen lassen kann, bis es nicht mehr schmeckt offen. Also ja, fand ich sehr lustig. Mir musste ich sehr lachen.
Ja.
Leute, wir müssen in neue Welten aufsteigen. Haltet euch fest. Seid ihr gespannt? Seid ihr aufgeregt?
Ja.
Denn
ja.
Was passiert?
Wir suchen einen neuen Zufallspodcast und ich mache jetzt etwas, von dem wir gedacht haben, es ist nicht möglich, es wird nie passieren, aber ich habe jetzt Spotify offen. Oh. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einen Podcast bei Spotify suchen?
Okay. Haben wir das nicht am Anfang gemacht? Bevor wir Feed genommen haben? Ich dachte eigentlich.
Kann sein, haben ich wir weiß nicht. Einfach so wollen Podcast wir das Wagnis noch einmal eingehen oder lieber nicht?
Von mir aus, ich bin gar nicht mehr so anti-Spotify mittlerweile.
Nein, aber vielleicht finden wir einen Spotify-Podcast, den wir gar nicht kennen, weil Spotify exklusiv ist und da niemand von uns Spotify hat, wissen wir gar nicht, dass sie existieren. Also ich wir können jetzt Spotify. Eine Welt vordringen, die bisher vor uns verborgen blieb, weil wir gar nicht um deren Existenz wussten, weil es exklusiv ist.
Christiane und ich haben aber Spotify. Ja.
Ich höre da aber keine Podcasts.
Nee, das mache ich auch nicht.
Siehst du, eben. Und vielleicht gibt es jetzt ein Kleinod, ein Highlight, ein verstecktes Highlight, was funkelnd.
Also es gibt da
ich glaube, du musst uns gar nicht überzeugen. Ja, mach doch einfach.
Gesagt, ich wollte ein bisschen Drama aufbauen. Mach der Joscha sagt, deutsche Podcasts laufen ohne Dramaturgien, alle gleiche und Highlights. Jetzt wollte ich hier so eine Rampe bauen, die an der Spektakularitäts-Orgasmus endet. Und jetzt, okay, ich habe Spotify offen. Es gibt verschiedene Rubriken. Wollen wir durch Zufall eine Rubrik aussuchen?
Ja.
Es gibt exakt 1, 2, 3, 4. 4 mal 4 ist 16. Joscha, sage bitte eine Zahl, die es gibt zwischen 1 und 16.
8.
8. Christiane, sag bitte, links nach rechts oder oben nach unten?
Was, nach oben?
Nein, entweder von links nach rechts oder von oben nach unten.
Ach so, von oben.
Von oben nach unten.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Kategorie, aus der wir einen Podcast hören, heißt Gaming.
Ach Mann, oh hatten Gott. Wir das nicht letztens erst?
Nein, ach, es ist alles scheiße. Hä? Unter Gaming ist Alliteration am Arsch mit drin.
Ja, die reden ab und zu über
Gaming. Reden die über Gaming? Okay, scheinbar ist das sehr offen hier. Das geht nicht nur über das, was wir denken. Es scheint sehr offen zu sein. Ein Rick and Morty Podcast gibt es zum Beispiel hier. Der Podcaster-Serie, was mit Gaming zu tun hat, mir schleierhaft. Ich glaube, Spotify erfindet Kategorien, dass man trotzdem immer dieselben Podcasts findet. Also, jetzt haben wir ganz viele Podcasts. Ich scrolle runter. So viele sind es gar nicht. Komisch. Scheint was Kuratiertes zu sein. Okay, es gibt ganz viele Reihen. Wer sagt Stopp? Von oben nach unten. Wer will Stopp sagen? Joscha, sagst du Stopp?
Stopp.
Ich scrolle hier einfach mit der Maus nach oben und unten.
Stopp.
Stopp, okay. Christiane, sagst du auch bitte Stopp?
Stopp.
Ich bin gelandet auf Meeple Porn, der Brettspiel-Podcast.
Okay. Wie wird das geschrieben?
Der etwas andere Brettspiel-Podcast mit dem Blick über den Tellerrand oder auch in den Abgrund. Hier wird ausgesprochen, was andere nicht einmal denken würden. Stefan, Daniel, Chris und Selçuk quatschen ungeschönt über die Brettspielszene und alles, was dazugehört. Spontan, erbarmungslos, ehrlich und natürlich hochemotional. Nichts für schwache Nerven. Finden, hören, abonnieren, downloaden könnt ihr uns hier. Meeple-Porn schreibt sich M-E-E-P-L-E. Und dann Porn wie Horn.
Mhm.
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
Gibt's nicht in Overcast.
Es ist bestimmt Spotify-exklusiv. Woran erkennt man das? Weiß jemand, wo man das erkennt? Wenn das nur auf Spotify ist?
Nee, ist es aber auch nicht.
Ich habe es aber auch falsch geschrieben. Das, unter Spotify finde ich es nämlich auch nicht. Also wie wird das geschrieben?
Bei Podigy.
Meeple-Porn. M-E-E-P-L-E.
Ach so, okay, ja, da war der Fehler. Okay, ja.
Meeple. Le Meeple-Porn.
Mhm.
Ich habe das Meeple, weil ich dachte, es wäre Englisch, weil es ist auch Meeple, weil ist das norddeutsche Dialekt. Vielleicht ist Meeple das Kieler Wort für Brötchen. Man weiß es nicht.
Und wieso dachtest du jetzt, dass man erkennen würde, dass es Spotify-exklusiv wäre?
Weiß ich nicht, weil ihr es nicht gefunden habt. Dachte ich, vielleicht gibt es ja noch
Spotify. Ach so, ich dachte, du hättest jetzt auch die Lösung dafür, wie man das erkennen würde.
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, es gibt 28 Folgen. Die schlechte, jede Folge geht 2 bis 3 Stunden.
Boah.
Nee, lass uns das
auch. Ja, aber wir können ja reinhören. Ja, wollen wir uns auf eine halbe Stunde reinhören einigen? Okay.
Ja, ich höre das für euch durch. Und so. Also, wir haben 1 bis 28 Folgen. Joscha, sage bitte eine Zahl zwischen 1 und 28.
Wollen wir uns da nicht eine raussuchen, die uns wenigstens interessiert?
Aber das Konzept ist doch der Zufall. Ihr macht mich doch alle irre.
Ja, okay.
Die uns was dann interessiert.
Was?
Die Zufall ist. Okay. Was ist mit.
Bei Anruf Troppelmann. Wer war denn nochmal Troppelmann?
Kenn ich nicht.
Troppelmann,
kenn ich auch nicht.
Das ist irgendwie. Außerdem erinnert man sich das bei Anruf Mord.
Es gibt ja eine Folge, die heißt Besuch bei Meckes. Nach dem Wochenrückblick widmen wir uns mal wieder einigen aktuellen Kickstarter-Projekten. Vielleicht könnte das interessant sein. Folge 23. Nein?
Brettspielertypen. Das ist doch cool.
Oh, welche Folge ist das?
Folge 6.
Das finde ich auch auf einiges interessanter.
Könnte doch irgendwie.
Da können wir uns ja selber dann versuchen einzuordnen. Was für ein Brettspieltyp sind wir?
Ja, cool.
Ja.
Okay.
Sehr gut. Joscha, Musik, Musik, Musik. Für den Abschluss dieser Rubrik.
Da. Guck mal, ich probiere jetzt nochmal das
Kazoo, mit dem ich vorhin. Die Gefühle haben Maskenpflicht.
Mit dem ich vorhin gescheitert bin. Ich darf hier vorne nicht zudrücken, ne? Dann kommt auch nichts raus.
Das war unerhört, der Zufallspodcast.
Ein Kazoo ist lustig.
Joscha, nimm die E-Gitarre, denn ich habe eine neue Rubrik eingeführt, mit der ich euch jetzt überrasche. Denn, welche Folge ist das jetzt von Audiophil? Wie viel haben wir schon? 18?
19? 17, glaube ich, ne, oder?
17.
17? Echt 17 erst? Und diese neue Rubrik heißt Podcast-Profis für Podcast-Profis. Hier bei uns bekommt ihr die besten Tipps exklusiv, trendy und modern. Ich dachte, jetzt, wo wir so viel Podcast-Aufnahme machen, müssen wir Leute an unserem Wissen teilhaben lassen, die, damit wir kein Gatekeeping betreiben, an unserem Wissen teilhaben dürfen.
Ja, cool.
Tipp Nummer 1 kommt von mir. Und der heißt, weil ich habe viele Podcasts gehört, wo Leute ihren Kühlschrank ausgemacht haben, weil er so gebrummt hat. Und am nächsten Tag ist alles verschimmelt, weil sie vergessen haben, nach dem Podcast und 8 Bier, den Kühlschrank wieder anzumachen.
Und ja.
Der Tipp?
Hier ist mein Tipp. Es gibt bei Kühlschränken, die ein Drehrädchen haben, gibt es die Funktion mit dem Punkt. Dann bleibt das Gefrierfach nämlich an. Man muss da gar nicht den Stecker rausziehen. Man kann diese Kühlschränke auf diesen Punkt drehen, dann geht quasi das Surren aus, aber das Gefrierfach taut nicht ab. Und er schaltet sich quasi nur im Notfall an, wenn das über plus 0 Grad ist. Das heißt, man schafft locker 2-3 Stunden Podcast, ohne dass der Kühlschrank angeht. Wenn man es dann aber vergisst, verschimmelt nicht die Tiefkühlpizza.
Super. Nicht
schlecht. Das war der exklusive Trendy-Podcast-Tipp von Profis für Profis.
Ich habe auch noch einen Tipp.
Fällt mir ja, Tipp auf. Nummer 2 kommt von Christiane. Denn Christiane klingt heute sehr, sehr gut. Erzähl uns bitte, was du für ein tolles, neues, mega trendy Headset hast.
Das ist aber echt kein Tipp für den Anfang, weil dieses Headset hat knapp 300 Euro gekostet.
Aber
es ist ein Podcast Profi-Tipps für Profis.
Ja, wir können auch fortgeschritten.
Ja, das ist das, wie ich gelernt habe, das Tim Pritlove Gedächtnis-Headset des Beyerdynamic DT297 irgendwas, was auch im Sendegate immer empfohlen wird als der Goldstandard, den man sich doch irgendwann mal zulegen sollte. Und da mein altes jetzt nach anderthalb Jahren ein paar Zicken an den Tag legt, dachte ich, gut, jetzt ist ein Moment, wo dieser Moment gekommen ist, wo ich in die Liga aufsteige.
Ja, und du bist ja mittlerweile auch so etabliert, dass du jetzt vermutlich nicht übermorgen denkst, ach nee, ich höre jetzt auf mit Podcasting.
Korrekt. So, und ich wollte mir eigentlich sowieso ein anderes Mikro kaufen, so eins, was ihr habt, halt so ein extra Mikro, kein Headset. Und ich wollte das eigentlich in meinem Arbeitszimmer dann installieren, um da ein kleines Podcast-Zimmer draus zu machen, aber dieses Arbeitszimmer ist gerade so leer und es hallt so unfassbar darin, dass ich gedacht habe, nee, das bringt einfach nichts, da würden die Aufnahmen dann noch schlechter klingen und insofern dachte ich, nee, komm, das ist jetzt irgendwie eine ganz coole Lösung gerade.
Ja, voll, vor allem das ist ja so.
Was sind die drei coolsten Sachen an diesem Headset?
Weiß ich nicht.
Qualität,
der Klang,
Qualität,
den kriege ich ja noch
Qualität,
nicht mit.
Qualität, Qualität, Qualität
super.
Eigentlich. Also Verarbeitung von, also ich habe ja auch bei Dynamic diese Klassiker DT770. Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall diese.
Also drückt auch nicht.
Nee, die sitzen eigentlich gut, ne, die Beyerdynamic-Dinger.
Sind auch ziemlich leicht.
Ja.
Also ich dachte eigentlich, auf dem Kongress hätte ich die immer genutzt, weil bei den Aufnahmen dort, aber da hatte ich irgendwie, das waren offenbar andere oder, keine Ahnung, ältere Modelle, weil die fand ich immer super schwer und das hier finde ich echt ziemlich leicht und angenehm zu tragen, ja.
Und es ist ein, vielleicht lüge ich jetzt, ich glaube aber nicht, ich meine, es ist sogar ein deutsches Familienunternehmen tatsächlich. Ich meine, das ist nicht von irgendeinem Investor gekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Kann natürlich mittlerweile auch sein, aber es war auf jeden Fall ziemlich lange so. Und was bei Beyerdynamic ziemlich cool ist, diesen Kopfhörer, den ich hier aufhab, den gibt's schon seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren gefühlt so. Und der wird halt immer noch hergestellt und es gibt entsprechend auch Ersatzteile. Also man kann die Dinger auch, wenn man ein bisschen technisch begabt ist, die auf jeden Fall selber reparieren oder zumindest reparieren lassen. Weil alles, was die irgendwie, ob es nun irgendwelche kleinen Kabel da drin sind oder sonst was, gibt alles als Ersatzteil bei denen zu bestellen. Sehr gut. Ja. Profi-Tipp Nummer 3.
Tipp Nummer 3.
Ich habe neue Software entdeckt und habe mich verliebt in Resonic Pro, nennt es sich. Es ist im Prinzip ein Audio-Player, der so ein bisschen browserbasiert ist, der aber wahnsinnig verflucht schnell ist und ich brauche da irgendein Tool, um also es ist jetzt nicht für jede Podcast-Art gedacht, aber wenn man irgendwie viel Sounds verwalten möchte, ich habe ja zum Beispiel jetzt hier, keine Ahnung, ich habe 120.000 verschiedene Sounds von irgendwelchen Regengeräuschen, Fußstapfen, bla 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 bla, alles, was man so irgendwie kennt, womit ich halt irgendwie versuche, Geschichten zu bauen. Und da war ich halt am Anfang noch an dem Punkt, dass ich das halt immer irgendwie über den Explorer gemacht habe und dann da rumgesucht habe. Und das Ding durchsucht einen Ordner mit einem Klick, hat das komplett alle Metadaten drin und so weiter. Und du kannst halt einfach über die Suche deine Sachen suchen. Kannst aus dem Soundfile, kannst du Marker setzen und nur bestimmte Parts aus dem Soundfile rausziehen. Einfach per Drag and Drop in Reaper oder was auch immer man irgendwie als Sequencer nutzt, exportieren. Kostet 69 Euro, gibt's als 3-monatige Trial-Version. Man hat direkten Kontakt zu dem Entwickler, der labert an den ganzen Zeit quatscht er einen voll, was er noch gerade Neues macht. Also wenn man da interessiert ist, also das ist jetzt positives Gelaber, meine ich damit. Also da ist wirklich ein sehr intensiver. Ich habe dem direkt noch 2, 3 Sachen, die für mich so in diesem Foley-Bereich sehr wichtig waren, genannt, die ich gerne hätte für die Zukunft. Und das baut er dann alles ein und ist da irgendwie sehr, sehr fleißig. Muss ich sagen, ist echt richtig geil. So im Sounddesign-Bereich gibt es sonst dieses Soundminer, das kostet halt aber gleich irgendwie 800 Euro oder so. Und diese Software habe ich jetzt von ganz vielen gehört, soll ziemlich scheiße sein eigentlich. Und sehr proprietär irgendwie, dass die wirklich nur irgendwie ihre eigenen Filesysteme da reinlassen und so. Und der Resonic Pro ist selber nicht Open Source, ist aber, also die ganze Leserei von irgendwelchen Metadaten, da nutzt er halt komplett offene Standards für. So, dass man eigentlich kann ja alles lesen und halt, ja, zusätzlich Konverter, du kannst Marker setzen noch für Musikproduktion und so weiter. So. Also es ist wahnsinnig umfangreich und unglaublich schnell halt einfach. Diese Suche hat mich echt beeindruckt.
Joscha, zeig uns, wie schnell das geht und ob du wirklich 21.000 Sounds hast. Ich sag dir jetzt einen Sound und du spielst den ab, ja?
Oh, ich weiß
also
nicht,
ich hätte gern.
Der ist jetzt nicht so geroutet, Danny, das auf Reaper, glaube ich.
Was heißt denn geroutet? Vorhin ging's doch, du hast doch vorhin Sounds eingespielt.
Ja, Spotify habe ich geroutet, ach so. Aber ich müsste den dann auf die Karte routen. Was wolltest du denn?
Ich hätte gern jemand, der von einer Flasche ein Glas eingießt. Blub, 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 blub. Bottle Water, Glas. Ist aufregend, ne? Meinst du, er hat den Sound, Christian? Meinst du, er hat so einen Sound?
Klar.
Okay, die denken uns danach was Schwieriges aus, wenn es klappt.
Water Drop Stream Rippling. Oh, aber ihr hört das alles gar nicht, ne, jetzt? Hört ihr das?
Nein.
Nein.
Nee.
Ja, kannst du okay, viel erzählen, wenn der Tag lang
ist. Ja, da ist der Sound. Ich hab'n. Nee, geht jetzt nicht. Ich müsste das jetzt irgendwie routen. Ich könnte euch. Ja, ist ja auch egal.
Ich ja, ihr alles hier
experimentiert. Aber du könntest das quasi ganz normal als Audio-Input in Ultraschall rein bringen.
Wenn man eine entsprechende Soundkarte hat, ja. Also es gibt für iOS.
Also du kannst ich das, kann meine ich das, jetzt.
Ja,
dann mach wir das beim nächsten Folgendes. Mal. Dann kannst du spontan immer irgendwelche Sachen einspielen. Das ist doch voll cool.
Ach so. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier bei Spotify klicken und dann müsstet ihr was hören, ne?
Ja, mach weg, ja. Ewige Spielersperren. Pass auf, das nächste Mal, ich schreibe uns ein Podcast-Theaterstück für drei Leute.
Oh,
das
dann
lese
können
ich
wir meinen Dramateil jetzt unterbringen.
Und du spielst live die Geräusche dazu ein. Pass auf, ich sag sowas, und Christiane kam enttäuscht, weil ihr Bayer-Headset defekt war, die Treppe herunter. Und machst du tok, 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 tok. Genau. So, ich schreibe, also fürs nächste Mal, ich schreibe uns ein Theaterstück und du vertonst es live.
Oh ja, okay. Das ist cool.
Sehr gut.
Ja.
Dann testen wir, wie schnell die Software ist.
Die Suche ist halt einfach nur fix und die Indizierung. Dafür bräuchte ich dann schon ein bisschen Vorbereitung.
Ja, jetzt mach das schon wieder. Nein, das ist live.
Ja, aber ich müsste mir die Sounds zumindest vorher mal raussuchen. Ich kann ja nicht immer Suche nehmen, dann zack, die reinziehen.
Doch, das ist
ja
der Witz da drin. Das ist der Gag.
Okay, dann muss ich schnell sein und muss immer direkt alles auf Englisch im Kopf parat haben, weil diese ganzen Libraries auch auf Englisch sind. Naja.
Wir sagen den Leuten dann, einfach mach dir Smart Speed an, dann hast du alle Zeit der Welt.
Stimmt. Und Katze
sehr
musst
gut.
du nicht
das
raussuchen.
Das war die erste. Miau. Stimmt, Katze brauchen wir nicht, Katzenbaby haben wir. Ja. Das war die erste Folge der Podcast-Rubrik Podcast-Profis für Podcast-Profis. Die besten Tipps exklusiv und trendy und modern. Und wir machen weiter. Jascha Musik.
Können wir eine Pause machen?
Ja. Machen wir. Weiter geht's.
Mhm. Ja, wir brauchen wieder, du musst mehr Musik spielen, Joscha. Du bist musiklos heute.
Ja,
take your guitar in your hand.
Ich muss nur ein bisschen weniger Halter.
Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt die Rubrik Das Thema der Woche. Wir tauchen ab mit Joscha in die Welt des Storytellings und des Sounddesigns in Podcasts. Joscha, du hast das Thema der Woche mitgebracht. Berichte ja. uns.
Was heißt berichten? Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe das doch in den Raum gehauen, habe mich wieder. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Also eigentlich würde ich das, glaube ich, tatsächlich gerne mit dem verbinden, was ich euch irgendwie als Hörauftrag noch gegeben hatte.
Mhm.
Genau, also ich habe mich ja berufsbedingt tatsächlich einfach viel mit, weil das natürlich in diesen, wenn man jetzt so 20-Minuten-Formate oder sowas macht, dann zielt man da natürlich drauf an, irgendwie da auch eine Dramaturgie reinzubringen. Interessanterweise funktioniert 20 Minuten Labern nämlich wirklich gar nicht, so dann halt eher 4 Stunden Labern. Das heißt, gerade bei diesen kürzeren Formaten braucht man irgendwie eine Geschichte. Meine Aufgabe dabei ist es natürlich, diesen auditiven Part zu übernehmen. Das heißt, ich versuche, wenn über eine bestimmte Situation geredet wird oder so, die quasi die HörerInnen reinzubringen, auch also ein Bild zu schaffen. Ich habe im Prinzip, es ist wie eine Doku, nur ohne Bildebene. Und ich kann durch Audio quasi diese Bildebene versuchen, im Gehirn anzuregen. So könnte man das, glaube ich, sagen. Genau, und da habe ich einfach sehr viel gehört und habe mich irgendwie schlau gemacht und gelesen tatsächlich auch viel und habe dann irgendwie rausgefunden, erstmal hat die Lena mich, also meine Produzentin da, auf transom.org aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, ob wer das kennt, das wer von euch? Transom ist...
Nein.
Nee, mit dem Sendegate kann man das nicht vergleichen, weil es quasi eine, Sendegate ist ja ein Forum, ne? Das ist so eine, ich glaube, die haben eigentlich eine Schule, also die machen so Radio-Storytelling schon ganz lange und unterrichten das auch so ein bisschen und haben halt so eine Seite, wo nochmal relativ viel auf verschiedene Techniken, Mikrofontechniken, aber halt auch irgendwie, wie setze ich Musik richtig ein, wann setze ich Musik idealerweise an, wann vielleicht nicht. Daher kommt zum Beispiel der schöne Satz, don't run to music, it's emotional fascism. Also man sollte es definitiv nicht mit der Musik untertreiben, wie zum Beispiel der gute Herr Steingart das macht, der einfach überall Musik drunter klatscht. Das ist definitiv der falsche Weg. Genau, da habe ich mich dann mit so verschiedensten Sachen auseinandergesetzt. Es gibt diese Seite transom.org, die würde ich auf jeden Fall empfehlen, falls da jemand tatsächlich Interesse hat, mit sich dieser Art von Podcasting. Ich will das gar nicht gegeneinander irgendwie gegeneinander stellen, weil es einfach komplett unterschiedliche Arten sind. Genau wie habe ich dann auch noch entdeckt von NPR. Kennen wahrscheinlich auch relativ viele. Irgendwie ist auch so eine Public Radio-Sender in Radiosender. in USA und die haben auch eine Seite.
Seitdem
die
heißt, du in Berlin bist, bist du so international.
Ich bin noch hier. Training.npr.com, wir verlinken das auf jeden Fall alles, wo sehr, sehr praktische Tipps drin sind, allein wie man irgendwie im Schlafzimmer als Reporter aufnimmt und sonst solche Sachen. Das wissen natürlich die meisten auch. Aber auch, wie man zum Beispiel Interviews logisch schneidet und wie man Dynamik in Sachen reinbringt, durch Weglassen von bestimmten Aussagen und so weiter. Genau, ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. In dieser durch den einen Podcast von denen, der heißt How Sound, Bob Rosenthal, so ein cooler Name, ist der Host. Und der stellt auch, der macht quasi was Ähnliches, was wir machen, nur aus einer rein technischen Perspektive. Oder aus, oder was heißt einer technischen, sondern technischen und erzählerischen Perspektive. Analysiert einzelne Folgen, lädt Leute dann ein, die irgendwie diese Stories gemacht haben. Also es sind viele Leute, die nicht unbedingt einen Podcast komplett machen, sondern die diese Radio-Stories dann machen. Ne? Für mich verschwimmt das deswegen mittlerweile auch alles irgendwie. Für mich ist Podcast fast ein bisschen neu definiert worden durch diese Sachen. Also für mich ist Podcast fast nur noch Audio eigentlich einfach. Irgendwie Audio zum Mitnehmen, den ich halt immer hören kann. Genau, und da habe ich ein ganz, ganz großartiges Stück von der BBC, oder es wurde über die BBC übertragen. Die Sendung heißt Between the Ears, BBC Radio 3. Genau, und da hat der, jetzt kommen meine Notizen. Ich habe das erste Mal Notizen, seht ihr da?
Joscha, die Folge wird in die Annalen der Podcast-Welt eingehen.
Wir sind stolz auf dich.
Ah, ich dachte gerade, ich hätte es nicht aufgeschrieben, was ich. Okay, die Folge heißt A Cow a Day, ist aufgenommen worden und produziert worden von Pike. Jetzt kann ich Milanowski oder so heißt er. Eröffnet mit der Pianosonate in D-Dur von Joseph Haydn. Und da habe ich einfach mal ein kleines Stück mitgebracht, wo am Anfang auch erklärt wird, eigentlich, was er macht.
When you come to Varanasi as a foreigner, one of the first things you notice is all these cows walking around everywhere. It's almost like human beings, you know, they walk on the road, they go into shops. They seem to just like hang out with their friends on a street corner. And so I've decided to follow a cow for an entire day. I want to see where it goes. I want to kind of see the city through her eyes. Just take a little break from me and all my own needs and desires and just cow around a little. follow her from sunrise to sunset. A day in the life of a Varanasi cow. You and me, cow. Just gonna take a picture of her. Dogs fighting. Cow looking. Man washing. Me narrating. What did John Cage say? That if something is boring for 2 minutes, try it for four. And if it's still boring, try it for 8 minutes. And if you're still bored, try following a cow for a day.
Habt ihr meine schönen Snippets gesehen? Ich habe natürlich gehört.
Natürlich.
Nicht
ja, das wird hier immer advanced. Ja,
genau, er erklärt gar nicht so richtig, was er macht. Vielleicht ist es einigen schon rausgekommen. Also es ist, der hat halt einfach einen Tag lang eine Kuh begleitet, ohne, was ich das Spannende daran fand, ohne eigentlich ja eine wirkliche Story, wie es ja natürlich irgendwie eigentlich in diesem journalistischen Radio-Dings ja eigentlich meistens eher der Fall ist. Ich habe irgendwie die Comex Papers, das ist nämlich mein Negativbeispiel dazu, oder Grand Theft Auto Grand Theft Europe von Korrektiv. Die hätten ja zum Beispiel eine krasse Story, haben es aber nicht hingekriegt, die zu erzählen. Er hat eigentlich gar keine Story, kriegt es aber einfach nur, auch ohne direkt ein Host zu sein, sondern er eigentlich eher so, er hat halt sein Narrativ, hat irgendwie sein Clip-Mikrofon da dran und erzählt so ein bisschen, was in der Situation passiert, irgendwie um ihn rum. So, das ist ja eigentlich dieses ganze Ding. Und ich fand das total entspannt und spannend. Es geht, glaube ich, eine halbe Stunde.
Ja. Und 25 Minuten.
Ich habe extra noch mal den John Cage, habe ich mich besonders gefreut, weil wir haben ja einmal über 4:33 auch schon geredet hier. Und da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, wo er das da noch mal zitiert hat, so ein bisschen. Und passt ja tatsächlich auch zu diesem Thema. Ich begleite einfach mal eine Kuh. Und diese Art von Reportage oder wie man auch immer das nennen will, einfach irgendwie Audiogeschichte, Audiostück, was auch immer, finde ich total spannend. Und da überlege ich gerade selber, was man da so machen kann, beziehungsweise mache schon gerade was dazu, was lustig wird.
Ich habe richtig zwischendurch Schauer gehabt, als ich das gehört habe. Ich fand es nämlich richtig, richtig gut.
Ja.
Ich habe es im Atelier gehört, als ich aufgeräumt habe vorgestern. Da war es in Köln gerade so heiß, waren glaube ich 28 Grad. Ich hatte die Türen offen, habe es für meine große Anlage gehört. Und ich fand das so extrem, weil er in diesem Moloch irgendwie war, in dieser indischen Großstadt. Ja. Du hattest sofort Bilder, wie das da aussieht, ne? So wie das riecht, wie das wahrscheinlich, genau, wenn man auch so heiß ist, wahrscheinlich, wie es bei mir im Atelier war. Und dann hat er aber gleichzeitig so nah in dieses Mikrofon geflüstert. Der kriegt ja so ganz leise.
Ja,
hat wahrscheinlich
glaube, also
Mikro ganz
ich vermute,
dicht dran.
Er hatte so ein Lavalier, so ein Ansteckmikrofon und hat deswegen einfach immer so ein bisschen dann so.
Achso, ich hätte gedacht, er hat eins in der Hand gehabt, weil er interviewt ja später die Leute und
ich
die waren sehr, sehr gut zu verstehen.
Eins dazu. Er hat, ja. Also ich tippe, ja, dass er so eine Kombination hat. Ist ja auch egal.
Okay, aber jedenfalls hat er ja so ganz leise da reingegangen, also ganz nah war er, war ja so ganz eng dran. Und das hat, finde ich, so eine dichte Atmosphäre geschaffen, weil du hast ja permanent diese Stadt im Hintergrund gehört, das Laute, die Menschen, das Autogehupe, die kleinen Rikschas, die da fahren.
Du
also ich hatte
halt
direkt
Bild,
so ein,
ne?
Genau, ich hatte direkt so ein Bild im Kopf und zwar permanent bei diesem Podcast durchgehen. Also es war richtig gut, ich fand es richtig spannend, hat mich richtig mitgenommen. Und eben auch diese Spannung an sich als Thema, diese Zufälligkeit. Also, und das war wieder schade, weil es eine BBC-Produktion war. Man hat halt diesen Radioschnitte total gemerkt. Das muss da 25 Minuten passen. Also er hat 10 Stunden, er hat über 10 Stunden diese Kuh
12
verfolgt.
Stunden, von 6 bis 6, ne, glaube ich.
Genau. Er hat sie aber zufällig auch verloren, ne. Siehst du, die Reportage hat aufgehört, weil sie auf einmal weg war, weil er sie abgelenkt war, weil jemand mehr ein Lied gesungen hat. Er hat ja sich den Mann bestimmt, fand ich einen schönen Abschluss auch, dass er eben durch das, von der Mutter, der Mann hat dieses Lied über die Mutter gesungen und er hat ja gesagt, er bemuttert diese Kuh und das, also dieses Mutterthema, diesen Abschluss. Und es hätte als Podcast, es hätte ihm auch 2 Stunden zuhören können. Ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn viel mehr Material drin geblieben wäre, wenn er 2 Stunden mit dieser Kuh unterwegs war. Ich glaube nämlich, also was da jetzt als, dass es nicht unbedingt spannend sein muss, was passiert und was Spannendes draus zu machen, weil es war so kurz geschnitten, Nee, ja, das hätte mir es gerne auch länger mit beschreiben, weil er hat ja viel beschrieben, was gerade passiert. Ja. Und er sagt, jetzt frisst diese Kuh ein Stück Pappe. Sie sollte eigentlich etwas anderes fressen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Und da hätte ich, also ich fand es, die Art, wie es gemacht ist, hätte es doppelt so lang gehen können. Findest also vielleicht nicht zwei Stunden, keine Ahnung, aber ich fand es total gut.
Also es hätte vielleicht noch 10 Minuten mehr sein können, finde ich, aber generell finde ich da diese Begrenzung dann schon ganz, also letztendlich weiß man natürlich sowieso nicht, was er als irgendwie Content hinterher irgendwie da hatte, was zu gebrauchen war.
Ja, aber ich fand es so schade, eben als Experiment hätte ich das Podcast gut finden, also es ist ja so, es muss ja in 10 schon irgendwas passiert sein und das wird einem aber hier vorenthalten. Mhm. Habe ich den Eindruck gehabt. Hätte ich gerne gewusst, was passiert da wirklich. Und dieser Tagesverlauf, ich meine, er hat ja im Dunkeln angefangen, da muss ja irgendwie tagsüber gewesen sein, das spielt so wenig eine Rolle. Wie viel läuft die Kuh, haben wir gar nicht erfahren. Wir haben nicht erfahren, wie viel Weg er eigentlich zurückgelegt hat. Waren das jetzt 20 Meter oder waren das 500? Wie lange ging der Bollywood-Film noch? Also, der hat auch sich mit dem Typen, der in dem ersten unterhalten hat, wahrscheinlich auch länger unterhalten. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das in dieser Doku-Haftigkeit auch länger funktioniert hätte. Einfach als Experiment, wie lange hören die Leute überhaupt zu? Weil ich nehme an, dass er 10 Stunden, dass er schon viel gelabert hat. Ich kann mir vorstellen, dass er 10 Stunden Material einfach hat.
Wahrscheinlich.
Weil er wollte ja wahrscheinlich nichts verpassen, was zu spät reagieren, wenn ihm Gedanken kommen. Es war ja sehr improvisiert und davon bleibt aber wenig übrig. Ich hätte mir sehr viel mehr gewünscht, die Beschreibung, wie sieht das da aus, wie fühlt er sich, was sieht er, was riecht er, was macht die Kuh gerade, er hat das ja viel beschrieben, das hätte ich mir
noch mehr gewünscht, einfach, oder noch hinterher, okay. Ja,
weil ich fand das so dicht, dass man gar keine Verschnaufpause hatte. Ein bisschen Chilling zwischendurch auch gut gefunden.
Okay, ja.
Aber ich sehr empfehlenswert, sehr gut auch auf Englisch zu hören. Er hat hier sehr schöne BBC-Stimme.
Das ist auch ein Däne, meine ich. Ja.
Aber sehr schönes Hochenglisch relativ gesprochen. Groß.
Christiane, was meinst du denn?
Also ich brauchte davon nicht unbedingt noch mehr. Ich glaube, diese atmosphärische Dichte, die kommt eben dadurch, dass es geschnitten ist. Ich glaube, du hast da unglaublich viel Leerlauf in diesen Stunden drin. Ich fand das extrem meditativ. Ja. Ich dachte mir so zwischendurch, eigentlich würde ich das gerne nach dem Yoga hören und nicht hier so kurz vorm Podcast, weil ich es irgendwie noch hören muss. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass der auch eine gewisse Reaktanz in mir hervorgerufen hat, weil ich fand das teilweise schon ein bisschen prätentiös. Also gerade, wenn er da so ein bisschen anfängt zu philosophieren, so, ja, dadurch kann ich jetzt super gut drüber nachdenken, was ist es, ein Mensch zu sein? Ich dachte, ja, komm, also bitte. Da war ich einfach vielleicht nicht in der Situation, mich da wirklich drauf einzulassen. Das fand ich also teilweise ein bisschen anstrengend, aber das waren halt immer nur so ein paar Sekunden, wo er da ein bisschen meiner Meinung nach übers Ziel hinausgeschossen ist. Ich fand aber auch die Atmosphäre total gut. Also ich stimme euch dazu, dass da direkt die Bilder im Kopf waren. Das ist halt auch das, was mir an O-Tönen in Features, die ich halt kenne, immer gefällt, wenn halt keine Interviews geführt werden, sondern wenn die Leute einfach mal ein Mikro aufstellen und mitlaufen lassen. So. Und das ist ja hier auch passiert.
Da hätte ich direkt eine Frage zu. Ist euch das ist mir nämlich aufgefallen, dass ich das viel bei diesen deutschen Features habe, dass das da sehr wenig gemacht wird, dass oft immer nur dieser O-Ton letztendlich entscheidend ist und so, aber dieses Vor und Nachher, also ich habe jetzt ja auch mit den Journalisten, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, für diese anderen Sachen, die ich da gerade mache, dass das oft immer so ein bisschen unter den Tisch fällt und das nicht so wahrgenommen wird, dass das eigentlich total wichtig ist, um so eine Geschichte zu erzählen, dass du quasi diese Vorbereitung, hallo und so, die Qualität muss ja auch nicht gut sein, ne? Du musst im Prinzip nur, wenn du zum Interview fährst, idealerweise schon dieses Mikro anlegen und anmachen. Das ist mir, finde ich, ein großer Unterschied, der mir so zu ausländischen Sachen, und das meinte ich, glaube ich, so mit Radiokultur.
Ja, und das kenne ich halt auch aus deutschsprachigen Features, deswegen ist mir Features, da die
ich
Diskrepanz
da,
nicht so aufgefallen.
Okay. Ja, gut.
Wobei das hier natürlich auf die Spitze getrieben wird, ne, weil das besteht ja quasi nur daraus.
Das ist jetzt tatsächlich, das ist ja nur so ein Sonic Experience oder sowas.
Aber ich würde das gerne umdrehen, nochmal, weil du sagtest, darf ich auf das Thema zurückkommen mit der Prätentiösität, und ich mache mir Gedanken als Mensch, und dass du natürlich noch ein bisschen die Augen gerollt hast. Und das, finde ich, aber könnte ein Argument sein zu meiner These, dass es eben spannender gewesen wäre, das Ding länger zu machen, weil ich glaube, dass er ja improvisiert hat. Er ist ja diese 10 Stunden rumgelaufen und dann musste aber geschnitten werden auf, das ist ein spannender Satz, das ist irgendwie geil, da hast du was gesagt, was irgendwie prätentiös ist, das schneiden wir rein. Aber viel schöner wäre es gewesen, ihn eben den gesamten inneren Monolog eigentlich zu hören, bis er dazu gekommen ist, zu sagen, jetzt kann ich mal mit dieser Ruhe Gedanken machen, was für Menschheit bedeutet. Also ich glaube nämlich, dass es lange nicht so unangenehm, peinlich sozusagen ist, wenn man die Hinleitung mit erfährt, wie er dazu gekommen ist und nicht eben so cut.
Mir ist das tatsächlich gar nicht so negativ aufgestoßen, aber Aber es ist ja auch wieder so unterschiedlich.
So haben sie ich wahrscheinlich aus 10 Stunden so Signalstellen rausgesucht, was aber ich finde schade ist.
Ich fand es aber ehrlich gesagt auch lang genug so. Also ich habe mich halt auch ertappt, dass ich zwischendurch wieder auf mein Smartphone geguckt habe, wo ich auch dachte, nein, du musst jetzt zuhören. Und insofern war ich dann auch, also zu sagen, ich war froh, dass es vorbei ist, ist viel zu viel gesagt, weil das hört sich negativ an, aber ich es war für mich okay so. Also die Länge fand ich völlig okay. Ich hätte also mich nicht länger gebraucht.
Ich meinte jetzt nur aus der Haltung raus, stell dir mal vor, es wäre ein Podcast, ich würde den abonnieren und dann wäre mir die Folge zu kurz gewesen. So als BBC-Beitrag, glaube ich, als kurzes Feature, super. Aber ich könnte mir ja vorstellen, dass als wenn ich mir es abonnieren würde und auf solche Art der Reportage stehen würde von dem Typen, weil ich irgendwie gut finde, wie das macht, mir vorstellen können, das auch 1-2 Stunden einfach zu hören. Weil der Gag irgendwie weg ist. Wenn ich sage, ich begleite 10 Stunden eine Kuh und mache aber nur 15 Minuten, 30. Dann ist offensichtlich nicht viel passiert, was, also da kann man ja genauso gut sagen, eine,
ja, gut,
eine
aber
Kuh.
Aber das ist ja gerade das Ding dabei. Also es ist ja gerade eigentlich ist es ja eine Situation, wo du eben keine Story hast.
Ja, genau, aber es ist ja eigentlich eingestiegen mit, wenn dir langweilig ist, wie war, ich kenne die Geschichte original nicht mit, dann verfolge mal einen Tag eine Kuh. Aber wenn man genau das Gegenteil beweisen wollte, was ich meinte, was die Haltung des Podcasts war, zu sagen, also man lässt sich auf ein ganz schönes Abenteuer ein und erfährt ganz viele Sachen, Stunden, von denen man vorher nie gedacht hätte, dass sie passieren. Aber dann ist offensichtlich nur für 15 Minuten plus eine Abmoderation reicht. Weißt du?
Also ich glaube, so 35 Minuten für so ein Ding reichen. Ich glaube auch, dass ich, wenn es länger gewesen wäre, ich doch auch irgendwie ermüdet gewesen wäre. Also viel länger als eine halbe Stunde bräuchte ich da, glaube ich, echt nicht.
Ich habe viele Fragen. Ich hätte gerne gewusst, was er gegessen hat. Hat die Kuh noch was zu essen bekommen? Hat er sie wiedergefunden? Hätte er sie wiedergefunden?
Ich hatte so Mitleid mit dieser Kuh. Ich dachte, oh mein Gott, die muss doch was essen. Die sieht auf dem Bild schon so
haben wir gar
aus.
Nicht erfahren. Wir wissen gar nicht, doch, ob sie unter einem aussah.
Es gab doch ein Bild dazu.
Ja, es gab ein Bild dazu.
Oh, das habe ich nicht gesehen.
Ich fand es lustig, dass er Goldie Horn nicht kannte und auch von ihr als Goldie Horn gesprochen
hat. Ja, das habe ich mir auch total erstaunt. aber das fand ich auch spannend, diese Person, dass der das Einzige, was das Erste, was dem Mann einfällt, der Mikko hat, ist, dass er mal Goldie Horn kennengelernt hat, als er 10 Jahre alt war, ist er schon 15. Also spannend. Und den haben doch garantiert in 10 Stunden noch mehr Leute angelabert da in Indien.
Jo, wahrscheinlich. Ja, sicherlich wird er da irgendwie rumgegangen sein und irgendwie mit Leuten noch gequatscht haben.
Ich hätte das alles gern gehört.
Kannst du mir anschreiben, ob er noch das ganze Footage davon hat. Und schick mir mal alles. Ich will den ganzen Tag hören. Das finde ich auf jeden Fall generell war einfach ein sehr schönes Beispiel, wie man eine Geschichte eigentlich ohne eigentlichen Inhalt erzählen kann. Und ohne auch dieses klassische, ich habe einen Host, der oder die erzählt was und dann gibt's irgendwie, also so dieses klassische Reportage-Ding, was ich ja auch viel höre, so das, und dann werden irgendwelche Sachen, Interviews und so weiter, sondern einfach mal so ein komplett auf Sound basiertes Ding eigentlich hat, wo es ja auch, also theoretisch würde ich sogar behaupten, kann man das hören, wenn man sich, zumindest wenn man sich für Sound interessiert, wenn man gar kein Englisch kann und hat trotzdem, kriegt trotzdem Bild.
Mhm, also auf jeden Fall.
Und gleichzeitig steckt so viel drin, stecken so viele Ebenen drin. Das fand ich auch so spannend. Also einerseits das emotionalisierende Mitnehmen, dieses Gefühl, ich bin da mittendrin. Gleichzeitig war es aber natürlich auch eine sozialkritische Reportage. Also man hatte diese Kuh als Bild gehabt, die nicht zu fressen, wie dieses Großstadt, wo offensichtlich Müll rumliegt, die versucht sich da durch die Gassen zu schlängeln, die Leute, die sich verscheuchen, dieses Musikvideo, was da gedreht wird, was die Leute zu erzählen mit Goldie Horn und ich singe deren Lied, ein Fremder, der kommt, ich singe deren Lied. Also es war ja auch ein Abbild dieser Gesellschaft, dieser Stadt da.
Ja, total.
Wo die Leute halt zum Sterben hinkommen, wie gesagt.
Genau.
Also es fand ich spannend, was man eben ohne, dass man viel erzählt und sehr viel mit Ton einfach macht, was das doch noch an mehreren Ebenen transportieren kann. Fand ich ganz spannend, wenn man da sich bewusst mal drauf einlässt.
Ja, total. Also mit Ton kann man einfach echt wahnsinnig viel machen. Und eigentlich ist dieses Medium ja auch bestens dafür geeignet, irgendwie richtig geile Reportagen zu machen, weil du es halt eigentlich immer konsumieren kannst. Also es ist ja nicht wie eine Zeitung oder eine Doku im TV, die du halt irgendwie abends oder so oder irgendwie am Laptop oder sonst wo guckst, sondern es ist ja wirklich eigentlich, wie wir das ja schon immer irgendwie sagen, so das Medium, was man irgendwie eigentlich am überall konsumieren kann, wo man nichts anderes konsumieren kann. Und ich würde mir da hier noch einen stärkeren Fokus wünschen drauf.
Ja, aber stärkerer Fokus. Ich muss da direkt, als ich im Podcast gehört habe, an deine Geschichte denken, wo du sagst, setz mal Kopfhörer ein, nimm mal dein Mikro mit nach draußen, ja, hör mal die Stereo in die Welt. Weil das nämlich auch so war. Du musst dich bei dieser Reportage ein bisschen drauf einlassen am Anfang, ungewohnt, dass jetzt die Geräusche wichtig sind. Ja. Das ist dir am Anfang des Podcasts gar nicht klar, dieser Folge. Am Anfang merkst du ja gar nicht, dass das das Wichtigste dieser ganzen halben Stunde wird, dass du diese ganzen Geräusche wahrnimmst und ja, so. Und das kannst du nicht nebenbei hören, weil dann weißt du nicht, passiert es eigentlich da bei der Geschichte oder passiert es draußen vor deiner Tür? Und das ist aber wichtig, weil sonst kannst du ja gar nicht folgen, was da passiert so richtig. Also es ist so elementar, die Nebengeräusche.
Ja, total.
Also deshalb fand ich es mal richtig nochmal kribbelnder in mir, nochmal spannender, das wirklich mal zu machen, wie du gesagt hast, mal rauszugehen, die Geräusche mal anders wahrzunehmen.
Ich habe mir jetzt überlegt, ich kaufe mir so ein Zoom H1, auch mit so einem Clip-Lavalier-Mikrofon und wollte meinen Arbeitstag vor mir aufnehmen.
Oh, auch gut.
Einfach mal probieren, so. Also da jetzt gar nicht ohne irgendwie einen Hintergedanken, das zu veröffentlichen oder sonst was, wird wahrscheinlich eh schwierig mit Datenschutz und so mit meinen Klienten. Wobei man das wahrscheinlich irgendwie anonymisieren könnte, weiß ich auch nicht. Darüber mache ich mir noch gar keine Gedanken. Ich will das erstmal nur machen, wie das so funktioniert. Weil ich teilweise echt lustige Dialoge habe. Das wäre schon, da könnte man tatsächlich, glaube ich, was machen. Das ist gerade so ein bisschen meine Idee. Frank wollte ich auch mal ein Mikrofon anstecken. Der hat auch immer so ganz interessante Gedankengänge. Einfach mal Menschen einen Tag lang ein Mikro anstecken.
Ja, oder so. Ach,
okay. Das, was du so sagst.
Entschuldigung.
Ja, nee, sag mal, ich will nicht mehr zur Kuh.
Okay, ganz kurz zur Kuh noch. Hattest du den Eindruck, ja, schon bei mir war das nicht klar, weil ich mit Sound mich nicht so auskenne, dass das live alles aufgenommen worden ist oder wurde hinterher manipuliert? Also gehörten die Geräusche wirklich live zu dem, was er redet, oder haben die das hinterher noch verstärkt zusammengeschnitten?
Ich könnte das jetzt natürlich von außen nicht hundertprozentig sagen. Aber ja, verstärkt vielleicht teilweise schon, dass die Sachen lauter gemacht haben oder so, ne? Das sicherlich so im Editing. Aber ich habe den ja auch über dieses How Sound entdeckt, den Podcast. Und da der Bob Rosenthal spricht mit ihm darüber, wie er das gemacht hat.
Ah, okay.
Und cool. Er hat das einfach wirklich so, er ist wirklich einfach nur dahin gegangen und hat halt einfach beschrieben, was er sieht und das aufgenommen. Ja. Bitte, Christiane.
Was ich sagen wollte, das, was du sagst mit es geht noch mehr und wir brauchen mehr Experimentierfreude in der Podcast-Welt und so, das erinnert mich ganz stark daran, was der Friedemann Brenneis, der bei uns das Podcast-Meetup gegründet hat in Leipzig, auf der Subscribe erzählt hat, auf der Subscribe 10, wo wir auch alle waren. Wo ihr aber, glaube ich, nicht mit dabei wart bei diesem Vortrag, der nennt sich zwischen Klangkunst und Laber-Podcast ist noch viel Raum, neue kreative Wege der Kulturvermittlung mit Internet und Audio. Ja. Und der sagt eben ganz, ganz viel von dem, was du auch meinst. Der ist ja auch beruflich. Also beruflich hat er viel mit Audio zu tun, ist halt Hörfunkjournalist und hat hier auch ein Studio in Leipzig und so. Und das können wir gerne mal verlinken und das solltest du dir auch mal angucken.
Oh, cool, ja, auf jeden Fall. Ja. Mach ich. Also das ist jetzt ja auch sowieso alles eine rein subjektive Sache. Mir ist halt aufgefallen, dass das nicht wirklich ohne Geld geht, es sei denn, man ist halt Idealist. Aber es ernsthaft ohne Geld zu betreiben, wird nicht funktionieren, auch nicht mit Spenden, weil so einzelne Folgen bei solchen Sachen einfach zu teuer sind, dass man das, also selbst Aufwachen-Podcast kriegt, glaube ich, nicht irgendwie so viel Kohle rein, dass man sowas finanzieren könnte. Ne? Deswegen ziele ich ja gerade so ein bisschen auf Spotify ab und hoffe, dass die nicht nur irgendwelche blöden Laber-Podcasts wieder kaufen und ihr Kapitalismusmodell durchdrücken, sondern dass die sich vielleicht, wie sie es in den USA ja schon tun, auch trauen, einfach so ein bisschen Geld für coole Sachen zu entwickeln, zu investieren. So, wo dann halt die Möglichkeit wäre, irgendwelche in Kooperation. Ich meine, die haben zum Beispiel jetzt was gemacht, was man dann auch nicht nur über Spotify hören kann, was ich ganz interessant fand, wo die einfach als Produktionsfirma quasi mit aufgetreten sind, nennt sich Wind of Change. Geht um so eine CIA-Verschwörung um Wind of Change, dieses Lied, wie auch immer. Und das ist halt quasi von zwei Produktionsfirmen plus Spotify als Produktionsfirma produziert worden. Und dann kann man das halt hören. So, da hoffe ich gerade so ein bisschen drauf, dass sich da vielleicht, ich meine, man wird diese Kommerzialisierung davon ja eh nicht vermeiden können. Und wenn es dann zumindest diesen netten Nebeneffekt hat, dass die dann auch coole Sachen fördern und nicht nur zwei Promis reden lassen oder drei, was leider zum Zeit irgendwie ja viel der Fall ist bei diesen ganzen kommerziellen Sachen, so wie ich das festgestellt habe zumindest. Es gibt
aber
ja
dafür ist ja jetzt, dafür ist jetzt im Moment eigentlich die perfekte Zeit. Ich meine, wie viel Kultur und Kunst wird gerade in Videokonferenzen gelegt und in Online-Streams und in Instagram-Videos. Wäre schön, wenn das auch abfärbt auf Audio? Die Online-Welt, in den, in das Audio einfach, in Podcasts.
Ja, vielleicht ist das tatsächlich jetzt irgendwie so eine Zeit, wo gerade in Deutschland irgendwie so ein bisschen mehr, es gibt jetzt ja noch mehr.
Das muss halt gefördert werden, das ergibt sich ja erst genau. Spotify muss sagen, wir wollen jetzt experimentelle, verrückte Künstler haben, so.
Genau, man muss da irgendwie mit diesen Leuten halt reden, die das machen, bei Spotify. Man muss die halt einfach voll labern wahrscheinlich die ganze Zeit, wie cool das ist und denen coole Sachen zeigen. Und vielleicht kommt dann irgendwann mal einer, wenn man da einen Kontakt hat, da drauf, okay, kann man mal machen. Mal schauen. Es gibt ja mittlerweile noch mehr von diesen kommerziellen Plattformen. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das so. Ich habe jetzt einfach sehr viel geguckt in letzter Zeit, was es so in Deutschland auch an Podcast-Produktionsfirmen und so ein Zeug gibt, einfach so, um mal zu sehen, was da so passiert. Es gibt ja ProSieben, hat auch noch so ein Angebot, ne? So ein For Your Ears Only. Den Namen finde ich tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Erinnert mich natürlich immer an James Bond, deswegen war ich sofort in und weg. Habe ich nämlich auch mal reingeklickt. Die haben halt auch wieder so eine Mischung. Ne? Es dominiert natürlich irgendwie scheinbar hier dieser Gelaber-Dings, weil sich das einfach True Crime und sowas verkauft sich einfach gut. Und wenn dann da zwei drüber reden, es darf nicht teuer sein. Ich mache gerade selber die Erfahrung, dass sie immer wollen, es darf nicht teuer sein. Und dann ist letztendlich leider nur die Möglichkeit, sowas zu machen, dass du da als Produzierender zwei Leute hinsetzt, die halt reden, ob es nun über irgendwelche komischen alten Morde oder sonst was war. Aber das wäre ja, könnte man ja auch total geil Storytelling machen mit, also so True-Crime-Sachen. Wenn man dann schon so ein kommerzielles Ding fährt, dann zumindest richtig. Aber noch ist es hier irgendwie nicht so richtig so weit, habe ich das Gefühl. Genau. Was ich noch hatte, ich habe dann noch weiter so ein bisschen geguckt, dann hatte die Lena mir noch was empfohlen, nennt sich Radio Atlas. Da kann man so Audio-Zeugs mit Untertitel gucken. Es ist auch mal interessant, einfach mal so auf den afrikanischen Markt oder den arabischen, was so in den arabischen Ländern passiert oder so, weil natürlich gibt es da auch Podcasts, ne? Oder auch irgendwas. Die Dänen haben das voll gut drauf, was so auch so Audiogestaltung und Geschichten erzählen angeht, ist mir aufgefallen irgendwie. Podimo ist ja auch Dänemark, ne? Genau, das ist auf jeden Fall ganz interessant, dieses Radio Atlas, weil du halt, ja, du hast halt ein Video und dann kommt halt, also einfach ein schwarzer Hintergrund, du hörst das halt und hast Untertitel dazu. Es ist sehr ungewohnt, das so zu machen, so, weil man, wenn man mit Untertitel irgendwie immer gleich an Film denkt und dann ist erstmal ein bisschen komisch fürs Gehirn, aber es funktioniert auch. Kann man sich halt nicht 10 Folgen hintereinander angucken, so, dann wird es irgendwann ein bisschen anstrengend, aber ich hatte zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was es war, da müsste ich nochmal raussuchen, aber es ist wirklich ganz interessant, also es gibt, für mich haben sich in letzter Zeit nochmal so neue Welten aufgeschlossen, gerade so in dieser experimentelleren Richtung finde ich total cool. Ja.
Ja, cool. Hast du noch eine Empfehlung, was wir hören sollen dazu? Akut?
Spielt's also bei heiß den nach BBC der Sachen gibt es tatsächlich, ich hatte noch sowas mit so einem Taucher. Ich glaube, das habe ich auch in unsere Signal-Gruppe gepostet. Das kann ich auch noch mal. Da ist quasi, das ist eine Doku über irgendwie so eine Extremtaucherin, die halt dann irgendwann in der Nähe von Spanien oder so verstorben ist. Also beim Tauchen, die ist halt einfach nicht mehr wieder aufgetaucht. Aber so Freediving, ne? Also ohne irgendwelche Sachen. Und da sie da natürlich keine, dann sind die Reporter sind halt da hingefahren und haben das dann im Nachhinein von einer Schauspielerin quasi fast als so eine Art Gedicht einsprechen lassen. Den Text, den sie quasi aus ihren Informationen geschrieben haben, wie sich diese Person fühlt, die halt quasi runtertaucht und irgendwann einfach nicht mehr auftaucht. Mir ist der Atem gestockt dabei. Irgendwann so, weil ich da wirklich nur saß, so, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und es ist halt komplett nacherzählt, aber auf Fakten halt so, ne? Genau, das hatte ich auch noch. Müsste ich aber raussuchen, wie das heißt. Genau. Und ansonsten hätte ich noch eine gute für alle, die hier Politik interessiert sind oder generell so gesellschaftspolitisch interessiert sind. Das Ding nennt sich Reveal. The Center of Investigativen Reporting und Journalismus von PRX. Die machen auch sehr, sehr gute Dokus, finde ich. Über, da habe ich jetzt letztens noch was gehört über das Sterben in der Bronx in Covid-Zeiten. Weil Afroamerikaner sterben zweimal so oft wie Weiße durch Covid. Und das war auch wieder so, du bist da reingekommen, die eröffnen zum Beispiel nicht mit dem Intro, sondern du kommst direkt in diese Szene erstmal mit O-Tönen rein, so, ne? Was finde ich total gut funktioniert, wenn du nicht erst wieder dann labert wieder erst einer was und dann fängt das irgendwann an, sondern du kommst direkt in diese Szene rein, ist irgendwie eine sehr schöne Art zu erzählen, so ein Audio-Ding. Ja. Genau.
Ja, da sind wir gespannt, was du da so zauberst demnächst.
Ja, ich bin auch gespannt, was man da so machen kann.
Was ist das Wichtigste, was du für dich gelernt hast jetzt in der Recherche? Also kannst du irgendwas Essentielles für dich mitnehmen, wo du sagst, das hat mir nochmal da die Augen geöffnet bei dem Thema?
Don't run to music, it's emotional fascism.
Ja, geil.
Zum Beispiel. Also ich weiß, ich kann das gar nicht so richtig sagen. Es sind wirklich so ganz viele Kleinigkeiten, was Rhythmus, Sprache angeht, weil bei mir ist es dann ja wirklich so, dieses Wissenschaftsding, was ich zum Beispiel gerade mache, das ist halt so YouTube-mäßig geschnitten. Mhm. Ne, also, dass es sehr, sehr flott ist. Du hast kaum Pausen in den Atmern und so weiter. Und da dann so Rhythmen zu finden, dass du irgendwie in der Geschwindigkeit bleibst und so weiter und ne, über diese 20, 25 Minuten eine Dynamik hinkriegst, dass es halt irgendwie nicht langweilig wird. Mhm. Was sich irgendwie dem ganzen Konzept, was wir hier alle machen, total widerspricht. Weil wir irgendwie 3 Stunden reden und man hört es ja trotzdem. Ich höre ja solche, ich meine, ich höre auch solche langen Formate. Aber irgendwie ist mir aufgefallen, dass es, wenn du kurze Formate hast, ist es halt viel wichtiger, eine Dynamik drin zu haben. Mhm. Wieso das psychologisch so ist, kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur eine rein subjektive Sache von mir, aber das ist mir so, eigentlich muss man irgendwie gefühlt gucken, dass so alle 2 Minuten irgendwie was passiert, irgendwie eine Wendung ist, beziehungsweise, dass du halt musikalisch was hochschiebst oder halt mit O-Tönen arbeitest oder solche Sachen. Genau so, also ganz viel so technischer Kram, den ich jetzt und ja, den ich gelernt habe. Und ich bewundere tatsächlich die Arbeit von meiner Produzentin, die es halt irgendwie echt schafft, aus 5 Sätzen 2 Sätze zu machen. Und dann immer noch, ja, das Wort kann auch noch weg und das kann auch noch weg und das kann auch noch weg. Ja, stimmt eigentlich, hast du recht so. Widerspricht natürlich auch all dem, was wir hier alles machen, ne? Deswegen finde ich, kann man das überhaupt nicht vergleichen. Aber es ist total spannend und macht mega viel Spaß. Ja. Bin ich sehr froh, dass das so passiert ist. Genau.
Spannend. Spannende Welt.
Ja. Ja.
Das war ja auch schon dein vorgestellter Podcast quasi heute, oder hast du uns noch einen?
Nee, das war jetzt eigentlich eher so dieses, was nochmal so, wo es nochmal ums Geschichten, ich habe 2 Sachen dabei, ich habe auch noch einen anderen.
Ah, ein okay,
Corona-Podcast.
Cool. Auch das noch.
Ja.
Gut.
Aber einen anderen.
Machen wir dann weiter mit der nächsten Rubrik?
Ja.
Joshua, play in some music. Wir haben noch gar nicht gesungen in der Folge, ich bin total traurig. Christiane misses his job, her job, in the university. She's alone at home with her new headset. And the quality is as good as Leipzig is.
Und das war jetzt
der Wir kommen zur Rubrik. Keine Ahnung. Die Rubrik heißt Hör hin, Podcast-Verstellung. Was haben wir neu abonniert? Was haben wir gehört? Was empfehlen wir unseren Hörerinnen und Hörern? Los geht's. Wer fängt an, Joscha? Christiane hat ja nichts, die ist in Corona-Isolation. Christiane ist Pendlerhörerin und da sie nicht mehr pendelt, stößt sie nicht auf Neues, das ist richtig.
Ja. Deshalb, das ist Christiane, korrekt.
Haben wir dir spannende Sachen mitgebracht.
Ich glaube, ich habe 20 neue Podcasts abonniert seit der letzten Folge.
20 neue? Und wie viel davon hast du schon gehört?
Eigentlich bei allen irgendwie ein bisschen was. Mein Bruder war in einem Podcast übrigens, habe ich ganz vergessen, letztes Mal zu erzählen, ja. Kleines Tennis heißt er, ist so ein Amateur-Tennis-Podcast in Deutschland, wo der Host immer mit irgendwelchen Amateur-Tennis-Leuten spricht. Genau, und da war er zu Gast und hat mich vorher extra angerufen, dass ich ihm noch ein Mikrofon schicken soll. Und,
wie geil ist das denn? Und vor allem wieder spannend, wieder ein Beweis dafür, es gibt für alles einen Podcast. Ja. Und wenn nicht, dann mach einen.
Ja, also es ist dann, geht dann, also es ist echt, ich hab den tatsächlich komplett gehört, es ist halt Nerdgelaber, ne? So, die reden dann, keine Ahnung, über L-Leistungsklasse hier und da. Also wenn hier jemand Tennis spielt, der sucht tatsächlich immer, gerade Frauen wären super, weil das ist relativ rar. Also falls hier jemand, eine Dame ist, die Tennis spielt, irgendwie so im Amateurkreis bis Leistungsklasse, keine Ahnung was, damit kenne ich mich nämlich nicht aus, meldet euch gerne bei dem vom Kleines Tennis. Ich kann das ja auch, wir können das geiler auch einfach Name mal in die Shownotes machen, falls da jemand ist und Bock hat, so, der ist auf jeden Fall ein sehr netter Typ irgendwie. Hat mir, also das Gespräch, die Gesprächsdynamik fand ich ganz nett. Ich war natürlich auch ein bisschen voreingenommen. Ja. Genau, deswegen, ja. Ich habe total viel abonniert.
Und welchen Podcast möchtest du? Hast du Clips?
Ich habe einen Clip, Snippets? Ja.
Ein, okay. Fang du doch an, dann stehe ich vor.
Okay, dann ja, mache ich
du
einfach
bist eh
weiter.
Schon die ganze Zeit am Reden.
Ich bin eh schon
mach die ganze Zeit am
Quatschen, ne? Mein Podcast heißt... Es ist auch, ich habe den auch über dieses Transom entdeckt, die halt immer irgendwelche Sachen vorstellen. Dadurch kann ich das nur noch mal herzlich empfehlen. Genau, der Podcast, um den es geht, heißt Rumble Strip von Erika Heilmann. Die ist die Produzentin davon und die hatte halt während der Covid-19-Phase jetzt irgendwie so, hatte sie relativ wenig zu tun und hat sich dann gemacht, dann mache ich mal einfach ein Ding, das nennt sich Our Show, wo einfach ihre ganzen HörerInnen von der ganzen Welt ihr irgendwie Audiomaterial zugeschickt haben. Und das fand ich auch wieder, es ist auch wieder so eher, dass es ist kein Informationspodcast in dem Sinne, was wir hier irgendwie alles haben, sondern es ist irgendwie mal was ein ganz anderer Blick, ein sehr intimer und persönlicher Blick auf Corona. Ich spiele das mal ab.
Welcome to Rumble Strip.
Oh, oh, yeah, 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 yeah.
This is Tristan. He got really drunk and recorded this for the show from Tasmania, where he lives and where he's living mostly in isolation, like the rest of us. It's amazing. An entire planet of people living mostly in isolation, or those of us lucky enough to be well. It's the darkest thing to happen in my lifetime, but also strangely the most unifying. We're all experiencing the very same thing at the same time, but not together. Which is why I wanted to make this show. I asked you to send me recordings from where you are so we could make a show about all of us, and you did. And there are so many recordings, and so many good ones, from all over the world. There are too many to make just one show. So I'm going to just keep making this show, called Our Show, for as long as you want to send me your recordings from wherever you are in isolation. And we can keep each other company. Welcome.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted?
And I'm alone here? I haven't been alone for the past 2 weeks. My husband David was here. But after many discussions and crying and 1.5 fight, we decided that he should go to California to be with his mom. He's going to self-quarantine for a week in an Airbnb before he goes to her house. You know, we were both crying as he was packing his bag because who knows how long this thing will last. But it seemed like the right thing to do. Who the fuck rides out an apocalypse alone?
When you are thinking of going to the wonderful life and the beach when you're in bed, you would always be respectful, kind, grateful to the beach. Don't drop any garbage. Don't drop. You can only be respectful to our Earth. they would love a special candy. Well, please stop laughing. Just be in peace.
Okay. Stop. I'm sorry.
You're ruining this meditation.
Okay, hold on.
Ja, das war jetzt mal so ein paar Zusammenschnitte davon. Das sind immer so Folgen, die gehen 15 Minuten. Es gibt das auch als Zusammenschnitt von einer Stunde. Und ich fand, das war mal ja einfach so ein anderer Blick, weil man ja sich eigentlich über Corona irgendwie oder Covid irgendwie immer nur Informationen kriegt. Und da hat man einfach so diese direkte, wie es die Menschen so direkt betrifft, ne? So, und hast halt am Anfang den besoffenen Tasmanier, der Gitarre spielt und singt. Und dann dieses kleine Mädchen, was irgendwie einem süß sagt, irgendwie, dass man doch auf die Erde aufpassen soll und keinen Müll an den Strand schmeißen soll. Und dann seine Mama anmeckert, dass sie ihren Beitrag ruiniert. Und halt die Frau da war noch, ne? Der ist halt auch. Und es ist wirklich auch so ein Auf und Ab aus Emotionen irgendwie. Dass Leute sind glücklich, Leute sind traurig. Eigentlich alles, was gerade irgendwie halt irgendwie für uns so im Alltag eine Rolle spielt. So. Mhm. Und deswegen hat mich das irgendwie sehr beeindruckt und fand ich irgendwie eine ganz schöne Herangehensweise an das Thema. Ja. Andere Sachen von Rumble Strip habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Werde ich aber wohl auch mal machen. Ja, das ist aber so meine kleine Vorstellung.
Cool. Ich bin positiv überrascht. Ich dachte eben, als du vorhin sagst, ich stelle einen Corona-Podcast vor, dachte ich, was kommt denn jetzt noch?
Doch noch Fleischhauer und Augstein. Ja, doch.
Habe ich übrigens wieder gehört, fand ich wieder sehr gut.
Ja.
Ja, vielen Dank dafür.
Ich liebe das ja, mich zu ärgern.
Ach so, ja. Ich werde es wahrscheinlich nicht hören, weil ich keinen Bock mehr habe auf Corona-Content. Wie ihr hier vielleicht auch gemerkt habt, mich nervt das auch, wenn ihr mittlerweile darüber sprecht.
Ach, du meinst das hier jetzt?
Ja.
Gut, soll ich auch was vorstellen?
Ja, bitte.
Bitte.
Also, ich habe Snippets mitgebracht, Joscha. Denn ich stelle euch einen Podcast vor, kennt ihr ihn vielleicht schon, er heißt Mensch Mutter. Davon gehört? Schon mal?
Ja.
Hast du schon gehört?
Noch nicht gehört, nein. Aber schon abonniert, seit Ewigkeiten.
Sehr gut. Joscha, du?
Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar da schon mal reingehört.
Folgendermaßen, ich erkläre euch, worum es geht. Du hast schon lange abonniert, jetzt gibt es also einen Grund zu hören. Denn Katharina Thoms macht diesen Podcast zusammen mit ihrer Mutter. Und Katharina ist Journalistin und wurde 1979 in Oranienburg, also in Brandenburg, geboren und ist da auch aufgewachsen und ist nach der Wende dann irgendwann nach Stuttgart gezogen. 79 geboren heißt, sie war, als die Wende war, noch Kind. Weiß halt selber, genau wie ich ja auch, bin ja auch nur 3 Jahre jünger, auch nicht mehr so richtig, wie war das eigentlich alles, so zur DDR-Zeit. Und viele Ossis werden es kennen, dass man so seine Eltern immer fragt, wie war das eigentlich damals, wie war das so und was war da und mit Stasi und wie war es beim Einkauf, was gab es eigentlich, was gab es nicht und wie war das Leben so. Und sie hat nun als Journalistin das einfach genau mit ihrer Mutter gemacht, aber eben dabei aufgenommen. Und ihre Mutter hat diese ganzen alltäglichen Sachen gefragt und hat einen Podcast draus gemacht, sind, ich glaube, so um die 10 Folgen, geht immer so eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und wir können ja mal reinhören, dann erfahrt ihr, wie Katharina ihre Mutter fragt und was die Mutter so für eine Type ist.
Köln, 1988.
Die haben alle gedacht, wir jetzt bleiben wir da, meine Schwester und ich. Aber da haben wir überhaupt, die Kinder waren ja hier.
Meine Mutter und meine Tante. Für eine Woche aus der DDR zur Westverwandtschaft.
Und ich meine, wenn ich mit Kindern raus wollte, hätte ich einen Ausreiseantrag stellen müssen. Wenn, soll ich ins Gefängnis gehen? Kind in Heim? Nee.
Mensch, Mutter. Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Folge 1. Normal ist anders. Wann weißt du eigentlich, was du willst? Was dir wirklich wichtig ist im Leben? Und wovon hängt das ab? Von deinem Zuhause? Deiner Familie? Von deinem Land, in dem du lebst? Und wenn dein Horizont begrenzt ist? Also jetzt nicht zu doof oder so. Wirklich gesellschaftliche Grenzen. Ja, aber auch wortwörtlich Abgrenzungen. Grenzen um dich herum. Meine Mutter hat ihr Leben in der DDR immer so gesehen.
Man wusste einfach, man lebt so und wir konnten nicht weg. Also man muss sich arrangieren mit dem System. Was bleibt dann denn übrig?
Meine Mutter. Mal fatalistisch, mal knallhart. Mal naiv und brav und katholisch. Vom Dorf aus Brandenburg, hört man ja. Und geboren genau zwischen Kriegsende und DDR-Gründung. Also noch in der SBZ, sowjetisch besetzte Zone.
Ich habe immer meine Klappe gehalten. Ich wusste ja, was einem passiert. Man wusste ja, dass du leicht eingesperrt werden konntest. Und so. Und ich wollte durchkommen. Und also, wenn's. Nee, ich hätte nie irgendwie was laut gegen Staat oder protestiert oder demonstriert. Nee, dazu war ich zu feige.
Mensch, Mutter. Schon verrückt. Bei mir hieß es doch immer, Brust raus, Bauch rein. Geh du mal vor. Jetzt sei mal nicht so schüchtern. So wie ich, hat sie damit vielleicht gemeint? Auch deshalb habe ich früher immer gedacht, meine Mutter, die immer Bauchschmerzen hatte vor offiziellen Terminen und vor allem, die ihr halbes Leben in der DDR verbracht hat, was soll denn daran schon spannend sein? Keine Fluchtversuche, auch nicht bei der Stasi, nicht in der Partei und auch keine oppositionelle Künstlerin. Mensch, Mutter, ziemlich normal, oder?
Was mir in dem Podcast so sehr gefällt, ich mag ihn wirklich gerne, ich kriege da richtig Gänsehaut manchmal von, weil das ist halt kein politischer Podcast, es geht nicht um politische Themen, aber es ist eben auch nicht nostalgisch oder so ostalgisch, sondern so ganz normal, privat und ehrlich erzählt. Und die Mutter hat halt so eine richtige Brandenburger Schnodderschnauze. Ja. Und ich kann mich in dem Podcast halt sehr gut identifizieren, weil das so auch so meine Lebensrealität eigentlich ist. Also ich habe auch ja nicht so ein Akademikerumfeld gehabt, ein großes Revoluzzerumfeld, ne? So, also das ist ein ganz normales Alltagsleben der DDR-Szene, eben auch meine Eltern, meine Verwandten. Bei uns gab es auch nicht die großen Besonderheiten. Also bei uns gab es Geschichten, dass irgendwie aus der Klasse meines Vaters mal Leute gefehlt haben, die geflohen sind, als er Student war. Oder diese kleinen Aufbegehrlichkeiten, wo man versucht, gegen den Staat zu opponieren. Aber sonst war halt alles eben, wie sie sagt, so völlig normal. Und ja, und ich möchte den Podcast deswegen auch empfehlen, weil er ein gutes Lehrstück so aus dem privaten Leben sein kann, warum Ostdeutsche auch heute noch anders ticken als Westdeutsche manchmal und so eine andere Perspektive einnehmen, wo man vielleicht sagt, ja, dass man vielleicht besser verstehen kann, was in den neuen Bundesländern heute manchmal so abgeht und warum Leute dann noch so anders sind und wir Ossis manchmal auch ein bisschen anders sind und eine andere Herangehensweise. Also ich glaube, wenn man die 10 Folgen hört, hat man so ein bisschen mehr, wenn man mit dieser Welt nichts zu tun hat, der neuen Bundesländer, ein bisschen mehr Einblick, warum Gesellschaft da ein bisschen anders tickt. Und auch die Generation meines Alters, die halt quasi mit der DDR nicht mehr so viel zu tun hatten, sondern nur noch so im Rückspiegel der Geschichte der Eltern erlebt haben, auch noch ein bisschen andere Sichtweise haben. Und warum eben doch nicht alles normal war, würde dann der zweite Ausschnitt einfach zeigen, Joscha, kannst du eben mal spielen,
ja, ich was eben Tee Normalität ein.
Ist. Ah, der Joscha schüttet sich gerade Tee ein, deshalb geht's nicht. Ich habe so eine schöne Eselsbrücke gebaut. Genau.
Aber irgendwann habe ich gemerkt, normal ist anders. Also vor allem hier, wo ich jetzt lebe, 600 Kilometer weit weg im Süden, in Süddeutschland, im Westen. Nach der Schule bin ich sofort weg. Große, weite Welt und so. Studium, Job. Naja, neue Freunde, neue Erkenntnisse. Denn die meisten Mütter hier im Süden, im Westen, die von meinen Freunden, die waren ganz anders als meine. Haus, Familie, Garten, meistens mit Auto, Logo, alles selbstverständlich. Die Mutti, zu Hause, muss ja jemand für die Kinder da sein. Bei uns dafür, Wohnung mit Kohleheizung, Mutter alleinerziehend, immer gearbeitet, Traumauto, himmelblauer Trabi. Ist ein Traum geblieben. Ach, und das ist jetzt gar nicht selbstverständlich? Tja, was ist denn daran nun normal? Und was besonders? Und hat das was mit der DDR zu tun?
Oh, du kannst ruhig rangehen.
Hallo.
Geburtstagsanruf.
Vielen Dank. Ist ja sehr lieb, dass du daran gedacht hast. Schönen Dank.
Eine alte Kollegin. Na,
wir machen gerade jetzt eben ein Interview. Katharina interviewt mich über mein Leben. Und heute Abend gehen wir denn noch zum Inder.
Meine Mutter, beim Telefonieren sitzt sie in ihrem schon etwas abgewetzten Sessel. Ist eben so gemütlich. Die Haare wie immer dunkel gefärbt und kurz. Die Brillengläser müssen schon ganz schön viel Kurzsichtigkeit ausgleichen. Kommt bestimmt alles vom Lesen. Die Bücher stapeln sich. Romane quillen aus dem Schrank, Biografien aus dem Regal und Krimis aus dem Karton. Und alles doch nur ein Bruchteil in ihrer Einraumwohnung. Ist auch so ein Ostwort, habe ich gelernt. Immer jedenfalls, wenn ich zu Besuch war in dieser Einraumwohnung, dann war jetzt auch mein Mikro.
Entschuldigung, habe ich zu früh abgeschnitten. War ihr Mikrofon dabei? Das sollte eigentlich das Ende sein. Genau. Sie ist einfach quasi immer zu ihrer Mutter besuchen gegangen, hat sie dann
und interviewt. Und hat einfach ihr Mikrofon auch immer. Und das ist ja auch tatsächlich, knüpft ja auch an mein ganzes Geschichtenerzählen-Thema dran, weil sie das ja wirklich sehr gut macht, auch mit diesem Telefongespräch. Dann fadet sie das so ein bisschen runter. Sie redet drüber und du hörst sie im Hintergrund noch sprechen.
Genau. Sie macht das im Podcast auch weiterhin. Also sie ordnet manche Sachen immer noch mal ein, indem sie quasi die Off-Stimme macht, wenn ihre Mutter was erklärt, sagt sie die Hintergrundgeschichte noch dazu. Genau, und das eben, so zieht sich das durch den ganzen Podcast, eben diese persönliche Geschichte, wie ich sie auch kenne. Ich hatte auch, wir sind in Plattenbau gezogen, da war ich 7, da hatten wir auch Zentralheizung, vorher hatten wir auch Kohleofen zum Beispiel. Also das sind die Biografien im Osten und auch der Bruch der Biografie, habe ich mit der Wendezeit eben eine ganz besondere Stellung auch noch mal haben. Und wenn man es eben nicht so auskennt, ist der Podcast ganz gut dazu geeignet, nochmal so den Ossi-Normalbürger mal neu kennenzulernen. Und genau, wie anders die Welt ist, auch die Erwartungen oder wie man denkt, wie Ostdeutsche sein müssten oder was sie sich von Westdeutschland versprochen haben, zeigt da an dem Beispiel nochmal Clip 3 aus dieser persönlichen Perspektive.
Ich kann in den Westen fahren. Wisst ihr, als DDR-Bürger in den Westen fahren, das war ein Geschenk des Himmels eigentlich.
1988, da hatte sie eine dieser berühmten Einladungen bekommen. Von der Tante im Westen zum runden Geburtstag. 75. Da durfte man fahren. So haben wir das genannt. Nach drüben, mit viel Glück. Eigentlich war das nämlich in der DDR erst als Rentnerin erlaubt.
Da haben wir überlegt, ob wir in West-Berlin aussteigen und einfach einen Zug später nehmen. Aber das haben wir uns einfach nie getraut.
Warum habt ihr euch das nicht getraut?
Man weiß ja nicht, ob das irgendwie... Ich weiß nicht, man hat da Angst. Man hat da einfach nur Angst.
Wie war das, als du dann nach Köln gekommen bist? Was war größer jetzt? Freude, dass du die Verwandten wieder siehst? Freude, dass du überhaupt da im Westen bist?
Naja, erstmal war es überhaupt, klar, ich mich auch gefreut, dass ich hier Tante Lene und so wieder gesehen habe. Und eben schon alleine diese Glitzerkaufhäuser. Ich meine, heute macht mir das nicht, heute stresst mich das, wenn ich da ewig durchs Kaufhaus latschen muss. Aber damals, das war einfach nur, also toll.
Hast du das Gefühl gehabt, die sind glücklicher, die Verwandtschaft?
Na, glücklicher, die haben von Geld geredet. Geld war ihr Thema Nummer eins, wisst ihr? Naja, und für die war ja auch klar, wir bleiben da. Da haben wir gesagt, wie kommt denn der da drauf? Unsere Kinder sind da drüben. Nie im Leben bleiben wir hier.
Ehrlich, du hast da nie drüber nachgedacht. Ach,
bin ich verrückt, ihr wart hier. Überleg mal, ich bleib doch nie im Westen, so doll war das ja nun nicht. Ich meine, hier im Osten, ich hatte meine Arbeit, ich habe eine Wohnung, ich habe vor allen Dingen gehabt meine Kinder hier. Da wäre ich ja eingegangen, das wäre ja, da so viel war mir der Westen denn nun nicht wert.
Schön.
Und ich finde diese Diskrepanz, weil sie sagt am Anfang dieses Ausschnitts, in den Westen zu kommen, war ein Geschenk des Himmels und sagt nach 2 Minuten, ja, so schön war es ja nun ohne nicht, dass wir hätten hierbleiben wollen. Also das zeigt eben auch die, finde ich, also deshalb hat es mich total mitgenommen, weil es mich so an meine Jugend erinnert und die Gespräche mit meinen Eltern auch, eben diese Diskrepanz zwischen, ja, der offenen Welt, der Freiheit und eben auch das, was man zu Hause hatte. Also das lässt sich eben schlecht in Ossi und Wessi packen und schlecht in Freiheit und eingesperrt und schlecht in Verbrecherstaat und Unrechtsstaat und Freiheit und Demokratie. Das ist so einfach, einfach nicht. Und dieser Podcast macht in den 10 Folgen für mich das so ganz gut klar, wie schwierig das alles ist und auch die Wendezeit war und warum sich das bis heute gesellschaftlich trägt und einfach uns Gall in Deutschland mitnimmt. Und es auch heute alles nicht so einfach ist. Ja, genau.
Was mir gerade aufgefallen ist, ganz lustig, dass sie, wenn sie mit ihrer Mutter spricht, sofort in diesen Dialekt switcht, ne?
Ja.
So, du merkst halt so, okay, das ist eine ganz andere Ebene so, aber dadurch wird es total persönlich. Also man merkt halt nicht, dass es so ein aufgesetztes Interview ist, sondern dann wirklich auch irgendwie ernsthaft mit ihr da und dann wirklich ihre Rolle auch als Tochter wieder einnimmt. Zwar interviewend, aber durch diese Sprache dann ja doch ja, sehr lustig.
Und ich finde die Mutter einfach herzreichend.
Ja, das, was Joscha gerade gesagt hat, das würde ich auch nochmal positiv hervorheben wollen, weil dadurch eben genau diese Anonymität, die normalerweise von Radiosprechern ausgeht, ausgehebelt wird. Ne?
Komplett, ne?
Also wenn sie halt wenn sie halt drüber spricht, Voice-Overs macht, dann ist sie ja in der total professionellen Radiorolle und dadurch, dass sie dann wieder so zurückfällt, es ist halt total nahbar und persönlich und das finde ich richtig gut. Ich habe aber noch mal eine Frage, Danny. Vielleicht hast du das auch schon beantwortet und ich habe gerade einfach an was anderes gedacht. Gibt's irgendeine leitende Frage, die sie versucht mit diesem Podcast zu beantworten oder hat sie sich einfach gesagt, ich mache mal das Leben meiner Mutter?
Ja, ich habe ein Interview von ihr gelesen. Letztens, ich glaube, ist das auf ihrer Homepage selber, wo sie selber Fragen stellt, genau, warum sie weggegangen ist, wie sie die Zukunft gestalten will, ob sie sich noch ostdeutsch fühlt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte sie so auch in den 2000er Jahren, so als sie sich gesettelt hat und die Wende schon lange vorbei war, das Gefühl, Deutschland wächst zusammen und ist eigentlich jetzt so, wir sind das Europa. Und hat jetzt in den letzten Jahren, ne, alles, was passiert ist, auch in Deutschland, wie immer mehr den Eindruck, dass Deutschland eben doch nicht so zusammengewachsen ist, wir doch nicht alle europäische Bürger sind, sondern dass da doch was dazwischen ist, was sie eben auch, so wie ich auch, jetzt über 50 Jahre gar nicht so richtig mitbekommen hat, weil man so weg war, ne? Weg von zu Hause, weg von der Familie. Und sie, glaube ich, jetzt auch angefangen hat, einfach mal, genau, nochmal andere Fragen zu stellen, die man eben mit 30, 40 stellt, die man mit 20 nicht gestellt hat an die Generation ihrer Eltern. Und ich habe so das Gefühl beim Durchgang gehabt, dass das die Intention ist, dieses für sich selber aufarbeiten, aber nochmal zeigen, was, ja, wie ticken Menschen eigentlich und dem Ganzen mal ein Gesicht zu geben, der Generation Wendezeit, die Mutter heißt, Mensch, Mutter, ein halbes Leben in der DDR heißt der Podcast, glaube ich, mit ganzen Titel. Genau, was bedeutet das? Da einfach mal einen gesellschaftlichen Abriss zu geben.
Ich finde das ja sowieso, ich meine, Nora macht das ja auch, Nora Hispers mit dem, die Anachronistin, wo sie mit ihrem Vater spricht, oder über ihren vor allem generell eigentlich auch wieder perfekt für dieses Medium, dass man die alten Leute nochmal sprechen lässt, so, ne, die letzte Kriegsgeneration, weil die stirbt jetzt ja einfach weg. So, das ist ja einfach faktisch so. Und ich hatte mich vor kurzem mit der Mutter von einem, oder was ist vor kurzem, es war noch vor Corona, mit der Mutter vom guten Freund von mir unterhalten, ziemlich lange, die ist auch irgendwie, lass mich lügen, 86 oder sowas, also hat auf jeden Fall auch das alles mitgelebt, ist irgendwie mit 20 nach Kanada ausgewandert und weiß ich nicht, und ist immer noch Schwimmweltmeisterin in ihrer Altersklasse und so. Und da gab es so viel, die hat so viel erzählt, ich habe mich 5 Stunden einfach mit der unterhalten und es wurde einfach nicht langweilig, also ich hätte noch 2 Stunden weiter mit der reden können, also da gibt es eigentlich total viel Inhalt, den man sich eigentlich ziehen kann. Und den man auch oft gerade von solchen Leuten dann irgendwie auch gut auf die neue Zeit nochmal projizieren kann. Also auf die aktuelle Zeit, bestimmte Situationen. Ja, genau. Also mehr alte Leute sprechen lassen in Podcasts.
Ja, das ist eben genau, das ist eben auch die Chance, das macht diesen Podcast für mich so besonders, da sie ja verwandt sind. Das ist so ein bisschen wie bei Aufwachen-Podcast, wenn Thilo seine Mutter anruft. Es ist halt ein anderes Verhältnis und das merkst du an jeder Stelle, weil sie nicht drüber nachdenkt, was sie redet. Und gleichzeitig, und das mag ich in dem Podcast auch so gern, ist sie so, also die Katharina Thoms, so sensibel, dass sie ihre Mutter darstellt, wie sie ist. Also ungeschönt, wie sagt ja auch, eine einfache Frau, einfaches Leben, Kohleofen, nie einen Trabi gehabt und so, einen Job gemacht, also jetzt nicht irgendwie auf ein hohes Podest gestellt, als ängstlich beschrieben, ihre eigene Mutter. Und gleichzeitig ist sie aber in dem Podcast, und das ist das Medium Podcast wieder so schön, lässt sie die Belanglosigkeiten drin, die aber das ausmachen. Also wie dieses Telefongespräch. Ja, sie gerade eben zum Geburtstag, heute Abend gehen wir noch zum Inder. Das ist einfach eigentlich ein ganz, eigentlich total unwichtig, aber so essentiell für den Podcast, weil es das Leben dieser Frau so gut beschreibt, wie sie da, was das Highlight des Tages an ihrem Geburtstag ist. Wir gehen abends zusammen mit der Familie essen, zum Inder um die Ecke. Es ist halt.
Das ist auch wieder die Kunst des Storytellings dann halt, ne? Was genau, ich vorhin meinte. So, also da halt so durch solche Sachen, die eigentlich inhaltlich gar nicht wirklich relevant sind, kannst du aber quasi das Narrativ in so einer Geschichte dann total gut formen und letztendlich was rausbringen, was dann wieder doch relevant ist irgendwie, ne?
Also mir hat der Podcast sehr viel Spaß gemacht. Einerseits eben, weil er so ein viel Wissen über diese Zeit vermittelt, aus persönlicher Perspektive, gleichzeitig sehr schnodderig ist. Also die Mutter hat ja denselben Dialekt wie die Mutter meines Freundes. Das fühle ich mir immer sehr heimelig, diese Brandenburger, dieses Brandenburger Genuschele. Und ja, er ist ein bisschen traurig, sehr lustig teilweise, aber auch informativ. Also man wird auch schön durchgeschüttelt, ein bisschen emotional. Sehr schön. Gut. Macht Spaß.
Sehr schön.
Wie lang sind die Folgen ungefähr?
Zwischen 20 und 60 Minuten.
Ah ja.
Ich glaube, 60 Minuten ist schon übertrieben. Ich glaube, kürzer noch 40, 50 oder so.
Ja, nicht 60 lange. Minuten dauert in diesem, wenn man sowas macht tatsächlich. Also ich sitze so schon an meinen 20-Minuten-Folgen, sitze ich meistens 2 Tage, ne?
Ja, ich muss mal gucken. Ich
Schnitt und aussuchen, wo Musik hin soll und so. Das macht sie ja tatsächlich auch so. Also bei einer Stunde bist du da einfach echt ewig dran.
Es gibt aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie euch so geht, so Podcasts für mich, da weiß ich wirklich nicht, wie lange die gehen, weil die höre ich so weg und ich habe, ich höre zum Beispiel den Drosten-Podcast, höre ich immer, der geht ja manchmal 40 Minuten, manchmal auch 60, aber es fällt mir immer gar nicht auf. Mir fallen diese 20 Minuten gar nicht auf, ob die jetzt kürzer oder länger ist. Deshalb kann ich da an dieser Stelle auch gar nicht sagen. Den höre ich immer so weg.
Neben mir stirbt gerade eine Biene.
Eine Bienenkönigin oder eine normale Biene?
Eine Wildbiene. Ich habe hier irgendwie Wildbienen an Start. Ich hatte auch letztens einen, ich habe ihn Steve genannt, aber ich glaube, es war doch eine Frau. Wir hatten sehr gute Gespräche. Er ist immer in meinen Kopf gesummt. Und dann, ich habe hier so Balken, ne? Habt ihr ja gesehen. Und da hat der sich so ein Loch gesucht. Und ich habe es nicht über das Herz gekriegt, dieses Loch zuzumachen. Weil ich immer dachte, oh nein, der Arme so. Dann dachte ich mir aber irgendwann, ja scheiße, wenn du dir jetzt hier aber bald eine Bienenkolonie hast, dann so, wenn er hier jetzt nur jeden Tag reinkommen würde, wäre es cool für mich so, ne? Dann würde ich sagen, gut, dann soll er hier wohnen. Ich mache mein Fenster auf, mein Fenster ist eigentlich eh die ganze Zeit aus, kann er rein und wieder rausgehen. Aber dann habe ich doch gelesen, dass das auch bei Wildbienen tatsächlich so ist. Die sind zwar Einzelgänger oft, aber die machen dann da halt ihre Brutstätte in die Löcher rein, ne? Und die haben so 3-4 Spots quasi, die die den ganzen Tag versorgen. Weil ich habe mich auch immer gewundert, ich dachte mal, was macht der denn draußen? Ist mal reingeflogen, ich saß hier so am Rechner, habe geschnitten und so. Und dann kommt er mal rein, geht da wieder in dieses Loch, summt 2-mal um meinen Kopf rum und fliegt wieder raus. Und das so eine Woche lang. Und jetzt sterben die aber, glaube ich, alle gerade, weil die nur 4 bis 8 Wochen
wohnen. Ja, schon, du musst einfach rechtlich vor beim Mieterverein klären, ob, wenn du die Wohnung verlässt im Originalzustand, ob du den Bienenstock mitnehmen musst oder ob du ihn drin lassen musst, wenn du umziehst.
Ja, ich habe es dann tatsächlich irgendwann mit Küchenpapier geschlossen. Er war ziemlich stinkig auf mich, habe ich gemerkt. So, ist wirklich den ganzen Tag noch, hat er halt dieses Zeug da rausgeholt, ne? Saß die ganze Zeit da und hat immer dieses Küchenkrepp abgenagt und hinterher war einfach auf dem Boden so ein kleiner Fleck mit so weißem Küchenkrepppapierzeugs, was er da rausgeholt hat. Hat es aber dann letztendlich doch nicht geschafft, komplett alles rauszuholen und hat, glaube ich, irgendwann aufgegeben. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen gehabt.
Wo ist er jetzt hin?
Ich weiß nicht, er ist abgehauen, aber jetzt neben mir liegt, vielleicht ist er erst, ich weiß es nicht. So die Identifikation der individuellen Bienen ist dann auch immer wieder schwierig. Und er liegt hier neben mir und bewegt sich kaum noch. Das Ding ist halt,
die gib leben ein bisschen Zuckerwasser.
Ja, die leben halt generell nur 4 bis 8 Wochen, ne? Die sind nur dazu da, ihre komischen Stöcke zu machen und dann wieder abzuhauen und dann halt zu sterben.
Ja. Ich finde das perfekte Ende dieses Podcasts.
Ja. Ja, stimmt.
Du bist ein Bienenkönig.
Ja. Bzz, bzz. Er hat viel gequatscht. Aber er hat mich immer in Ruhe gelassen. Es ist 2-mal um meinen Kopf und immer weiter dann. Und wieder raus und wieder rein und wieder raus.
Steve. Na, Bienen sind ja auch friedliebend. Ja.
Warum hast du ihn Steven genannt?
Weiß ich nicht. Ich dachte, irgendwie braucht er jetzt einen Namen. Und dann habe ich ihn Steve genannt. Dann ist mir hinterher aufgefallen, dass die meisten von denen Damen sind, die zumindest an diesen Nestern arbeiten. Deswegen Stephanie. Ja. Ja, wir hatten eine ganz gute Zeit, aber es kann halt nicht ewig so gehen, ne?
So, was spielst du uns heute zum Abschied, Joscha?
Oh, ich könnte was Provokantes spielen.
Oh ja, mach mal.
Soll ich nachher machen? Ja. Das ist wirklich provokant, ne? Das ist mit Matthias zusammen.
Inwiefern denn provokant?
Soll ich es einfach machen und ihr hört es hinterher?
Ja.
Ja, okay.
Das also geht. Es kommen Charaktere drin vor, die nicht gerade beliebt sind.
Ich?
Okay.
Das ist aber lieb.
Ja.
Alles klar, Lieben, es hat mir sehr viel Spaß wieder mit euch gemacht.
Ich versuche beim nächsten Mal mal was mitzubringen.
Das wäre cool, ja.
Ich muss ja eben meiner Rolle auch irgendwie gerecht werden, aber ich höre halt wirklich nichts und das, was ich höre, das sind Produktionen mit Leuten, die ich kenne, die ich hier schon mal vorgestellt habe oder ja.
Ne? Wir können ja mal recherchieren, vielleicht, du Christiane bist ja dann im Recherchierkosmos mehr drin als ich, ich versuche mal was zu finden. Es muss ja irgendwie Zahlen geben oder Erhebung, wie Leute zum Podcast hören kommen. Also gibt es wirklich Leute, die sagen, ich höre jetzt einen Zufallspodcast, den ich bei iTunes gefunden habe. Das würde mich total interessieren. Also ob Podcasts ein reines Empfehlungsgeschäft sind und mehr Werbung und Marketing oder ob wirklich jemand über sagt, oh, da heißt ein Podcast Fest und Flauschig. Da klicke ich doch mal drauf.
Nein.
Also ohne Werbung, also keine Ahnung.
Glaube ich
da
nicht.
Da gibt es ja bestimmt
Erhebungen. Also ich glaube nicht, dass es da wirklich offizielle Studien zu gibt. Und ich glaube
aber
trotzdem, dass es so ist, dass es letztendlich natürlich, also man muss sich ja einfach dem bewusst sein, jetzt, wenn das so in den Mainstream tritt, ist halt einfach dieses Ding so, dass viele Leute es einfach über Spotify hören. Kann man gut oder schlecht finden, aber es ist halt einfach so. Und natürlich werden die Leute, die dann diese Formate da hören, so vermutlich auch einfach über den Algorithmus Sachen vorgeschlagen kriegen. Also was dann kuratiert wird von Spotify, ne, die haben da ja, also es geht ja dann nicht nur über Algorithmus, sondern sind natürlich auch irgendwie so eine Art redaktionelle Empfehlung in Anführungsstrichen, die werden da halt reingesetzt, so, ne. Und darüber werden dann Leute da sicherlich drauf kommen.
Also wie gesagt, soll es eine Hörerin oder einen Hörer geben, der es durch Zufall entdeckt hat, oh, der kriegt von mir eine Flasche Sekt.
Ohne Empfehlung, Mann.
Naja, dieses wie iTunes-Sterne. Also ah, oh, ein Podcast. Audio was viel. Geht's da wohl? Ich habe nach Hörertipps gesucht. Dose Audiophil kenne ich gar nicht. Oh, hat 5 Bewertungen. Oh. Da klicke ich doch mal
geht
drauf.
Nur 5 Stunden. Da klicke ich doch mal drauf.
So, yay. Ey, weniger als 5 Stunden. Super. So, ihr Lieben, macht's gut. Wir sind schon bei 6 Stunden 30.
Ja. Alles klar. Jo,
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Adieu.
Tschüss. San Francisco.
Genau. Diese ganzen Sachen.
Jetzt drauf, der jetzt ganz sagt, wir brauchen jetzt schnell einen Impfstoff und der muss dann verkauft werden, ganz schnell an alle geimpft werden. Ich bin sicher, der bekommt danach einen Beratervertrag und macht eine Riesenkarriere bei der Pharmaindustrie. Das wäre nicht das erste Mal. Schaut euch mal diesen Beitrag, wie gesagt, auf Arte an. Das gab's schon. Und wie gesagt, es bestand ja damals auch die Möglichkeit für die Pharmaindustrie, dieses Preisbindungsgesetz, dass sie das verhindert, indem sie das einfach kaufen. Und das haben die gemacht. Die haben die Preisbindung in Deutschland einfach verhindert, indem sie sie gekauft haben. Und in dem Beitrag von Arte, da sagt das auch der Wodak und das stimmt auch. Das heißt, das saugt der sich nicht auf den Fingern. Aber das ist natürlich ein rotes Tuch für die Pharmaindustrie, die mit solchen Typen überhaupt nichts am Hut hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die letzten unabhängigen Virologen, die letzten unabhängigen Journalisten, dass die kaputt gemacht werden und dass wir das alles anschauen, ohne auf die Straße zu gehen und mal und gucken, wie das Experiment ausgeht. Let's go. eingesperrt. Aber morgen zum Beispiel könnte ja die Regierung sagen, achten Sie mal darauf, Leute, die auf die Straße gehen, gefährden ja die Volksgesundheit. Und wenn Sie die melden, dann würden die erschossen und Sie kriegen dafür, sag ich mal, Bonuspunkte oder ein neues iPhone. Viele, viele von uns würden das machen. Und da bin ich mir nicht so sicher. Der Punkt ist, wenn ich jetzt eine Diktatur errichten wollte, wenn ich Elite wäre und ich habe mir die Frage gestellt, wie mache ich das, ohne dass das ein großer Aufwand ist und ohne dass das vielleicht scheitert, ich würde es genauso machen. Ich würde jetzt beobachten, was möglich ist. Ich muss mir das ja nicht ausdenken, sondern es ergibt sich die Situation. Das ist, was ich sagen will. Und ich würde feststellen, wie einfach das ist, wie einfach ich die Leute einschüchtern kann und dass die Angst haben, der Tod kommt, der kommt sowieso. Und dann bleiben die zu Hause auf unbestimmte Zeit, hinterfragen nichts, sitzen vor dem Fernseher und warten auf neue Befehle. Und das kann ich jetzt immer so weitertreiben. Und ich kann dann so eine Zwangsimpfung durchsetzen. Ich könnte Panzer in die Straßen stellen. Ich könnte per Dekret regieren. Ich könnte sagen, im Moment haben wir einen Krieg, wie das Macron gemacht hat. Oder auch die Regen von Dänemark. Und dann könnte ich einfach sagen, das ist jetzt erstmal so wegen der Volksgesundheit. Und das bleibt jetzt erstmal so. Und wer von euch, wer von uns würde dann nicht genauso handeln wie unsere Großeltern? Nämlich genau das mal. Ich glaube, die meisten, oder? Ja, ich glaube, die meisten würden das machen, denn die meisten machen das. Und was ich hier mache, das ist wahrscheinlich Radio London. Das ist Radio London. Das ist vielleicht aufwiegend. Das ist gefährlich. Da muss man aufpassen. Genau wie auch damals die Resistance gefährlich war und Radio London gefährlich war. Denn das weicht vom Mainstream ab. Denn die Guten, die Elite, die Ärzte, die meinen das gut mit uns. Die haben das immer schon gut mit uns gemeint. Und die machen echt einen Top-Job. Und wenn die morgen sagen, du musst dich auch gesagt haben, du musst dich impfen lassen. In Frankreich damals mit Ibuprofen haben das viele Leute gemacht. Und da kannst du die haben sich noch von Häusern gehalten. Wie ist das rein? Das ist ganz gut. Hallo? Wenn die Regierung das und dann muss man das machen. Und wenn die Regierung sagt, die Gefahr lauert überall, dann lauert die Gefahr überall. Und sagt, du bleibst so. Nicht nur diesen Volksempfänger, Goebbelsschnauze, sondern das Internet und diese Möglichkeit Hysterie durch Social Media und Viren, hätte der das genutzt? Hätte der das genutzt? Ich glaube schon. Wir handeln frei. Wir hinterfragen die Sachen. Wir würden ja nie auf die Idee kommen zu denken, einen Blick mal, die Regierung, die nutzt eine Situation aus, um ganz andere Sachen noch durchzuwinken, wie Impfpflicht und vielleicht morgen auch Tracking. Das ist fast schon wie Überwachungsstaat. Ist natürlich kein Überwachungsstaat. Das ist wegen der Gesundheit. Ja? Damit es so bleibt, wie es ist. Und die meisten von uns, die fühlen sich in der Situation pudelwohl. Ganz ehrlich. Pudelwohl. Und übermorgen zum Beispiel, wenn man nicht weiß, wie lange das noch geht, könnte es sein, dass die Regierung sagt, bis die richtigen Impfstoffe kommen, haben eine Art Psychopharmaka. Die nimmst du und dann macht dir das auch nicht mehr so viel aus. Ich möchte an dieser Stelle...